Liebe Zigarillo-Raucherinnen und hallo liebe Lolli-Lutscher. Seid ganz herzlich willkommen zum Drei-Fragezeichen-Bücher-Podcast, das Geheimnis der Bücher, Episode 17. Hi Jenny.
Hi Katrin. Oh, hast du gerade 17 gesagt?
Das ja, ist geil, so ne? Ich finde 17.
Das ist so, das kratzt so ganz nah an der 20. Das ist so, das, weiß ich nicht, so die runden Zahlen, das sind immer so Jubiläumszahlen irgendwie.
Ja, das mögen wir, ne? Und 17 klingt auch schon fast erwachsen, finde ich.
Ja, ja, jetzt sind wir so alt wie die drei Fragezeichen, also unser Podcast.
Stimmt.
Ja, witzig.
Ist gut,
also
ne?
16, 17, man streitet sich ja immer, wie alt die sind, ne?
Ja, von bis.
Ja, 16 bis, naja, mehr als 16, 17, älter sind sie ja noch nicht geworden.
Ja, und nicht wie in der Realität. Nicht wie kurz vor 60, das ist ja auch.
Ja, ja krass, das will man aber gar nicht, aber das ist immer so krass.
Nein, das will man nicht.
Das hätte man auch hinkriegen, gell? Also ich meine, das ist halt, das ist schon das Mysterium schlechthin, ne? Dass man sie trotzdem hört und denkt, jo, das sind die immer noch, die 17-Jährigen, 16-Jährigen.
Ja, aber vielleicht so, wie meine Oma das früher schon gesagt hat, im Herzen jung geblieben, dann das, da ist wahrscheinlich doch was dran.
Ja, das reicht dann manchmal schon, ne? Das, ja. Das überträgt sich dann vielleicht auch manchmal auf die Stimme. Obwohl ich ja schon mal gesagt habe, ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Folge war, dass ich das Gefühl habe, also ob Jens Wawrzyczek jemals wie ein erwachsener Mann klingt, weiß ich nicht.
Nee, da gibt es ja so Stimmen, die einfach immer jung klingen. So.
Ja, zum Glück. So länger kann man es noch machen und die anderen hoffentlich auch.
Ja, also ich habe ja Andreas Fröhlich letztens gesehen, der sah noch ganz gut, ganz gut im Saft aus. So.
Ja, das musst du gleich erzählen.
Ja, das muss ich gleich erzählen. Jedenfalls aus der Distanz.
Nicht so viel, genau.
Ja, dann können wir doch direkt zu unseren drei Fragezeichen-Momenten der letzten Tage und Wochen seit der letzten Folge kommen.
Genau, oder das bei mir relativ kurz ausfällt, weil ich mich tatsächlich nur mit Podcast-Vorbereiten beschäftigt habe. Und
was ja auch sehr viel Arbeit ist.
Das stimmt, und aber sehr viel Spaß macht natürlich. Und ja, ich mir auch verschiedene Bücher jetzt wieder zugelegt habe, auch vorausschauend auf unsere noch kommenden Folgen und so. Und vielleicht die wir vielleicht auch noch mal irgendwann machen wollen. Habe ich also wieder ein großes Bücherpaket bestellt und habe mich da sehr gefreut. Und will da auch noch mal in Empfehlungen reinlesen, habe da von da muss ich auch gleich noch meine Richtigstellung machen, so im Sinne der Rückschau.
Oh, bitte.
Ich hatte nämlich letzte Folge, habe ich von diesem Lego-Bauset von Recherchen Archiv erzählt, dass der Hörer da erzählt hatten, wenn wir Sebastian zu Gast hatten. Jetzt fehlt nur noch ein Puzzleteil oder ein Lego-Teil,
ach so,
da
ja.
Hätte er sich den Recherchen Archiv-Baukasten zusammengebaut. Das war übrigens JJ, ja, liebe Grüße nochmal an der Stelle. Ich habe da den falschen Namen gesagt. Er meinte zwar, ich muss das nicht richtigstellen, aber ich für meine Welt finde, ist das schon absolut nötig, also JJ. Und der Lego-Kasten, und der hat mir dann auch nochmal mit Christian zusammen die Tag der Toten, das Buch vom Marco Sonnleitner, empfohlen. Und,
ist das was von den ganz Neuen?
Das ist ein ganz Neues mit. Also ich glaube, das war so in dieser Kombo mit Ruf der Krähen, glaube ich, so mit dabei, so in der.
Ist das Cover, ist das dieser Tag der Toten in Mexiko oder so, wenn der immer diese Züge durch die Stadt machen und sich an die Toten erinnern und die feiern? Mhm.
Genau, hier Tag der Toten da, genau, und das habe ich mir jetzt dann doch auch mal zugelegt, mal gucken.
Von dem ich ja gehört habe, dass es den Tag der Toten angeblich gar nicht geben soll, sondern erst seit einem James-Bond-Film, wo die das gemacht haben und dann fanden die das so cool mit so einer Prozession durch die Stadt und seitdem soll es das geben.
Ja, also dass das zumindest so mit dieser Parade gemacht wird, ne? Die den Tag der Toten feiern, die schon immer, ne? Aber dass das so ausufert und so eine Parade ist, so mit diesen ganzen Masken und so, das ist tatsächlich dem James-Bond-Film geschuldet, den ich auch gesehen habe, der auch sehr gut ist.
Also ich fand den auch so gut.
Daniel Craig-Fan durch und durch, für mich der beste Bond mit Brosnan zusammen.
Da sehe ich
aber,
auch so.
Ja, geil. Genau, so, und das ist so mein Drei-Fragezeichen-Momente gewesen.
Ja, also ich hatte, nachdem ich ja sonst also die letzten Folgen fast auch nur so Sachen hatte wie Vorbereitung, was, wie gesagt, halt auch sehr viel Zeit im Monat so auch einnimmt, hatte ich danach, ich weiß nicht, hatte ich plötzlich so einen Schub, nachdem wir unsere letzte Folge gemacht haben. Und erstmal habe ich mit Hausaufgaben angefangen und habe dann ohne eigentlich viel Erwartung mir auf die Kopfhörer beim Putzen, was ich eigentlich so bei drei Fragezeichen sonst nicht so mache, habe ich mir die Spur der Toten, die 226, habe ich mir auf die Ohren gelegt und dachte, hör doch mal rein, wie es so ist. Und muss ja sagen, vielleicht lag es auch an meiner mangelnden Erwartungshaltung, aber ich muss ja sagen, es hat mich von Anfang an sehr reingezogen. Ach so, wir sollten, ich spoiler vielleicht ein bisschen aus Versehen. Also wenn ihr die Folge noch nicht gelesen oder gehört habt und euch überraschen lassen möchtet, wir werden nicht alles verraten, wie es ausgeht, aber also dann spult doch einfach mal 10 Minuten nach vorne, dann reden wir wahrscheinlich
mal so kurz reinhören, dann, ah, nee, sind immer noch dabei, ich muss noch weiter spulen.
Ja, genau. Aber, also, dass es in der Folge auch um Clarissa Franklin geht, ist ja, glaube ich, soweit bekannt. So. Und dieser Anfang, da sitzt Bob bei einem Notar und erfährt, dass er irgendwie jetzt Erbe ist, weil sie tot ist. Also, das ist der Anfang. Ich glaube, das steht sogar auf dem Buchrücken wahrscheinlich.
Ja, richtig.
Und da muss ich so sagen, okay. Das hat mich echt reingezogen und ich finde die Folge, also ich habe jetzt nur das Hörspiel gehört, sehr dicht, sehr atmosphärisch, sehr fies. An manchen Stellen ist es vielleicht ein bisschen drüber, aber ich muss sagen, sehr erwachsene Folge, sehr gut auch inszeniert. So.
Ja, es ist mal wieder so ein typischer Minninger und er hat es halt einfach drauf, was die Inszenierung angeht. Und der Fall stammt ja nun auch aus seiner Feder, ne? Und er ist ja dafür bekannt, was zu wagen. Ne? Und ich muss auch sagen, als ich mir dann das Hörspiel, ich hatte das Buch ja gelesen und dachte, ja, okay. Meine Erwartungen waren natürlich hier irgendwo ganz oben. Ne? Das war natürlich der Fehler, da bist du besser an die Sache rangegangen. Ne? Und dann war ich natürlich etwas enttäuscht, aber nichtsdestotrotz war es sehr außergewöhnlich und wieder so typisch, wie man das halt auch erwartet von Minninger. Und die Inszenierung fand ich hervorragend. Also ich habe mir das Hörspiel dazu dann angehört und dachte dann so, ja, wenn man das so macht, also diese Buchvorlage dann letztendlich so inszeniert, dann macht das am Ende alles Sinn. Ne? Und auch klar, wie du schon sagst, einige Sachen sind halt wirklich over the top, wo ich sage, okay, das ist aber dann Plot-Kram. Ne?
Ja.
Kann man machen und das hat er sich halt entschieden und das ist dann auch vollkommen okay.
Ich war trotzdem über die Auflösung erstaunt. Also nicht, dass ich sowas nicht kenne, damit hätte ich aber nicht gerechnet, dann so, in welche Richtung sich das dann so entwickelt. Und ja, vielleicht lag es wirklich an meiner mangelnden Erwartungshaltung und aber auch diese Idee, dass sie stimmlich über Tonbänder zurückkommt. Das fand ich halt einen guten Kniff, dass wir so mit Bob zusammen halt hören, was sie uns hinterlässt oder meint zu hinterlassen. Ne? Letztendlich steckt da ja immer ne, eine Absicht bei ihr dahinter. Und auch Judy Winter nochmal in, also da hört man auch schon, dass sie, also die ist ja schon weit über 80, klingt zwar noch jünger, aber man merkt so, okay, der geht's nicht wirklich gut, also auch in dieser Rolle der Clarissa. Und also ich muss sagen, das hatte für mich jetzt mehr Jubiläumsfolgencharakter als das, was wir letzte Woche besprochen haben.
Ja, genau. Und da müssen wir ja nochmal nochmal Bezug drauf nehmen. Das konnten wir ja dann erst im Nachhinein machen, gell? Dass ja auch der André Marx ja selbst gesagt hat, dass eigentlich die 225 jetzt nicht das Jubiläum ist und deswegen, dass er da auch unter dem Grund, dass auch anders letztendlich auch angegangen ist, den Fall. Ne? Jetzt nicht irgendwie eine 250, ne? Wo dann wirklich vielleicht wieder ein Dreiteiler kommt, ne? Oder wirklich der 300. Band, ne? Wo der dann wirklich wieder ein großes Jubiläum, also diese 25er oder 75er Jubiläen, sind ja jetzt nicht so die, wo man sagt, da haut man jetzt mal so einen richtig krassen Dreiteiler raus. Und da finde ich, da war schon das etwas längere Buch und die etwas längere, ausführlichere Geschichte des Puppenmachers schon auch, sag ich mal, annähernd so meilensteinwürdig, ne, mal so, um da mal so ein bisschen Feeling zu schaffen, ne. Aber ist dem Fall jetzt nicht so gelungen, sage ich mal, jetzt ein Jubiläum, jetzt das aus Jubiläumsband nennen zu wollen, ne. Dann ist natürlich klar, der Franklin-Fall dann noch was Außergewöhnlicheres oder auch was emotional geladeneres noch sogar gewesen, ja.
Ja, aber gut, da können wir jetzt im Nachhinein philosophieren, wie wir wollen. Aber ich glaube, das ist ja, ich habe mir jetzt aber auch die ganzen Rezensionen zur Spur der Toten nicht angehört und angelesen und so. Aber das, was ich kurz gesehen habe, das geht ja rauf und runter. Also da ist ja auch von vernichtend bis hochgelobt ist ja auch sehr viel dabei. Aber es bewegt auf jeden Fall die 3 Fragezeichen Fanszene.
Ja, das ist immer gut, ne? Also Hauptsache es wird drüber geredet, ne? Egal in welche Richtung.
Ja, auch schlechte Publicity ist Publicity, von daher. Aber also wie gesagt, ich muss sagen, also es lohnt sich, hört euch das gerne mal an. Und also mich hat's gekriegt. Mich hat's halt mehr gekriegt. Ich habe im Zuge dessen beim Malen dann noch ein bisschen was. Da war ich gerade in so einem, dass ich dachte, ach, da sind doch noch ein paar Folgen, die habe ich noch gar nicht. Deshalb, ich lasse ja immer ein paar Sachen so auf Halde liegen, genau für so Momente, dass ich, wenn ich was möchte, dass ich noch so was Ungehörtes habe. Und dann habe ich die Todesklippe gehört, 219. Naja, also da, das fand ich so vom Aufzug ganz spannend, weil das ja auch so in Rückblenden erzählt wird mit Peter. Aber ansonsten, nee, also das war okay. Und dann habe ich die mit Kati Karrenbauer gehört. Ist das die Spur? Nee, die Gesetzlosen, die Ungesetzlichen?
Das könnte die Gesetzlosen gewesen sein. Die habe ich dreimal angefangen und noch nie zu Ende gehört.
Das da ist ein Pferd auf dem Cover und es ist genau. Letztendlich, da geht es auch um Peter, der mit seiner Lehrerin so eine Art Roadmovie erlebt, weil der springt bei der ins Auto und dann ist es so eine Verfolgungsgeschichte und dann geht es um organisiertes Verbrechen und verschiedene Verbrecher. Also so ganz habe ich es auch nicht mehr auf dem Kasten. Also das Beste an der Folge war eigentlich noch eine relativ unauffällige Kati Karrenbauer und der Rest war sehr, ich glaube, sehr wirr, so in meiner Erinnerung und ich habe dabei nicht geschlafen. Also, die fand ich so, ja. Und was habe ich noch gehört? Die fand meine Schwester ganz gut, ist auch was Neues, aber die kam mir auch so bekannt vor. Da sind sie wieder im Theater und machen wieder Praktikum. Der Ach. Knochenmann.
Ja, genau, den haben wir auch schon, den haben wir schon zweimal gehört. Den wollten die Kinder, die fanden die Kinder ganz cool. Und dann haben wir den zweimal im Auto gehört, als wir irgendwo hingefahren sind.
Das ist da so ein bisschen. Sogar,
da, ja. Also mein Mann noch dran erinnern. Das ist doch das und das. Ich so, hey, wo kommt das denn jetzt hier?
Die war auch ja, okay. War also okay. Das war jetzt kein Burner. Also ich finde jetzt im Vergleich zu der Spur der Toten, die ich da sozusagen am Anfang dieser kleinen, für mich exklusiven Reihe gehört habe, fand ich die irgendwie am stringentesten und herausragendsten. Also auch diese Theaterfolge, die tut jetzt nicht weh mit dem Knochenmann. Die ist aber auch irgendwie nicht so mega neu. So, weil irgendwie klingt die so ein bisschen wie da, wo es im Theater mal gebrannt hat.
Ja, genau, da habe ich auch erstmal gedacht, ich verwechsel die bestimmt dann ganz leicht.
Nur da sind sie nicht alle drei Praktikanten, sondern diesmal ist es nur Bob, glaube ich, dein Theaterpraktikum, wie auch immer. Also die kann man sich angucken und anhören, die ist jetzt auch nicht irgendwie besonders gruselig, also die kann man so wegsnacken für zwischendurch oder zum Einschlafen, glaube ich, weil ich glaube, es wird auch nicht.
Nö. Kann ich mir nicht erinnern, dass es da so großartige Szenen gab, die einen jetzt richtig aus dem Schlaf rausreißen.
Nee, also von daher, die könnt ihr mal zum Einschlafen nehmen, genauso wie die Gesetzlosen. Die, ja.
Die habe ich einmal zum Einschlafen und dann habe ich es noch mal ein paar Mal so probiert, aber irgendwie bin ich nicht hängen geblieben. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Woran hat es hier gelegen? Nee, ich muss dann noch mal, vielleicht noch mal mich rantasten. Und die habe ich auch noch offen. Also es gibt noch einige, die ich offen habe. Also gerade so von den neueren. Da habe ich jetzt nicht gleich sofort, wenn die rauskamen, die auch gehört, was ich sonst gemacht habe. Also wo ich auch mal probiert habe, die mal so ein bisschen auf Halde zu haben, damit ich da auch mal was hören kann, wenn es...
Das stimmt. Von daher, also da gehe ich auch bestimmt noch mal ran. So, wenn ich da so an die letzten Folgen denke, ist mir eigentlich nur der Kristallschädel noch so in Erinnerung geblieben. Wenn ich so an die letzten, so bis 200 ran denke.
Ja, und Kelch des Schicksals fand ich halt auch ziemlich...
Ach so, stimmt. Gut. Ja. Stimmt, weil es da ja nochmal um Justus und seine Vergangenheit geht.
Genau.
Na, da fand ich die Familie insgesamt stimmlich ein bisschen anstrengend, glaube ich. Die haben sich doch da dauernd gestritten, ne?
Ja, das stimmt. Und die waren sich, glaube ich, auch recht ähnlich so von ihren ganzen Stimmen her. Das ist ja immer schwierig, wenn man die nicht so unterscheiden kann, finde ich.
Genau, da haben wir mit der Folge, über die wir uns gleich ausführlich kümmern, da haben wir es ein bisschen leichter, ja. Aber ich wollte ja vorher noch kurz was erzählen, falls du es verkraften kannst, was mein eigentlicher Drei-Fragezeichen-Moment in diesen vergangenen Tagen war.
Da ich ja absolut mich für andere fast mehr freuen kann als für mich selbst, kann,
du
ich,
bist
das
so gut.
Kann ich das sehr verkraften. Ich weiß, ich war auch dezent neidisch, aber wenn ich das jetzt nochmal höre, war ich auch fast wie dabei.
Das ist so, du bist so großherzig. Du bist großherziger als ich, weil ich bin teilweise neidisch auf andere Leute, die Karten für andere Orte vom Bobcast hatten. Also es geht um den Bobcast. Die sind wieder auf Tour. Kai und Andreas mit dem Bobcast, also dem Haschimitenfürsten, sie sind in die nächste Runde gegangen. Im letzten Jahr, da war ich auch mit meiner Schwester, da sind ja auch schon unterwegs gewesen. Und diesmal haben sie auch eine neue Folge. Ich glaube, man kann schon erzählen, welche Folge es ist.
Das ist mittlerweile schon geleakt worden auf diversen Kanälen.
Genau, ich fand es gut, dass ich es nicht wusste und wir haben dann vorher noch überlegt, was machen sie wohl und ich hatte es auch kurz in der Überlegung und es war auch so, es geht ums Hexenhandy und das ist halt auch so eine außergewöhnliche Folge, wo man wirklich auch lange drüber reden kann und da muss ich ja schon sagen, als ich dann sah, irgendwie in Köln war dann Bastian Pastewka persönlich da.
Krass, liebe Grüße übrigens an Stefan, der hat da mir auch uns ein bisschen neidisch gemacht.
Ja.
Aber schön, also, ich habe mich sehr gefreut über alle, die da beigewohnt haben.
Ja, und ich glaube, jetzt in Berlin war halt Oliver Rohrbeck live dabei. Naja.
Also und in Hamburg, die Hörspielkönigin, habe ich heute gerade vorhin erst gesehen. Ich glaube, gestern war Hamburg dran und da war Heike Dine Körting Gast.
Na gut, sagen wir, da bin ich jetzt nicht so neidisch. Also Frau Körting und Herr Minninger, die reichen mir dann auch irgendwie bei einem Zoom-Interview. Aber natürlich hat auch André Minninger wieder was erzählt, wie das so alles so war. Und mir sind beide ja ein bisschen suspekt auf ihre Art. Und ich denke mir oft, was passiert da eigentlich im Studio? Weil es klingt immer so, also so, manchmal hat es sowas von großer Ahnungslosigkeit, wie das so durchklingt und dass dann sowas dabei rauskommt, bin ich manchmal ein bisschen überrascht, obwohl das wahrscheinlich stelle mich jetzt auf den nächsten Scheiterhaufen, weil das darf man ja nicht sagen, aber.
Ich find's gut.
Aber auf jeden Fall lässt sich da viel drüber erzählen und viele Hintergründe, wie das so alles zustande gekommen ist und so.
Ja. Aber das ist toll. Ich glaube, die Live-Bobcasts sind bestimmt richtig toll. Ich habe da mal so ausschnittsweise schon auch mal was gesehen und so und dachte dann so, oh Mann, ich wohne echt in der falschen Ecke. Dabei wohne ich schon so zentral und trotzdem so weit weg vom ganzen guten Zeug.
Aber vielleicht kommt ja noch mal was. Wir haben ja schon mal die Bitte hier in unserem Podcast gestellt, dass es vielleicht auch noch mehr in den östlichen Bereich unserer Nation geht. Und es wird ja auch größer. Also Sie haben das ja letztes Jahr angefangen, da waren es ja nicht so viele Termine, jetzt sind es ja weit mehr Termine. Ja. Und ich denke mir, wenn sowas irgendwie auch finanziell läuft, also natürlich machen Sie das alles auch für die Ehre und ne, für die Geschichte, aber natürlich ist das halt auch Job. Und wenn die halt merken, oh, das ist so richtig interessant für sehr viele Leute.
Und der Ruf danach ist ja halt auch sehr, sehr groß. Also wenn ich mir dann so die Kommentarspalten so durchklicke, ne, also also die Mitte Deutschland und Osten schreit nach Bobcast. Also ich glaube, vielleicht haben wir nächstes Jahr dann doch Glück.
Genau, also ich glaube nicht, dass das so richtig große Hallen füllt, weil das ja einfach auch was Intimeres ist. Aber zum Beispiel, ich war jetzt in der Lichtburg in Essen. Das ist ein Kino, aber auch ein schönes altes Kino, wo auch oft Kinopremieren sind. Das ist halt auch ein schönes Ambiente. Und das Ding war auch mehr oder weniger ausverkauft. Also vor mir waren ein paar Sitze frei, aber vielleicht hatten die auch irgendwie, weiß ich nicht, eine Autopanne oder so.
Genau.
Genau. Aber insgesamt war da schon alles, also das war schon sehr, sehr, sehr gut besucht. Und ich hatte relativ früh Karten besorgt, als ich es, glaube ich, im Bobcast, obwohl ich den teilweise auch etwas verzögert höre. Und da habe ich es irgendwie zufällig gehört, dass sie da in die nächste Runde gehen. Und da hatte ich dann direkt ein Geburtstagsgeschenk für meine Schwester draus gemacht.
Ja, super. Ja, das bietet sich dann immer an. Ne? Also hier in Erfurt haben wir die alte Oper, da kann ich es mir sehr gut vorstellen. Ne, das ist auch so ganz klein und intim und da wäre das natürlich bombastisch.
Genau, also falls ihr noch mal irgendwo was seht oder noch Restkarten bekommt und euch fragt, ob sich das lohnt, da kann man wirklich hingehen. Das ist wirklich nett, also nicht nur um Andreas Fröhlich live zu sehen, sondern auch der Kai ist auch sehr sympathisch und sie machen das halt auch wirklich so abwechslungsreich mit Videoschnipseln und Interviews. Also entweder sind die Leute halt live da und am Schluss kann man noch Fragen stellen. Da fällt mir immer nichts Schlaues ein. Das ist schon peinlich. Da machen wir einen 3-Fragezeichen-Bücher-Podcast und mir fällt keine, ich meine, ich könnte mir auch vorher Gedanken machen. Aber
wenn du weißt ja vorher, gut, du kannst dann nur so allgemeine Fragen stellen, weil wenn du jetzt hingehst und weißt jetzt noch nicht, worum es geht, denn du hast es jetzt schon gesehen, dass es ums Hexenhandy geht und wenn dir dann eine bestimmte Frage einfiele.
Nein, das sind allgemeine Fragen.
Aber es sind ja auch immer allgemeine Fragen und bei so allgemeinen Fragen, da überlege ich immer auch, okay, du willst jetzt auch nicht zum x-ten Mal denen die gleiche Frage stellen, die sie schon 1000 Mal gehört haben. Ja. Ne? Und da fällt einem dann meistens so was Spezielles gar nicht ein. Es geht mir ja manchmal sogar jetzt auch im Zuge unseres Podcasts so, wenn wir die Autoren was fragen, wo ich dann auch immer überlege, oh Gott, was haben die denn bestimmt schon, jetzt haben sie auch schon 1000 Mal gehört, diese Frage. Also ich muss eine Frage finden, die sie eben noch nicht so oft beantwortet haben. Und das ist, glaube ich, dann auch immer ad hoc immer ganz schwer, das in dem Moment auch zu machen, wenn du dann gefragt wirst, so, jetzt stell du mal eine Frage.
Genau. Aber irgendwie, also es gibt dann immer halt auch Fragen und gut, dann gibt es auch immer noch Leute, die sagen, oh, ich hätte gerne ein Foto mit dir, können wir das machen? Und dann denke ich, okay, da bin ich raus. So. Und so. Ja. Aber also sonst werden da auch teilweise sehr gute oder sehr dezidierte Fragen gestellt, aber auch, dann geht es auch um die Sprecherlandschaft oder Andreas Fröhlich, was der sonst noch so gemacht hat. Also so, aber gut, also ich habe noch keine Frage gestellt, aber ich durfte auch nicht beim Live-Hörspiel mit, also sie haben mich nicht ausgewählt, so, also da kann man auch immer noch mitmachen, aber auch da ist
Handheben schon. Hast du dich gemeldet? Schon,
ich habe mich gemeldet, ja.
Fein. Gut, ist aber ja klar, leider. Das ist ja meistens so wie die kein Lotto spielen und sich wundern, warum sie nicht gewinnen.
Aber ich muss sagen,
ist ja klar, dass du dich gemeldet hast.
Die ausgewählt wurden, haben das wirklich hervorragend gemacht, muss ich sagen. Genau.
Schön.
Genau, aber ich habe dann ganz verschämt dann trotzdem den Arm ganz hochgereckt, aber na gut. Ne? Da waren halt wirklich ein paar 100 Leute.
Ja, Wahnsinn.
Genau. Aber ich habe mich
Ja.
gemeldet und das fand ich ja eigentlich schon ganz
Ja, das ist ja
toll.
schon die halbe Miete und da gehört auch schon viel Mut dazu, weil dann muss man ja immer damit rechnen, dass man tatsächlich auch genommen wird.
Ja, scheiße, plötzlich wirst du
Da hätte
genommen,
ich,
dann
genau,
stehst
und
du
dann
da.
hätte ich nämlich auch so, oh Gott, wieso habe ich das gemacht? Oh nein, und jetzt muss ich. Ach, schön.
Ja, also ich hatte sehr viele drei Fragezeichen-Momente.
Das war ein guter Monat für drei
Gute Ausbeute,
Fragezeichen
ne?
Sachen.
Fand ich
Gute
auch,
Ausbeute,
ja.
finde ich. Klingt richtig gut. Ja, und da bin ich wirklich nicht, also nur dezent neidisch natürlich, und mehr freue ich mich noch, dass du das erlebt hast. Und freue mich ja auf die Sachen, die wir noch zusammen erleben.
Genau, und dann sind wir ja beim Thema. Letzte Folge, gab es noch irgendwie Feedback? Hast du da noch was?
Ja, also ja, also E-Mails gab es, ne, von Malaika.
Malaika, genau, die hat uns gesehen
Malaika.
und sehr
Malaika
ausführlich
hat
geschrieben.
uns genau sehr ausführlich über Freenet geschrieben und ja, war eine sehr passionierte Recherchen- und Archivhörerin. Also liebe Grüße nochmal an der Stelle, Jungs. We miss you all.
So sehr,
Und
ja.
ja. Und das merkt man auch immer wieder bei Discord. Es ploppt ja immer, das muss ich auch mal ganz kurz einen Exkurs machen, ploppt ja immer wieder bei Discord auf dem Channel und sie werden ja immer wieder bekniet und begängelt. Das große Comeback, oh, es reicht auch nur einmal im Jahr. Hauptsache, sie tauchen mal wieder auf und gerade jetzt auch natürlich, weil wir es vorhin von der Spur der Toten hatten, die natürlich da auch sehr viel Wehmütigkeit hervorruft, weil natürlich alle sich fragen, was hätten die Jungs von Recherchen und Archiv dazu gesagt? Ne? Weil sie haben ja die Trilogie besprochen und jetzt ist es ja eine Quadrologie, sagt man das so?
Klingt gut.
Auf jeden Fall fehlt ja dieser Fall jetzt noch. Und das wünscht sich Malaika natürlich auch. Und die hat uns auch sehr bekniet, auch mal über diese Folge zu sprechen, also sehr ausführlich über diese Folge zu sprechen. Ja, an der Stelle, ja, können wir es natürlich jetzt nicht gänzlich versprechen, aber ich denke, wir werden
Und
nicht
im
drum
Rahmen unserer
rumkommen.
Möglich und im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir ja eben schon, also die anderen können jetzt übrigens wieder zuhören
Stimmt, schaltet
für
wieder
den
ein.
Fall. So, also und Malaika, wenn du reingehört hast, also wir haben es ja jetzt am Anfang der Folge ein bisschen besprochen, so was unsere Eindrücke sind und vielleicht reicht dir das an dieser Stelle schon mal.
Genau. Na, also schon mal als kleinen Vorgeschmack und genau. Wir freuen uns natürlich sehr, dass du uns hörst und uns weiterhin hörst. Und es ist auch schön, überhaupt festzustellen. Ich habe auch letztens eine Nachricht bekommen, ob wir wieder einen Teaser raushauen. Das haben wir natürlich jetzt schon gemacht, weil jetzt, wenn ihr die Folge hört, dann ist ja schon der 1. Mai oder später. Da kommt natürlich was, auch wenn es dieses Mal ein bisschen verspätet war, aber das liegt eben einfach auch manchmal an organisatorischen Gründen. Genau.
Ja, aber Hauptsache Teaser ist vorher. Wann ist ja egal. Und wenn man
Richtig.
Teaser zu weit vorne macht, dann haben sie es ja auch, bis es dann wirklich so weit ist, schon wieder vergessen.
Das denke ich mir nämlich dann auch manchmal. Wann schalte ich den am besten? Ne? Ich denke, so Mitte des Monats ist es dann wahrscheinlich zu früh und dann lieber so ein, zwei Tage vorher, damit sie einfach wissen, hey Mensch, ah oh ja klar, da ist ja bald wieder der 1. des Monats und da gibt es wieder was. Und wenn ihr aufmerksam.
Außerdem muss sich das ja auch noch entwickeln. Das können wir ja vielleicht ein bisschen aus dem
Eben.
Nähkästchen plaudern, weil oft entsteht es erst, während wir aufnehmen, dass uns da irgendwie eine gute, zündende Idee kommt während des Besprechens und nicht schon, ja,
Obwohl du ja diesmal schon jetzt vorher was geschickt hast, was absolut verwendet werden
das
musste.
stimmt.
Ich kann an der Stelle jetzt noch gar nicht sagen, das ist auch wieder so Brain Fock, ich sage jetzt lieber Fock mäßig. Ja, ich mache jetzt mal hier den Jürgen Klopp. Wieso dürfen das alle sagen, nur ich nicht? Dass ich jetzt das noch gar nicht fertig gemacht habe, den Teaser ihren aber jetzt schon gesehen habt und Katrin mir das schon vor einer Woche ungefähr dieses Bild geschickt hat, was ihr jetzt alle schon kennt und das ist einfach so cool. Und ich bin jetzt noch am Überlegen, was ich als Pendant finde, weil ich nicht so ein richtig, richtig cooles Bild habe. Ich habe aber schon eine Idee, was ihr jetzt schon gesehen habt und genau, um dann unsere Folge anzuteasern.
Genau.
Die wir jetzt aus dem Sack hauen. Also ihr wisst es ja auch schon, aber wir haben uns,
Richtig.
gell, ins Reich der Ungeheuer begeben von Henrik Buchner.
Genau, das wird die Folge heute, worum es jetzt in den nächsten so und so 4 Minuten gehen wird. Und ich würde an dieser Stelle schon mal aufs Ende verweisen. Also am Ende der Episode wartet wieder eine ganz besondere Leckerei auf euch. Also dranbleiben ist unbedingt zu gewährleisten, um mal mit Justus Jonas vielleicht ein bisschen zu sprechen. Also auf jeden Fall dranbleiben bis zum Schluss. Da kommt noch was. Also es kommt noch
Ja.
ganz viel, aber da kommt noch was obendrauf.
Richtig. Also wir haben wieder einen tollen Fall besprochen und Den hast du dir ausgesucht, glaube ich, gell? Also der ist im Reich der Ungeheuer. Das musst du nochmal verraten, warum? Was hast du da für einen Bezug zu? Oder ist dir das einfach so in den Sinn gekommen und dachtest du, ach, da war mal irgendwas und ich glaube, der war cool? Oder?
Ja, ich glaube, so ungefähr war das, weil wir überlegen ja auch, was machen wir so in den nächsten Wochen, was haben wir so für Ideen und dann machen wir so eine Liste mit Büchern oder Folgen, die da drauf sollen und dann schütteln wir nochmal und denken, wonach ist uns denn? Und ich fand die... Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich die super, super oft gehört habe, weil das ist ja auch noch eine von den relativ neuen. Die ist ja aus dem 190er-Bereich, also kurz vor 200. Aber irgendwie, also ich konnte mich auf jeden Fall an relativ viele Einzelheiten aus dem Hörspiel erinnern. Und da habe ich gedacht, na, wie ist denn da wohl das Buch? Und da hattest du auch Lust drauf. Also das hat jetzt nicht so eine ganz besondere Bedeutung. Aber ich habe mich wohlwollend an diesen Fall erinnert, als wir überlegt haben, was machen wir als nächstes.
Genau, der ist von 2017 und vorher war die Zeitreisende, also auch eine Minninger, glaube ich, Folge, spannend.
Ja, eine schwierige Folge, die müsste ich auch nochmal hören, weil die ja auch so ein offenes Ende hat, die
genau.
ist ja so ein bisschen seltsam.
Also sehr seltsam, unerwartet und danach haben wir das Geheimnis des Bauchredners, also wir sind auch mit Hörspiel und Buch konform, auch in der Nummerierung und so.
Nee,
und,
in der Nummerierung ist es, glaube ich, leicht verschoben, das Buch hat 194 und das Hörspiel 195, aber
Aber
die Sachen, die davor und danach sind, es ist bei beidem
gleich.
Aber
es ist bei beiden gleich, genau. Dann so genau. Genau.
Ich mag auch das Geheimnis des Bauchredners übrigens sehr. Das ist sehr lustig, weil meine Schwester hat die Folge bis jetzt, glaube ich, noch nicht gehört. Die hat es nicht so mit Bauchrednerpuppen. Also jeder hat ja so, ne, der eine findet Clowns doof, der nächste sagt, das kann ich nicht gut haben. Und ich sage immer so, ach, versuch's doch mal. Obwohl andererseits natürlich die Stimme von diesem Bauch, von dieser Bauchrednerpuppe ist schon sehr speziell.
Es ist ja meistens, ne? Also da kommt es immer auch drauf an, was hat man für eine Puppe. Wenn das so eine creepy Puppe ist, die aussieht wie so ein kleiner Mini-Mensch, finde ich das auch immer ganz schwierig. Ne? Aber wenn das so, weiß ich nicht, wie bei Sascha Krammel,
ja,
ne, hier seine Josie
niedlich.
Ist oder sowas, gell? Dann ist das natürlich total knuffig.
Oder der
Adler.
Oder
so,
der,
genau. Also das finde ich dann richtig klasse. Ne? Also wenn das natürlich so eine Chucky-Puppenverschnitt ist, dann ist das
natürlich... Ja, das ist so eine klassische Bauchrednerpuppe. Ne?
Ja,
so, es gibt auch eine Alf-Folge, wo Alf sich auch irgendwie, ich glaube, im Fernsehen, im Werbefernsehen sich so eine Puppe bestellt. Also da war ja noch die Zeit vor dem Internet. Und der hat ja mal Sachen dann aus dem Fernsehen bestellt beim Shopping-TV. Und dann hat er halt auch so eine Puppe und die übernimmt dann auch so ein bisschen, also da im Hause Tenner auch so ein bisschen die, also alle hassen nachher diese Puppe, weil er dann nur noch über diese Puppe spricht. Und die ist halt so wirklich so klassisch amerikanisch, 30er, 40er, 50er Jahre so. Also das ist halt wirklich so ein kleiner Mensch im Anzug. Und also den fand ich auch immer ein bisschen creepy und in die Richtung geht es auch.
Und das ist vor allen Dingen total schön. War das jetzt Zufall oder Absicht, dass du Alf jetzt ins Spiel gebracht hast?
Das war jetzt Zufall, aber bitte sprich mal weiter.
Ja, weil es absolut zur Folge passt. Weil wir ganz viele Alf-Reminiszenzen haben
stimmt.
in dieser Folge.
Die ich nicht verstehe. Also es gibt, ich habe diese Reminiszenzen auch gelesen. Auflösen konnte ich das jetzt nicht so, aber...
Ja, nur wenn man wahrscheinlich dann wirklich auch die Folgen kennt, sage ich mal. Aber es ist ja teilweise tatsächlich sogar namentlich und sogar
das stimmt,
bestimmte... Ja. Werte, um jetzt nicht so ins Detail zu gehen, aber bestimmte Dollarnoten sind da wirklich komplett gleich, was ich ziemlich
geil finde.
Nee, das
stimmt, jetzt wo du das sagst, genau. Aber
also
auf jeden Fall.
Herr Buchner ist Alf-Fan.
Ja, ich auch, also von den frühen Folgen
auch
sehr. Und ist auch gar nicht so schlecht gealtert. Also kann man sich wirklich nochmal angucken und auch wirklich ist auch gut synchronisiert. Ich hatte da teilweise früher ja sogar so Kassetten davon. Und das sind dann halt so Mitschnitte von den Fernsehfolgen. Also wirklich gut.
Ja. Cool.
Ach so, kurz zu Henry. Du hast schon gesagt, Henrik Buchner hat es geschrieben. Den hatten wir ja schon mal hier zum Blauen Biest. Das war ja eine ganz tolle Folge, fand ich.
Genau, die haben wir sehr gefeiert.
Und auch der schreiende Nebel ist von ihm. Die finde ich ja auch richtig, richtig gut.
Ja.
Nicht ganz so bin ich jetzt dabei bei Schwingen des Unheils und Manuskript des Satans. Das sind so einige seiner letzten. Und ganz neu im Band des Barracuda, die kommt noch. Also das ist so das eins der nächsten, die kommt im Juli als Buch.
Mhm. Genau. Das wurde jetzt angekündigt, ne, in der Riege der neuen Bücher.
234 sind wir dann schon.
Oh, irre, einfach nur irre. Das ist, da winkt ja schon bald das nächste Jubiläum. Also dann das richtige Jubiläum, die 250. Bin ich auch mal gespannt, wer das machen darf. Ne? Also ich glaube, das ist ja auch noch nicht raus.
Gut, aber wie weit sind wir denn da, wenn der jetzt, also ich glaube, die sind ja sowieso ein bisschen weiter im Voraus. Wie viel erscheinen im Jahr? 4, 5? Also ich glaube, so 2 Jahre haben wir noch, glaube ich, oder? Bis zur 250?
Ja, wahrscheinlich. Na gut, weil es kommen ja, wenn jetzt im Juli wieder ein Schwung kommt, dann kam ja im Februar, glaube ich, welche
Da
raus.
bist du ja fitter, was das angeht. Aber so, also
Ja,
es
aber es
ist.
ist auch gefährliches Halbwissen gerade. Ich könnte mich auf den Kopf und Kragen reden. Also, aber ich dachte, es kommen bestimmt immer so drei, vier. Gut, dann kommt immer drei, glaube ich, drei reguläre raus und dann noch diese Sondergeschichten. Oh, ich muss noch mal ein großes Shoutout an Andreas Ruch loslassen. Fällt mir gerade ein.
Weil.
Weil ich, der Schwarze Fluch kam ja von ihm letztens raus. Das ist ja auch so ein Sonderedition. Also der Andreas Ruch, der ja über seine Alternativ-Coverzeichnungen da zum Coverzeichner emporstieg, hat ja auch schon zwei eigene Fälle zu Papier gebracht. Und einmal die Geisterfrau, das ist so ein Aufreißband, also wo du quasi da diese Seiten aufschlitzen kannst. Sehr, sehr gut. Und dann auch der Schwarze Fluch, was ein, ich kann mich selbst entscheiden, wo ich weiterlese, Fall ist. Also so ein
Ah,
Buch, wo
ja.
du selbst entscheiden kannst, wenn du jetzt mit Bob mitgehen willst, dann lies auf Seite so und so weiter. Und wenn du da in der Geschichte da bleiben willst, lies auf Seite so und so weiter. Wow, also krass. Also das würde sich, glaube ich, mal anbieten als so ein kleines Special oder so, um sich auch das mal genauer anzugucken.
Ja, hu,
Kann ich nur
schwierig
jedem
in der, nicht.
wärmstens ans
Nicht so
Herz legen.
einfach von der Umsetzung, und ich bin auch mal gespannt, wie sie, ob sie sowas als Hörgeschichte machen. Sowas funktioniert ja höchstens noch, also über CD funktionierte das immer ganz gut, dass man halt den nächsten Track angeben
Ja,
konnte. Also
ja.
wenn du mit ihnen jetzt in den Keller gehen willst, dann mach mit Track 17 weiter.
Ja.
Möchtest du, dass sie auf den Dachboden gehen, mach mit Track 7 weiter.
Genau.
Das ist ja wie bei Luxury End zum Beispiel. Ja, keine Ahnung, wenn man dann alles mal in der, also da habe ich ja immer so einen Knoten im Kopf. Also
Ja.
damit, das möchte ich ja persönlich auch nicht inszenieren müssen.
Ja, Hammer. Also ich bin da auch überhaupt schon alleine schon geflasht, wie man das überhaupt schreibt, gell? Weil du musst ja wirklich dann schon wissen, okay, wo sind jetzt die Enden, wo ist hier eine Sackgasse, wie schreibst du das jetzt weiter?
Und es muss
Fand ich schon
trotzdem alles
ziemlich
passen,
geil.
in welcher Variante auch immer.
Genau, und dann muss das ja dann wieder zur ganzen Geschichte passen. Ich habe natürlich dann alle Varianten gelesen, weil ich ja wissen wollte, ich kann mich jetzt nicht nur für eins entscheiden, ich muss das alles wissen. Und das fand ich echt mega gut und vor allen Dingen auch diese ganze Story. Also die kann ich mir als Hörspiel auch sehr, sehr fantastisch gut
Oh,
vorstellen, ne?
okay.
Also ganz große Leseempfehlung an der Stelle. Genau, wie bin ich jetzt eigentlich drauf gekommen?
Du wolltest an Andreas was losschicken, noch
Ja, na
irgendwelche
Grüße,
Grüße.
wegen aber da bin ich jetzt irgendwie drauf gekommen, weil vorher um was ging, ne? Ich spule mal zurück kurz. Nee, vorher hatten wir,
250, du hast
ach, wer
überlegt,
den
wer.
Sonderband schreibt, ich finde überhaupt, man könnte Andreas Ruch auch ins reguläre Autorenteam setzen. Er durfte regelmäßig, weil der schreibt wirklich richtig gut. Also das ist richtig fesselnd. Also das nimmt einen richtig mit. Also man kann es gar nicht weglegen. Das ist, also mag ich ja bei den Büchern. Ne? Es gibt ja tatsächlich auch welche, wo der Lesefluss es vielleicht nicht so stimmt. Ne? Aber wo ich jetzt wieder auch zum Henrik Buchner zurückkomme, wo ich sage, bei dem im Reich der Ungeheuer, das hat sich auch flockig,
Ja.
locker weggelesen. Also das war auch toller Lesefluss.
Das finde ich auch. Da sind wir wieder zurück beim eigentlichen To-Do des heutigen Tages. Und da gucke ich noch mal kurz aufs Cover, weil es hier steht. Also ich mag das Cover.
Ja.
Das finde ich okay. Also da sind schon Viecher drauf. Das erwarte ich ja auch. Also drei mindestens. Und ich sehe, es ist so blau-türkis, schwarz-dunkel irgendwie gehalten. Mit so einem Riesenwolf mit rotglühenden Augen und gefletschten Zähnen. Der sieht schon ordentlich gruselig aus. Und dahinter so ein King Kong-Viech, würde ich sagen,
Genau.
ne? So
Ja.
irgendwas Affiges. Auch mit
Ja.
roten Augen. Und hinten dann dieser komische,
Die Kinder haben gesagt, es ist ein
Urzeitvogel.
Dodo.
Es ist ein Dodo,
Ja.
genau. Es ist vielleicht dieser Terrorvogel, der nachher auch
Ja,
kommt. Dafür ist
genau.
er natürlich hier auf der ein bisschen klein, weil in echt ist er ja scheinbar relativ groß.
Na, genau. Und vielleicht die Perspektive, ne? Steht halt weiter hinten, dann ist er
Genau.
kleiner. Genau.
Aber also so, ich finde zum Namen im Reich der Ungeheuer, und dann sehe ich da drei von so Viechern, die mich alle so anstarren, finde ich jetzt gut.
Ja,
Und
finde ich
man
auch.
sieht. Und man kriegt so einen Vorgeschmack, weil die stehen schon auf so Podesten.
Genau.
Also sie sind nicht in der freien Natur, sondern man hat schon das Gefühl, also gerade der Dodo-Terrorvogel Piepmatz da hinten, dass da, also, ne, dass das eine Art
Genau.
Ausstellung ist, Museum, irgendwie sowas. Also
Richtig.
ich finde, das ist ganz gut eingefangen.
Ja, ich finde auch die leuchtenden Augen ziemlich cool. Also das ist also richtig, es kommt richtig gut raus. Also das, wenn das so da steht, spricht es mich auch
Ja,
sehr an, muss ich
und es,
sagen.
ja, die starren mich schon an, würde ich auch
Ja,
sagen, so.
ja. So richtig intensiv, wo du denkst, so, könnt ihr mal woanders
Ja,
hingucken?
geht
Langsam
weg.
langsam wird es unheimlich.
Ksch, ksch, ab, ksch, ksch, ksch.
Genau. Also ich muss ja wieder sagen, ich habe ja das Erste, was ich ja mache, wenn ich in ein Buch gucke, dann gucke ich erstmal, wie viele Kapitel hat es, wie viele Seiten und so. Gell? Und wir haben tatsächlich, weil wir ja sonst immer jetzt über 20 Kapitel hatten, haben wir jetzt hier nur 14. Das fiel mir gleich auf. Die Liste war recht kurz auf der zweiten, dritten Seite.
Ja, aber eigentlich finde ich, brauchen wir fast keine Kapitel, weil auch in den Kapiteln selber gibt es oft Brüche. Also wir haben wieder sehr viele Szenenwechsel. Ja, das erinnert mich ein bisschen auch ans Blaue Biest. Ja, also richtig viele Szenenwechsel. Man könnte es jetzt auch einfach durchlesen ohne Kapitel. Also natürlich gibt es auch Cliffhanger von Kapitel zu Kapitel. Aber alleine durch dieses permanente Switchen zwischen den Detektiven ist es so, dass es eigentlich egal. Also da fand ich die Kapitelbenamung jetzt gar nicht so wichtig.
Ja, also fand ich auch teilweise auch ziemlich, also muss man auch nochmal drüber reden, wo ich mir denke, okay, da habe ich mich manchmal am Ende gefragt, was hat der Name jetzt mit dem Kapitel zu tun? Ne? Also da, hier habe ich mich sogar auch schon mal verschrieben. Ist ja auch witzig, müssen wir auch nachher nochmal drauf kommen. Da habe ich mich mit meinen Notizen verschrieben. Ich habe manchmal Sachen liest, die, also ich habe da wirklich gedacht, hey, was hat denn das damit jetzt zu tun? Aber es ist eigentlich ein ganz anderes Wort. Also da kommen wir aber noch drauf.
Nee, aber das könnt, an der Stelle kann ich einhaken und da sind wir uns wieder sehr ähnlich. Ich habe das Buch mit in den Urlaub genommen. Ich war eine Woche auf Mallorca und habe gedacht, ach, da kann ich ja arbeiten. Ne? Da kann ich mir ja das Buch, da habe ich das Buch mitgenommen und irgendwie ein paar Zettel und einen Stift. Und dann habe ich jeden Abend immer, wenn, weiß ich nicht, meine Freundin mal im Badezimmer war oder so, dann habe ich mal 20 Minuten im Buch gelesen und Notizen gemacht. Und auf dem Rückflug auch, weil Fliegen finde ich nicht so richtig geil. Und da habe ich gedacht, ah, da kann ich schön lesen. Und dann bin ich, glaube ich, bis Kapitel 8 oder so gekommen und habe dann brav Notizen gemacht. Und zu Hause habe ich dann da wieder gesessen mit meinen Notizen und musste es wirklich, damit wir hier heute richtig sprechen können, musste ich mich hinsetzen und es wirklich nochmal abtippen, weil diese Notizen, und ich habe mir Mühe gegeben, aber trotzdem zwischendurch so, was? Und ich dachte, das nutzt sich sehr schnell ab. Das ist vielleicht noch am Anfang ganz charmant, wenn ich sage, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Aber spätestens, wenn ich das bei jedem dritten Satz sage, wird es ein bisschen ermüdend fürs Zuhören und auch für uns und vor allem für dich. Und deshalb habe ich das nochmal abgeschrieben und dieses Abtippen hat nochmal irgendwie, also es hat sich alles ein bisschen hingezogen. Plus überall habe ich dann immer sehr vollmundig hingeschrieben, Recherche folgt. Weil deshalb wollte ich jetzt vorm Urlaub irgendwie mit dem Handy jetzt irgendwie nicht machen. Das kam dann auch noch im Nachhinein. Und
sehr schön.
Aber da manchmal hat es länger gedauert zu errätseln, was ich da hingeschrieben habe, als wenn ich die Passage nochmal neu gelesen hätte.
Das ist auch geil. Ja, deswegen ich mache das ja gleich immer dann, wenn ich die Notizen dann mache, dann hacke ich die gleich in den PC rein, weil ich mir auch meine eigene Schrift oft auch danach nicht lesen kann.
Deshalb, wenn du halt sagst, dieses gemütliche, ich sitze irgendwo und genieße dieses Buch, also das hatte ich ja nur beim Todesflug, dass ich dann wirklich im Sessel saß und das so in einem Rutsch durchgelesen habe. Ja. Aber ich merke, also es ist schon gut, am Computer zu sitzen. Vielleicht fällt mir ja irgendwann nochmal eine neue Variante ein. Vielleicht klappt das ja irgendwann mit Notizen diktieren vielleicht und dann, dass das System das dann sofort aufnimmt, so ähnlich wie bei einer Sprachnachricht. Ja. Ich könnte mir ja immer selber so Sprachnachrichten schicken und dann müsste ich mir irgendwie überlegen, wie es dann,
Aber gibt es nicht auch, also gut, ich meine, das ist dann immer auch ein bisschen fehlerhaft, aber wenn man das gleich so reinspricht und das verschriftlicht das gleich für einen, aber da kommen manchmal auch die ulkigsten Sachen raus. Ich habe mal so eine Nachricht an meine Kollegin geschickt als Sprachbefehl und der hat das dann umgesetzt als Text und da kam eine Gülle raus. Da haben wir uns so kaputt gelacht, weil sie musste das dann erstmal entziffern, was halt dann dieser, welche Wörter aus meinem... Wo ich schon dachte, ich habe schon deutlich gesprochen, ich gebe mir ja schon echt Mühe, aber trotzdem war das dann noch nicht so ausgereift und mein Mann war ja noch pragmatischer, der hat dann gesagt, hier, gib das doch einfach hier bei Bing hier Copilot ein und lass dir hier das Buch zusammenfassen.
Oder ChatGPT,
Super, super allgemein, ich habe das mal ausprobiert und klar, der hat das super zusammengefasst, das Buch, aber das ist jetzt nicht das, was wir für einen Podcast brauchen. Da brauche ich ja Details, da muss ich ja richtig reingehen. Ne?
Und, macht euch keine Sorgen, also noch wird nicht ChatGPT unser Resümee für uns schreiben.
Alles noch echt und live und von uns.
Aber zum Beispiel die Spracherkennung von WhatsApp ist gar nicht so schlecht. Also ich kenne auch viele Leute, die dadurch einfach, die schreiben halt WhatsApp durch einen Sprachbefehl. Und wenn du deutlich genug sprichst und so, dann funktioniert es schon ganz gut.
Ja, das hätte ich vielleicht mal machen sollen bei der Nachricht.
Dann müsste ich mir also selber immer irgendwie WhatsApps schicken per Sprachbefehl. Ja, also ich tüftel noch.
Da wird sich noch was Gutes finden, glaube ich.
Ja, ich hoffe, aber das brauche ich ja auch für meinen Job. Also ich bin jetzt wieder an einem großen Feature bis Ende des Jahres dran, so ein 1-Stunden-Feature. Und da wird es auch wieder sehr lange Interviews geben, die ich in der Regel halt auf meine Art auch immer selber noch verschriftliche. Da habe ich auch schon überlegt, wen könnte ich irgendwie für kleines Geld irgendwie bezahlen, dass der mir halt meine ganzen Stunden-Interviews dann irgendwie wörtlich abtippt. Ich merke aber auch, das habe ich in den letzten Jahren halt immer gemerkt, das ist eine Menge Arbeit. Ich merke aber, wenn ich das selber mache, dann passiert in meinem Kopf auf irgendeiner unterschwelligen Ebene passiert schon irgendwas in Sachen Inhalt, dass ich da nochmal in dem Interview drin bin, Sachen sich, da, wo ich denke, ah, das ist ein wichtiger Ton, das ist eine wichtige Antwort, das brauche ich, das kann weg. Und das mache ich aber, das passiert halt erst, indem ich das nochmal höre und abschreibe. Und vielleicht muss ich durch diesen Arbeitsschlauch für mich so.
Ja.
Genau, und durch diesen Arbeitsschlauch muss ich auch immer für die 3 Fragezeichen. Von daher habe ich hier wieder viel, viel Papier. Und jetzt können wir doch mal anfangen nach einer
Richtig,
über einer
jetzt können
Stunde.
Wir mal ins erste Kapitel einsteigen. Willkommene Störung, die wollen wir hier zwar nicht, aber ich glaube, die Jungs sind nicht gerade böse drum, weil die hocken nämlich in der Zentrale und es ist echt wieder meine Affenhitze.
Ist wieder also, heiß, habe ich auch gedacht.
Genau, ist so geil. Wir sind also wieder in einem Rocky Beach, das einfach nur super heiß ist. Und sie kümmern sich so ein bisschen alle ums Archiv und fassen die ganzen Protokolle und sowas zusammen und ein Anruf holt sie so ein bisschen raus und
aber es kennt ja jeder von uns auch, ne? Dass wir so lästige Arbeit, weiß ich, Steuerunterlagen sortieren oder irgendwas ausmisten und ja. Das kennt ja jeder von uns und da freut man sich ja eigentlich wirklich, wenn irgendeiner anruft und sagt, so, das müssen wir jetzt aber mal zuerst machen.
Genau, und da ist ein gewisser Wally Robertson am Telefon und bittet sie um Hilfe. Na, vor allen Dingen um Bobs Hilfe. Also sagt er am Telefon auch schon, ne, also er braucht die Hilfe der 3 Fragezeichen und vor allen Dingen von Bob Andrews. Und er sagt aber auch gar nicht mehr, sondern nur, dass sie möglichst schnell zeitnah vorbeikommen sollen, am besten heute noch und auf Wiedersehen, ne, und weg. Und
genau, und die Jungs gehen davon aus, also sie machen sich dann auch auf die Socken und sie gehen auch davon aus, oh, da braucht man einen guten Rechercheur, deshalb halt Bob. Und bei Peter klingelt bei dem Namen was, dass er sagt, den hat er schon mal gehört. Sein Vater arbeitet ja auch in der Filmbranche, den kenne ich irgendwie von, ne, so, da habe ich irgendwie was gehört. Und es ist dann auch so, dass wir dann auch erfahren, ich glaube, entweder fällt es ihm ein.
Ich glaube, er fragt seinen Papa, oder?
Papa.
Also, oder erst später, ich weiß
Im
nicht.
Im Hörspiel
genau.
erinnert er sich und im Buch fragt er seinen Papa. Und während der Fahrt kriegen wir dann so ein paar Infos, dass Wally Robertson früher halt Stuntman war. Und zwar für die Promis, also für Stewart, für Peck, für Fonda. Also gut, das sind vielleicht Namen, die kennt ihr, wenn ihr irgendwie nach 2000 geboren seid, nicht mehr unbedingt. Aber das waren halt wirklich so die Größen in den 40er, 50er, 60er Jahren. Also Peter Fonda, Gregory Peck und wie hieß denn Herr Stewart noch mit Vornamen? James.
Ach ja.
Den fand ich ganz toll in Das Fenster zum Hof zum Beispiel. Und in vielen Hitchcock-Filmen haben die halt, hat gerade zum Beispiel James Stewart mitgespielt. Und wenn ich ja an Stuntmen denke oder an Stunt-Leute denke, denke ich ja sofort auch an Colt Sievers aus Ein Colt für alle Fälle, einer ganz tollen Serie in den 80er Jahren. Also so meine Kindheit, wenn das so im Fernsehen kam, das war halt total, das habe ich sehr geliebt und das war halt ein Stuntman, der auch als Kopfgeldjäger gearbeitet hat und dann gab es halt jede Folge, dass er irgendeinen eingesammelt hat und dafür Geld gekriegt hat und das war halt sehr actionreich. So. Und die kann man sich gut angucken. Die Serie lief zwischen 81 und 85. Es gibt 5 Staffeln und alleine die Musik ist halt so ikonisch. Ja. Und diese Anfangssequenz auch, wo ich letztens noch las, dass das auch teilweise wirklich Stunt-Sachen aus echten Filmen zum Teil sind. Und also das könnt ihr euch gerne angucken, wenn ihr es so gar nicht kennt. Außerdem passt es total gut zu der Zeit, weil am 2. Mai, seit dem 2. Mai, wenn ihr es jetzt danach hört, läuft halt ein Film mit Ryan Gosling und Emily Blunt. Und der heißt The Falling Guy. Also genau das ist halt ein Colt für alle Fälle, so hieß es im Original. Und es ist, ist die Geschichte von Colt Sievers als Kinofilm.
Ja, mega.
Also irgendwie passt gerade alles zueinander, ne?
So. Ja, mega, das ist echt cool, dass das so gerade von der Zeit her einfach so perfekt passt, ne? Und es geht aber, die reden auch so ein bisschen darum, ja, wie wichtig auch Stuntmen sowieso auch in Filmen waren und so und dass er auch so ein bisschen als vergessener Held Hollywoods gehandelt wird und dass man heute auch gar nicht mehr so richtig, also die leben auch sehr zurückgezogen, die Robertsons und in Hollywood Hills und man weiß auch gar nicht mehr so viel über die, Soll aber bald irgendwie so ein Special kommen. Also er wurde wahrscheinlich auch schon angefragt, dass man also so eine Dokumentation macht, also Peters Vater, über die vergessenen Helden Hollywoods und so. Und er trägt auch den Spitznamen Mighty Wally. Aber ich glaube, die reden erst später drüber, so richtig nochmal intensiv im nächsten Kapitel erst. Also die machen sich erstmal auf den Weg. Sie sind froh, dass sie wegkommen aus der Zentrale. Und jetzt erstmal sich, also der Bob holt sein Auto und Peter hat in der Zeit mit seinem Vater telefoniert und dann sitzen sie im Auto und fahren erstmal los und unterhalten sich noch so ein bisschen und dann auf dem klingelt's Telefon.
Ja, pass auf, ich habe da vorher noch zwei Kleinigkeiten. Also erstmal im Hörspiel ist es auch sehr schön, da erinnert sich ja Peter kurz und erzählt ein bisschen was über den Stuntman Wally. Und sehr schön, bevor sie halt ins Auto steigen, hört man halt Blackie total intensiv krächzen, finde ich, in der Zentrale. Und Bob ist so ganz enthusiastisch und sagt, nein, Blackie, du kommst nicht mit. Und ich habe so das Gefühl so, oh, der Mann ist ziemlich gefordert. Jetzt wollen sie endlich mal ihn und er hat richtig Lust auf den Job. Das klingt so durch, ja. Fand ich, dass er so sagt, nein, du bleibst hier und wir gehen alleine und heute ich.
Aber ich muss aber sagen, also im Hörspiel, zumindest die Eingangsszene ist mir noch in Erinnerung geblieben. Ich habe die gehört und dachte so, wow, was sind die aggressiv? Also ich finde, die Stimmung ist sehr aufgeheizt, meines Gefühls nach. Also wo ich dachte, im Buch kommt das so gar nicht rüber. Klar, es ist heiß und alle stöhnen über die Hitze. Aber es klingelt dann das Telefon und Peter dann so, oh, Justus, mach doch mal den Verstärker an. Ja, das mache ich doch immer. Also es ist so richtig so irgendwie. Und dann auch diese Szene, also ich habe das eher dann so, oh nee, Blackie, du kommst nicht mit. Also ich finde, das hat auch Bob recht pissig, also in meiner Welt. Ne? Also ich habe da ganz krasse Vibes gehabt, wo ich so dachte, warum sind die denn nur so aggressiv? Ich dachte, ist irgendwas noch vorgefallen vorher? Ja klar, die machen da das Archiv und so, das ist heiß. Aber es kommt die Stimmung gar nicht so... wie sie dann im Hörspiel transportiert wird, habe ich so aus dem Buch jetzt nicht so rausgezogen.
Okay.
Na, aber das ändert sich dann. Ne? Also dann sind
vielleicht
die
ist es einfach heiß und sie sind etwas genervt.
Genau,
sie sind
einfach nur genervt wegen der Hitze wahrscheinlich, weil ich glaube, dann später irgendwann wird Justus auch immer so angefahren irgendwie, wo der ja sonst immer so ein bisschen fordernd ist, muss der ja immer ständig so, ja, okay, mache ich doch, ist doch gut. Und,
das finde ich ganz spannend, wie du das empfindest, weil ich greife einmal vor aufs Resümee, ich glaube, da habe ich mir auch noch irgendwie hingeschrieben, sie gehen da erstaunlich liebevoll miteinander um und sind gar nicht so, also weder irgendwie, dass sie auf Justus rumhacken wegen der Figur und es ist gar nicht so
aggro. Also im Buch wie's schon, ja, richtig.
Stimmt, vielleicht, aber es ist mir, also ich habe es eher positiv gesehen, dass es so nach dem Motto, so jeder hat so seinen Part und...
Im Buch auf alle Fälle, also das ist wirklich jetzt der Vergleich zum Hörspiel, also wo ich auch im Buch sage, da kommen die mir ganz anders rüber, als in der Eingangsszene. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt das Hörspiel nicht mal ganz so komplett jetzt auf dem Schirm, ich habe es jetzt auch nicht nochmal geschafft, mir vorher nochmal ganz brandaktuell anzuhören, ich habe es mir vor 2 Wochen oder so angehört. Und da ist mir nur diese erste Eingangsszene, wo ich dachte, wieso ist schnauzt denn der Peter jetzt den Justus so an, er soll den Verstärker haben. Das machen die aber öfter mal, ne? Dass man so eine gewisse Grundstimmung einfach so merkt. Aber da haben die wahrscheinlich das auch einfach so mitgenommen, wie es wahrscheinlich gerade auch so sich ergeben hat. Ne? Vielleicht ist das manchmal auch sehr improvisiert, sage ich mal, gell? Auch von ihrer Stimmung her, wenn sie dann im Studio sind oder so und das jetzt gar keinen richtigen Order hatte, jetzt so aufzutreten, sage ich jetzt mal. Gell?
Also ich habe das eher, ja... Also ich habe das nicht so.
Aber cool finde ich das so, dieses, wenn du dann sagst, der Bob hat jetzt Bock drauf. Ne? Das ist jetzt so, oh, ich bin jetzt mal gefragt und es geht mal um meine Fähigkeiten. Ne? Und er sich natürlich hier auf eine super Recherche freut. Genau, und sie fahren dann im Auto los und sind auf dem Weg.
Entschuldigung. Aber das passt an der Stelle ganz gut. Wir haben gerade kurz über Mighty Wally kurz gesprochen. Da kommen gleich noch ein paar mehr Einzelheiten. Aber in dem Zuge werden halt noch mehr prominente Stuntmans erwähnt. Ja. Und heute kennt man die ja namentlich gar nicht mehr. Aber es wird halt erwähnt, zum Beispiel Evil Knievel. Den kenne ich einfach nur als Namen noch so. Ja. Und ich finde den Namen einfach so geil.
Ja, total.
Und habe
über
ihn halt nachgelesen, dass der halt, also der Name ist ursprünglich durch in der Vergangenheit liegenden Radkappendiebstahl, weshalb er halt im Knast saß, entstanden. Und so die Wärter haben dann über ihn immer gescherzt und haben ihm den Spitznamen Evil dann halt gegeben. Eigentlich hieß der Robert. Und der war auch Leichtathlet, der war Skispringer. Und der hat halt in den 60er Jahren die Leute dadurch begeistert, dass er halt immer so atemberaubende und bekloppte Aktionen gemacht hat. Also Motorradsprung über 50 geparkte Autos in L.A. Und das wurde dann halt auch im Fernsehen übertragen. Also der war echt ein Typ in der Zeit. Und vor allem prominent und bekannt wurde Evil Knievel dafür, dass er nicht nur halsbrecherische Sachen gemacht hat, sondern viele Stunts gingen halt auch schief. Also der hat sich in seiner Zeit alles gebrochen, was man sich brechen kann. Der ist mal, der hat einen Sprung über 13 Busse im Wembley-Stadion gemacht. Das ist damals nicht gelungen. Und da hat er sich die Hüfte gebrochen zum Beispiel. Und da hat er zum Beispiel gesagt, das war 75, er tritt jetzt zurück, er macht es nicht mehr. Mhm. Hat dann aber trotzdem seine Karriere erst 2 Jahre später beendet. Da gab es einen fehlgeschlagenen Sprung über ein Haifischbecken. So. Also der war dafür bekannt, dass er sich halt immer in Einzelteile zerlegt hat. Und deshalb war das halt auch so eine bekannte Nummer. Den gab es zum Beispiel auch als Actionfigur auf einem Motorrad. Dann konntest du den irgendwie mit so einer Kurbel aufdrehen und dann ist der durch dein Kinderzimmer gesprungen, der Evil Knievel. Und dann gibt es noch, der wird hier auch erwähnt, von dem hatte ich noch nie was gehört, Yakima Canute oder... Mhm. Das war ein berühmter US-Rodeo-Reiter und auch Stuntman. Der hat John Wayne gedoubelt, der hat aber auch Clark Gable vom Winde verweht zum Beispiel gedoubelt. Auch da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo so eine Kutschenverfolgungsfahrt, da war er Clark Gable. Und er hat das Wagenrennen von Ben Hur inszeniert, dieses ganz berühmte. Mhm. Ja. Und der hat auch einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. So, also auch das ein sehr bekannter, berühmter Mann, der auch passt ganz gut zu diesen vergessenen Helden vielleicht.
Ja, cool, genau.
Genau. Und jetzt kannst du erzählen, dass sie im Auto sitzen. Jetzt bin ich mit meiner Recherche erstmal.
Sehr schön. Genau, und die sitzen im Auto, fahren da gerade los und dann klingelt auf einmal Justus' Telefon und der sieht auch gleich auf dem Display, dass es zu Hause ist. Also das kann ja nur Tante Mathilda sein, weil Onkel Titus irgendwie unterwegs ist. Und sie ruft an, um ihn vorzuwarnen, dass er vielleicht gleich einen Anruf kriegt, weil sie hatte wohl eine schwerhörige Frau am Telefon und bezeichnet sie dann auch ganz niedlich als keifendes Nervenbündel. Also wenn du gleich da jemanden am Telefon hast, wundere dich nicht. Die hat jetzt gerade hier angerufen und ich habe ihr mal eure Handynummer gegeben. Sie braucht dringend die Dienste der 3 Fragezeichen und kündigt das dann schon mal an und da sind sie natürlich schon ganz gespannt und auch dann just in diesem Moment klingelt auch dann Justus' Telefon ein zweites Mal und dann ist sie dran, eine Dame, die ja schrulliger und krasser nicht sein kann, ja.
Ja, also keifendes Nervenbündel trifft es hervorragend, finde ich.
Toll, also super, super. Ja, man kann sich es genau vorstellen und die fängt natürlich erstmal gleich an, ja, also für ein Dienstleistungsunternehmen seid ihr echt schlecht zu erreichen, kann ja wohl nicht wahr sein und ist mal gleich pisst, ja. Und Justus entschuldigt sich natürlich auch und man merkt schon, okay, die ist wirklich derbst schwerhörig, weil das, was er quasi sagt, kommt so überhaupt nicht an. Also sie reagiert überhaupt nicht adäquat auf das, was Justus sagt, ja. Also ich muss auch gleich hingeschrieben, eine tolle Sprecherin. Also
ja, Sabine Hahn macht das einfach großartig. Es ist aber auch gut geschrieben. Also ja. So, sie ist halt auch schon toll angelegt, diese Hydra Flex Dev. Ich finde den Namen auch schon ganz geil irgendwie. Geil, und ja. Sabine Hahn war zu dem Zeitpunkt auch schon über 80 während des Hörspiels. Und die ist halt Schauspielerin. Taucht aber sonst, glaube ich, im 3-Fragezeichen-Kosmos nicht wirklich häufig auf. Aber das war wirklich,
das ja, also der, sehr, sehr der Rolle hat sie echt die perfekten Nuancen gegeben, ja, also aber auch schon, wie sie angelegt ist, ne, also man hat gleich sofort ein Bild von Hedera, ja, die ist einfach so eine alte, schrullige, schwerhörige, sehr selbstbewusste, taffe Frau, ja.
Ja, und sie hat auch ein großes Problem, denn sie sagt halt, jemand will sie umbringen und ich habe schon so eine Ahnung, ich kann mir vorstellen, okay, die hat bestimmt nicht nur Fans.
Richtig. Und tatsächlich, deswegen braucht sie dringend Hilfe und so werden wir auch aus dem Kapitel entlassen. Ne? Sie droppt halt, sie wird, also ihr wird nach dem Leben getrachtet und sie braucht halt ganz, ganz dringend die Hilfe der 3 Fragezeichen.
Und da muss ich echt sagen, für ein erstes Kapitel ist da schon eine Menge drin. Also ich bin auf dem Schrottplatz, das mag ich ja sowieso immer. Es ist heiß, ne? Also ich habe so einerseits diese heimelige Atmosphäre, dann gibt es 2 Aufträge, die beide sehr dringend klingen. Und ich finde, das ist für ein erstes Kapitel schon nicht ungewöhnlich, aber es ist ein guter, actionreicher Start.
Richtig, ne? Passt wieder zum Stuntman. Also es ist wirklich super, weil ich finde es also auch cool, dass es gleich auch 2 Sachen jetzt noch so aufploppt, eine zweite Sache aufploppt, ne? Weil die jetzt gerade so dahin und dann fragt man sich, wie lösen sie das jetzt, ne? Weil klar, Bob wird dann bei den Robertsons ja explizit erwünscht, ne? Muss ja irgendwie jetzt eine Aufteilung her. Also man weiß ja auch, dass das Justus da natürlich auch angefixt ist, ne? Auch wenn jetzt die Dame vielleicht etwas schwierig wird. Aber ich glaube trotzdem, das erfahren wir dann im zweiten Kapitel, ne? Also aus eins wird zwei. Ne? Das geht also, aus einem Fall werden zwei Fälle, ja? Weil da habe ich auch erst
Ach
überlegt, so,
so.
was ist jetzt eins und was wird jetzt
Ich dachte
zwei?
aus, also ich habe immer gedacht, also ich habe eher gedacht, müsste es nicht heißen, aus drei wird
Habe ich auch erst gedacht, es geht um die
wegen
Fragezeichen, ne? Das wäre
ja.
sinnvoll gewesen. Ich habe auch erst gedacht, das heißt vielleicht aus drei wird zwei
Ach
oder
so.
so. Aber jetzt aus eins wird zwei, müssen wir nochmal am Ende des Kapitels drüber sprechen, weil meistens ergibt sich ja der Name meistens immer so vom Ende.
Ja.
Oder manchmal wird ja der Titel des Kapitels in der Drop dann irgendwie so ein Cliffhanger oder so. Aber dann aus einem Fall wird zwei. Ich konnte es mir jetzt nicht anders erklären.
Aus einem Team werden zwei Teams. Naja, auf jeden Fall noch sitzen wir
Genau, sowas.
im Auto und Justus sagt so, also vor allen Dingen sagt halt Hira Flagstaff, bevor Justus noch was sagen kann. Also mehr Informationen gibt es nur, wenn ihr hier persönlich aufschlagt. Und dann
Ja.
sagt Justus, okay, wir übernehmen ja jeden Fall auch den mit dieser Oma. Und dann denke ich, aha, Justus, interessant. Und er will
Ja.
die Situation mit der Oma selbst klären. Normalerweise ist das ja immer, dass er sagt, Peter, du.
Genau. Ganz ungewöhnlich. Aber cool, muss ich
Finde
sagen,
ich,
ne? Weil es ist
muss ich
nicht
auch
dieses,
sagen.
ja, Peter, du gehst dahin, Peter, du kletterst jetzt da drauf, Peter, du machst jetzt dies, du machst jetzt das, du musst jetzt hier wieder das Medaillon bei der schrulligen Oma
Ja.
suchen, gell? Das finde ich ziemlich cool, dass er gleich sagt, klar, okay, wir teilen uns auf, die haben nach dir verlangt, Bob, ich bin da raus, und du setzt mich mal schön bei der Hedra ab, ne? So. Und da reden sie aber dann, also das steht fest, und dann reden sie aber nochmal so ein bisschen über die Robertsons, ne? Also zumindest über die verlorenen Helden, ne? Oder vergessenen Helden. Und dass der Wally echt ein Zwei-Meter-Hühne ist und heute sehr zurückgezogen lebt und eigentlich so keiner so richtig was über die Familie weiß. Dass sie sich da
Nur,
so
dass
auch.
sie, aber er hat sich also wohl also mit viel Kohle aus dem Geschäft zurückgezogen, seit 20 Jahren. Als er ausgestiegen ist, muss er wohl ein reicher Mann gewesen sein. Halte ich, ist wahrscheinlich relativ ungewöhnlich für einen Stuntman, weil normalerweise werden die halt nicht so gut bezahlt wie die Leute, die sie darstellen. Ne? Die halten zwar immer den Kopf und alle ihre Knochen hin, aber das ist wahrscheinlich, das hätten die Stunt-Leute gerne, dass sie halt ja auch so gut bezahlt werden, aber das ist eher nicht so.
Ja. Oder er war halt dann so, da hat er halt Glück gehabt, dass er einer von den Größen war, ne, die wahrscheinlich da noch mal ein bisschen mehr vom Kuchen abgekriegt haben als manche andere vielleicht, ne? Dass sich so ein bisschen hervorgetan hat, vielleicht durch spezielle Geschichten.
Genau, und sie
Und
quälen sich halt auch durch Los Angeles und da erfahren wir noch ein bisschen was so zur Umgebung und auch über Kalifornien. Ne?
ja.
Es ist halt unglaublich heiß und es gibt halt viel Smog. Und ich habe auch noch mal nachgelesen, dass es wohl also wirklich so ist, dass gerade LA wirklich stark unter der schlechten Luftqualität leidet und eine der Städte ist mit der schlechtesten Luftqualität in den ganzen USA. In einem Bericht der amerikanischen Lungenvereinigung von 2019 mit einer Studie, da war LA ziemlich weit vorne zwischen 2014 und 2016 und das hat durch den Klimawandel halt nochmal zugenommen, dass da halt so miese, miese Luft und Abgase sind. Und mir fällt noch so auf, sowohl Hira Flagstaff als auch die Familie Robertson wohnen halt weit weg von Rocky Beach, ne? Also beide so in LA und Umgebung, also es ist nicht direkt vor der Haustür.
Genau, und das ist auch so schön beschrieben, denn wenn die dann da so hochfahren, ne, wo dann sagt, okay, diese ganzen Betonbauten und dann kommst du so die Hollywood Hills hoch und die Luft ändert sich spürbar. Ne? Also das lässt Hendrik da auch den Peter so schön erfahren und so mit beschreiben dann später. Das finde ich auch toll.
Ja, also wenn man da wohnt in den Hollywood Hills, brauchst du viel Kohle, weil da ist auch schöner. So.
Genau. Und auf jeden Fall wird dann Justus bei Mrs. Flagstaff abgesetzt und auch schon erwartet. Also es ist tatsächlich so, dass er schon zur Haustür geht. Also wir bleiben erstmal bei Justus und er geht dann schon zur Haustür und klopft und es wird instant die Tür aufgemacht. Also sie hat ihn wirklich schon heiß erwartet und ist auch erstmal gleich wieder komplett sauer, warum das so lange gedauert hat. Und dann guckt sie so, ja, hier, wie, du bist alleine? Ich habe doch aber ausdrücklich die drei Fragezeichen bestellt. Bestellt. Das klingt so wie aus dem Katalog hier. Ich habe das ist nicht das, was ich
Ja,
bestellt habe hier.
also sie ist
Und
da sehr dienstleistungsorientiert und Höflichkeit ist auch nicht unbedingt so ihre vordergründigste Eigenschaft.
nee, sie hat echt eine gute Schnauze. So geil, was sie
Allerdings.
dann zwischendurch auch manchmal so sagt. Ne? Also ihre ganze Sprache ist halt auch sehr schnodderig, ne? Und sehr, ist halt so ein richtig. Ja, so eine alte Ziege.
Ja, so eine fiese kleine Oma,
Ja.
genau. Und da passt auch dazu, wie sie noch beschrieben wird, also so um die 70, schwarzer Bubikopf, sieht auch sehr irgendwie gefärbt aus und Kittelschürze,
Ne? Ja, so. Klassiker.
Was man so trägt.
Also wirklich, man hat gleich sofort ein super Bild, ne? Und sie zerrt dann Justus gleich rein und Justus sagt schon, ja, okay, also denkt sich das dann so, ach, das kann man doch ganz schnell erledigen und das ist bestimmt nur irgendein Hirngespinst und das ist alles bestimmt auch gar nicht echt. Und dann erfahren wir aber nur, dass er irgendwas sieht, was seine ganzes Vorhaben schon wieder zerschlägt, weil es wahrscheinlich doch eine längere Geschichte wird.
Genau, da ist das Kapitel zu Ende, also ein etwas kürzeres Kapitel. Und ja, wir kommen so ein bisschen rein in diesen Fall und wir haben wieder die Situation, dass sich die drei Fragezeichen trennen müssen. Juhu. Das gefällt dir ja immer,
das,
ne?
Das lieben die. Also ich liebe das sehr.
Ich mag das auch.
Ja, weil das lockert so schön auf, ne? Es ist halt tatsächlich, ich habe hier ganz oft ganz fett gedruckt, hier Szenenwechsel. Es wird wieder unser geflügeltes Wort der Folge wahrscheinlich. Und was auch gleich im nächsten Kapitel, hier springen wir dann natürlich wieder zu Bob und Peter, weil wir total so interessiert sind, was die jetzt bei den Robinsons erfahren. Also man merkt jetzt so Peters Beklommenheit, jetzt fahren die da so hoch und ne, dass diese entfliehen so ein bisschen dem Smog und so und bekommen diese wirklich diese schöne Beschreibung von L.A. Und dass sie dann da auf die Hollywood Hills kommen. Und das fand ich auch toll, wie der Buchner, so eine Beschreibung, wo Peter dann so ein Bankgebäude auffällt, ne? Das dann aussieht wie ein polierter Revolver, der Richtung Sonne zielt. Das fand ich als Bild, wie er das beschrieben hat, ziemlich geil. Also auch so amerikanisch.
Ja.
Passt das so durch dieses Revolver und ne, Waffen und dann so dieses auch. Der drückt ja Peters Beklommenheit auch aus dann in dem Moment. Das fand ich sehr, 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 sehr schön.
Ich bin dann eher beim Flanellbusch hängen geblieben, weil ich nicht wusste, was ein Flanellbusch ist. Weißt du, was ein Flanellbusch ist?
Den habe ich überlesen. Also ich weiß, was ein Flanellhemd ist und vielleicht wird das auch aus eben diesen... Hat das damit zu tun?
Nein. Ich glaube, nein. Ich weiß nicht, warum er so heißt, weiß ich nicht, aber er stammt aus dem südlichen Kalifornien und blüht sehr hübsch gelb. Also das ist jetzt nicht irgendwas Wattiges, Flaumiges oder so. Und Flanell ist, glaube ich, letztendlich auch eine Baumwollherstellung.
Das ist doch einfach eine besondere Art, die zu verarbeiten wahrscheinlich, gell?
Genau. Ja. Vielleicht wird es nachher, wenn es nicht mehr gelb ist, wird es danach plüschig und so. Aber auf jeden Fall blüht es halt schön, hübsch und gelb. Und da war ich jetzt hängen geblieben.
Also ein schöner Kontrast, ne? Zum Revolver, der die Sonne abschießt, zu dem wunderschönen Flanellbusch, der da so schön blumig sich zeigt.
Ja, und wir kommen dann zu dem Haus von Wally Robertson und das ist so ein dunkler Granitklotz. Im Gegensatz zu den sehr hübschen Villen, die da sonst noch rumstehen, ist das eher optisch jetzt so.
Ja, so ein bisschen deplatziert, ne? Also irgendwie.
Und da hat, also spätestens da hat Peter dann sehr mulmiges Gefühl und ich denke, ja, guter Mann, der und seine Intuition passt.
Richtig, ne? Sondern auch so von zahlreichen Augen beobachtet. Also man kriegt so ein bisschen so ein Gefühl, so, hier. Es ist unheimlich irgendwie, ne? Aber bevor wir da irgendwie weiterkommen, haben wir jetzt schon den ersten Szenenwechsel. Ja, und wir sehen jetzt, was Justus eben noch schon gesehen hat, nämlich ein Foto von Hedra Flagstaff.
Genau, und zwar ein Polaroid. Und zwar ein Polaroid-Foto. Um nochmal kurz, wir hatten schon mal in einer Folge, ich habe vergessen, in welcher wir schon mal das Thema Polaroid hatten. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also Polaroid ist eine Firma, die es schon länger gibt, aber die in den 70er Jahren sehr berühmt und erfolgreich wurde, eben durch Sofortbild. Aufnahmen. Und irgendwie in den 70er, 80er Jahren hatte in Deutschland fast jeder so eine Polaroid-Kamera. Da waren, glaube ich, 10 oder 12 Fotos waren in so einer Kassette und dann hast du halt auf den Knopf gedrückt und dann hast du mit dem Ding so ein bisschen gewackelt und gewedelt und dann hat es sich vor deinen Augen entwickelt. Und das war so damals der heiße Scheiß. Du konntest leider, du hattest halt keine Negative, ne? Du hattest halt nur diesen einen Moment, aber wir, ich als Kind, ich weiß noch, das fanden wir super. Ja. Und dann haben sie irgendwann, heute machen sie, glaube ich, nur hauptsächlich Sonnenbrillen. 2001 war die Firma dann insolvent, weil irgendwann war das irgendwie zu teuer, es wurde alles digital. Fujifilm ist dann irgendwann auf den Zug aufgesprungen, 2010, die sind nochmal da richtig eingestiegen und seitdem gibt es auch wieder Sofortbildkameras. Und jetzt ist es halt auch wieder bei den jungen Leuten so angesagt. Die Formate sind ein bisschen anders, aber das ist auch wieder heute noch so für Partyfotos total gerne genommen. Also noch gibt es Sofortbildfilme, aber das war halt so, das kann man sich heute wir haben halt 5 Millionen Fotos auf dem Handy, das kann man sich halt echt nicht mehr vorstellen. Zu der Zeit, das dauerte früher halt unglaublich lange, bis du mal, also den Film vollknipsen, das ging schnell, aber dann musstest du den irgendwo abgeben und dann wurde der entwickelt und es hat lange gedauert, viel Geld gekostet und da war das halt sehr cool. Und auch Frau Flagstaff hat da ein Polaroid-Foto, auf dem sie selber drauf ist, was in ihrer Wohnung zu finden ist. So.
Genau, und auf ihrem Foto, sie sitzt da in einem Café und trinkt da einen Kaffee und dann, nein, einen Mochaccino, wie sie dann später sagt, und hat ein Fadenkreuz, ist auf sie drauf gemalt worden, also wie auf so einem Zielfernrohr bei so einer, ja.
Bei einem Gewehr.
Bei einem Gewehr. Und dann auch mit einem Zettel, wo dran steht, deine Zeit läuft ab. Also wirklich eine eindeutige Morddrohung, ja. Sie ist natürlich auch gleich, ja, hier, das kann ja wohl, ne, das ist ja wirklich ernst, weil Justus noch sagt, na ja, vielleicht will sich da nur jemand vielleicht einen Scherz erlauben von ihren Freunden. Ja, ich weiß ja nicht, was du für Freunde hast. Also da ist es nicht üblich, dass man sich Morddrohungen gegenseitig schickt. Und wir kriegen so ein bisschen noch ein bisschen ein Bild von ihr, wie sie so wohnt und lebt. Und sie hat halt wahnsinnig viele Stapel von Klatschzeitschriften, ne, Showview, also wo sie wirklich da über hier Stars und Sternchen da Zeitschriften sammelt. Sie sagt aber gleich, ich bin aber kein Messi. Ich muss jetzt ein bisschen an meine Omi denken, ja, also meine Oma hat auch immer gesagt, also sie hat sich bezeichnet als sortierter Messi. Also meine Oma hat alles gesammelt, was man nur sammeln kann. Also es gibt, glaube ich, nichts, was meine Oma nicht gesammelt hat. Aber tatsächlich hatte das alles System. Ne? Also sie hat wirklich alles ordentlich abgelegt und alles war in Schachteln verpackt. Und also es war nicht so, wie man das so von so ganz schlimmen Messi-Wohnungen kennt, gell, wo halt wirklich der ganze Müll rumsteht und alles einfach Sachen gesammelt wird und es wird einfach irgendwo hingeschmissen. Ne? Obwohl ich mir denke, sie sagt zwar, sie ist kein Messi, aber so wie dann die Wohnung beschrieben wird, dass das ganze Wohnzimmer voll steht, dass sie ihr Wohnzimmer ja schon ins Badezimmer verlegen muss, habe ich da andere Bilder im Kopf, als sie uns weiß machen will.
Und da sind wir eigentlich, glaube ich, psychologisch auch schon auf einem richtigen Dreh, weil viele Leute, die Messis sind, behaupten von sich immer, sie seien es nicht. Und auch da wird immer gerne behauptet, sie hätten System und das gehört auch mit zu dieser Krankheit. Also insgesamt, Messi kommt von dem englischen Wort Mess für Chaos und Durcheinander. Und es sind halt Menschen, die einen starken Drang haben, Gegenstände anzuhäufen und aufzubewahren. Und die können sich davon auch nicht trennen. Bin ich schon wieder beim Schrottplatz. Aber gut, das ist
ja vielleicht. die Assoziation hat ja Justus auch. Der denkt ja auch an Onkel Titus, ne?
Und es wird halt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und das, irgendwann konnten die Leute teilweise ihre Wohnungen nicht mehr verlassen, weil sich die Ausgänge irgendwie zugebaut haben. Und was halt auch schlimm ist, ist dann, ne, es gibt auch Tiermessis, dass die Leute dann irgendwie plötzlich irgendwie 50 Katzen haben, 300 Wellensittiche und keine Ahnung. Also das ist, da braucht man dann irgendwann schon psychologische Hilfe. Bei ihr sind es in Anführungsstrichen jetzt nur Zeitschriften. Ich glaube, es hält sich noch in Grenzen. Aber trotzdem, wenn es dann halt überhand nimmt und man, also bei ihr ist es schon irgendwas Pathologisches, weil du hast gerade auch gesagt, sie hat ihr Wohnzimmer ins Badezimmer verlegt, weil in den anderen Räumen halt diese Zeitungsstapel überall sind. Und da nimmt es ja dann wieder so einen Einfluss auf ihr Leben, dass es schon, ich würde sagen, die bräuchte da schon jemanden, der da mal drauf guckt. Aber so sieht die Wohnung aus.
Genau. Und sie raucht Zigarillos. Also man kann sich dann auch schön vorstellen, ne, also erstmal hast du diese ganzen Zeitungsstapel, dann wird er noch zugequalmt, der arme Justus.
Vanille-Ingwer übrigens, was...
Furchtbar. Also ich meine, Zigarillo ist ja sowieso schon ein Geruch für sich.
Ist ein anderer, genau. Ich finde auch, Zigarillos ist...
Als Zigarette, ne? Also das muss
und auch Zigarre,
abkönnen, ne? Und wenn das dann aber auch noch so ein Ingwer-Vanille-Flavor hat. Ich finde ja alles, was so mit Vanille... danke. Armer Justus, ja. Und die sprechen dann so ein bisschen, Justus will mal so ein bisschen wissen, naja, wer könnte denn jetzt so in Frage kommen? Und dann geht es natürlich los, ihr zukünftiger Ex-Mann. Also sie scheinen ja noch verheiratet zu sein, aber ihr zukünftiger Ex-Mann kann das nur sein. Die haben sich, der Waschlappen, ja, die haben sich erst vor einem Monat getrennt. Und er hat wohl ganz dubiose Freunde und Poker-Freunde. Ihm selbst würde es nicht zutrauen, weil es eben ein ganz schöner Waschlappen ist, ihre Worte. Aber seinen Freunden traut sie das schon zu und sie ist aber immer wieder, das kannst du doch nicht alleine machen, das ist viel zu gefährlich für einen alleine, wo sind denn hier deine Freunde? Die musst du doch mal schnell jetzt herholen. Also sie drängt da schon zum ersten Mal wieder mal vehement drauf, dass die anderen auch dazukommen.
Genau. Und wir erfahren auch, wie sie auf die drei gekommen ist, nämlich sie hat eine Radioreportage gehört über Madeleine Bainbridge. Die kennt sie halt durch ihre ganzen, sie findet halt Filmstars ja so toll, das weiß man ja durch ihre ganzen Zeitschriften. Und da haben wir eine sehr schöne Reminiszenz an den Magischen Kreis, Folge 27, wo es ja um Madeleine Bainbridge und ihren Magischen Kreis geht. Die war ja Schauspielerin und gute weiße Hexe. Das fand ich total schön. Und im Hörspiel ist es jetzt so, auch da sagt sie auch, sie will auf jeden Fall keine Polizei. Justus fragt so ein bisschen nach und da sagt sie, wegen ihrer besonderen Sammlung. da im Hörspiel kommt man nicht so wirklich dahinter, weil da wird das nicht ganz so beschrieben, wie die Wohnung aussieht mit diesen ganzen Zeitungsstapeln. Im Buch ist es besser beschrieben.
Ja.
Von daher, da kriegt man einen besseren Eindruck. Aber auch da redet sie von ihrem feigen, zukünftigen Ex-Mann. Ja. Und also da haben wir schon mal einen Verdächtigen auf dem Präsentierteller.
Ganz genau. Und wir gehen ins nächste Kapitel mit dem Szenenwechsel. Und sind dann bei Peter und Bob, die bei den Robertsons geklingelt haben und dann wieder typisch von einem, hatte ihn erst für den Butler gehalten, also
ja,
den Bediensteten, ne?
Das sehe ich auch so. Hausverwalter.
Ja, furchtbar, oder? Also das, ne, also ich denke auch, also, und auch Hayward klingt für mich auch so wie ein waschechter, ich bin hier die gute Seele des Hauses, so wird er ja später dann auch bezeichnet. Und sie lernen die Robertsons kennen. Also Wally, der dann wieder erwartend im Rollstuhl sitzt. Na, also das, damit haben sie gar nicht gerechnet. Da sind sie auch erstmal ein bisschen geschockt und ein bisschen beklommen. Ja.
Und Mrs. Robertson ist jung, blond, groß, sehr freundlich und auch etwas irritiert. Sie hätte doch 3 bestellt, kriegt aber nur 2.
Ja, genau. Und die hat das gesagt mit dem Bestellen, glaube ich sogar.
Weiß
ich jetzt auch nicht mehr genau, ja.
Interessant ist aber auch überhaupt dieses Haus. Also so, Hayward macht ihnen auf, das Haus ist voll klimatisiert und von innen sieht es ganz anders aus als von außen. Also von außen wirkt es ja wie so ein abgeschotteter Gruselbunker und von innen Stuck und Teppiche und Kronleuchter und da ist man, also innen ist, ne? Wendeltreppe, also es ist schon eher wie so eine Hollywood-Villa von innen und ja.
Genau, und die Frau stellt sich als Charmaine vor, will auch mit Vornamen angesprochen werden von den Jungs und ist wesentlich jünger als der Mr. Robertson, der etwas schüchtern, also der eigentlich nicht schüchtern, sondern er wortkarg und kriegscremig wirkt. Ne? Und die überlegen dann schon, naja gut, es ist ein gestandener Stuntman gewesen, der jetzt im Rollstuhl sitzt, das wusste keiner, ne? Also man weiß ja auch kaum was über die. Und damit hatten sie jetzt schon nicht gerechnet und er sitzt da halt in seinem Rollstuhl mit Decke auf dem Bein und macht ja wieder Sinn bei vollklimatisiertem Haus, weil sie sind auch sehr froh, dass sie da reinkommen und es ist kühl, ne? Draußen ist halt eine Affenhitze, ne?
Genau, und Charmaine sagt auch zu Bob, er kann den Wagen gerne hinterm Haus parken, da wird er dann im Schatten stehen, da muss der Käfer nicht vorne in der prallen Sonne stehen und das findet Bob total gut und dann ist Peter kurz alleine und muss so ein bisschen Smalltalk machen und versucht mit Wally zu sprechen, aber der will nicht.
Der will nicht und das ist jetzt total interessant, was jetzt kommt, das müssen wir dann jetzt mal für später merken. Bob parkt jetzt gerade das Auto draußen im Schatten, unterm Baum oder um die Ecke. Und Peter spricht mit Charmaine und die erzählt, wie hier die Hausaufteilung ist. Dass sie nämlich, dass Hayward im Erdgeschoss wohnt, dass sie mit Wally im zweiten Stock wohnt und dass im ersten Stock ihre bettlägerige Mutter versorgt wird. Das unterhält sie sich mit Peter. Meines Erachtens, bevor Bob zurückkommt, richtig?
Also
ich will jetzt nicht, gell? Also das war erstmal so mein. So habe ich es, ich habe das nicht nochmal zurückgelesen, aber so hatte ich es mir aufgeschrieben. Ich wollte nochmal zurücklesen, also ich witter jetzt eine klitzekleine Logiklücke, aber nur mini, mini und geschenkt, ja. Macht dann letztendlich am Ende überhaupt nichts aus, aber Bob ist gerade nicht da. Also wenn man jetzt
schon mal in die Zukunft guckt. Ja. Wie gesagt, ich
aber wie gesagt, das ist einfach auch überhaupt nicht, also wenn, dann finde ich das halt auch überhaupt nicht schlimm, aber das ist mir dann nur in dem Moment aufgefallen.
Ich bin eher dabei, dass, wir halten also fest, das wird Peter erzählt, vielleicht erzählt das nachher auch einfach Bob weiter, das wissen wir ja nicht.
Genau, wollte gerade sagen, oder die sprechen später nochmal drüber oder so.
Genau, aber wir erfahren, da ist wohl noch eine alte Mutter irgendwie im Haus, um die sie sich auch noch kümmern und Peter ist voll der Bewunderung für diese Frau, die so kraftvoll wirkt und so schön und gleichzeitig pflegt sie auch noch alles, was da irgendwie, ne, so, und dann darf man auch noch du sagen und
genau.
Und das ist ganz schön dargestellt, wenn wir kurz ins Hörspiel springen, da ist es sehr ähnlich, also sie kommen da auch an. Da habe ich am Anfang den Eindruck gehabt, dass Wally ein bisschen agiler klingt und erst später kommt so Husten und Asthma dazu. Am Anfang wird auch, glaube ich, der Rollstuhl gar nicht erwähnt, der kommt etwas später. Da war ich dann.
Das kann sein,
Genau, aber auch da erleben wir Charmaine als genau so, wie sie eigentlich im Buch beschrieben wird, also halt stimmlich umgesetzt und die passt halt super und das ist halt Daniela Hoffmann, großartige Sprecherin.
Ihre Stimme ist toll.
Das ist ja auch die Synchronsprecherin von Julia Roberts und Jamie Lee Curtis und die hat, wenn ihr die Stimme mögt, dann könnt ihr euch mal die ganzen Hörbücher zu der Anne Gabaldon-Reihe der Highlander-Saga mal, das ist sehr, sehr lang, das sind die Bücher fast, glaube ich, in Originallänge gelesen und jeder von diesen Schinken hat fast 1000 Seiten. Ne, das ist ja diese Geschichte mit der Frau, die in diese Highlander-Zeit versetzt wird durch eine Zeitschleife. Genau, da gibt es ja, glaube ich, ich weiß nicht, 8 Bände und eine Serie und so. Und da hat Daniela Hoffmann sehr viel vertont. Mhm. Das macht sie sehr gut.
Ja, also es ist wirklich super super besetzt, weil sie kommt erstmal, wird erstmal so eingeführt als die sympathische Frau von dem Mr. Robertson und ist dann auch gleich aufgeschlossen und will ihnen auch gleich zeigen, worum es geht. Und also man kommt erstmal an und sie weckt erstmal gut Vertrauen, ne? Also dass man sagt, klar, ich bin froh, dass ihr da seid und ich würde euch jetzt gern zeigen, worum es geht. Oder ihr fragt euch bestimmt, warum wir euch hergebeten haben und so. Das geht dann auch ziemlich schnell, dass sie dann schon führt.
Ich habe das Gefühl, das kommt ein bisschen später. Also worum es eigentlich geht, kommt relativ spät. Aber jetzt will sie ihn erstmal zeigen, die Leidenschaft von ihrem Mann.
Genau.
Also nicht worum es geht, sondern erstmal, ja, auf jeden Fall haben wir einen entsetzlichen Anblick. Da haben wir wieder so einen Moment so, oh Gott.
Und einen letzten, ich finde das auch so geil, sie gehen in einen anderen Raum und was Peter dann so rauskommt, ist Himmel.
Im Hörspiel, das ist total gut, ne?
Himmel. Geil, Himmel.
Und dann sind wir schon wieder beim nächsten Szenenwechsel. Wir sind bei Mrs. Flagstaff.
Genau, die einen Anruf bekommt, also die haben sich gerade hingesetzt. Das finde ich auch so geil, wie sie das auch so sagt, ne? Oh, hat man gerade mal seinen Hintern gepackt, da kriegt man schon wieder einen Anruf. Das haben sie auch im Hörspiel super umgesetzt. Das, im Buch ist es wirklich ganz genauso. Die haben sich da gerade hingesetzt, sie qualmt hier Justus voll und kriegt einen Anruf, ne? Und kommt dann wieder und echauffiert sich dann, dass ein gewisser Buchmacher Nick Minz angerufen hat und jetzt hier Wettschulden eintreiben will von ihrem Ex-Mann Tyrone. Und das hätte man dann die Alf-Reminiszenz. Ne? Also da gibt es auch den Nick Minsk, auch Buchmacher, der auch die gleiche Summe, $6,000 da eintreiben will. Sehr geil. Und genau, Justus sich aber wundert und sagt, okay, das ist ein bisschen seltsam. Warum sollte jetzt einer, der jetzt eine Morddrohung androht, seinen Namen sagen und dann auch noch die Forderung auch so stellen, das vor allen Dingen, nachdem er da gerade erst diese Warnung dahin geschickt hat und so, es kommt ihm schon alles ziemlich spanisch vor.
Ja, und sie verlangt halt auch von ihm, dass er mal jetzt seine Kollegen endlich mal hier heranholt und die sollen ihrem Ex letztendlich Feuer unterm Hintern machen, wo ich mir auch denke, das ist aber auch nicht deren Job. So, und da müsste man eigentlich mal sagen, Momentchen mal, aber.
Und ich glaube, Justus fragt ja auch immer wieder so, die Polizei wollen sie irgendwie jetzt mal nicht einschalten oder sowas, ja, also was ja sonst auch nicht so Justus Sinn ist, aber wo ich sage, gut, ja, dass er das aufs Tablett bringt.
Finde ich auch, sagt, ja, es kommt später nochmal, wo er dann noch mehr insistiert.
Nochmal,
ich denke, normalerweise ist er immer derjenige, der es eigentlich, der die Polizei, nein, lassen wir mal.
Genau.
Und was sehr, sehr schön ist, ich weiß nicht, habe ich es über Kopfhörer gehört? Nee, auf jeden Fall habe ich es relativ laut gehört. Und im Hörspiel hörst du die ganze Zeit auch so ein Fliegensummen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen
ist. Ja, das ist mir auch aufgefallen, richtig. Das fand ich auch krass, gell? Wo ich auch dachte, okay, was ist das? Da habe ich so ein bisschen Insektenstachel-Vibes ganz kurz gehabt und dachte so, was ist denn jetzt los? Und dann dachte ich mir, na klar, das spiegelt ja auch wieder, dass eben vielleicht auch nicht nur Zeitschriften da rumliegen und rumstehen. Also, dass die Wohnung generell einfach dann doch messy mehr Messi ist als angenommen, ne? Oder als Mrs. Flagstaff natürlich weiß haben will. Nee, wie heißt denn das? Wahrhaben will, jetzt weiß ich.
Ja, und also das hat mir gut gefallen. Das fand ich so inszenatorisch, fand ich das gut gemacht.
Sehr gut.
Und am Ende des Kapitels hat Justus auch so eine Idee, was dieser Angstanschlag auf Mrs. Flagstaff, wo das vielleicht herkommt. So. Und wir merken, also langsam wird es immer ein bisschen, also wir drehen so ein bisschen an dieser Druckschraube. Das ist so ein bisschen, wir können es noch nicht genau deuten, aber es wird langsam der Druck erhöht.
Genau, und alles so ein bisschen seltsam. Und wir werden aus dem Kapitel wieder mit einem Szenenwechsel entlassen und gehen jetzt ins Reich der Ungeheuer. Jetzt haben wir quasi unseren Kapitel gleich Titel. Und Bob und Peter staunen natürlich über den Raum, der voller Figuren ist. Also man kann sich eine große Halle vorstellen, so doch einen großen Raum.
Ja, wird es nicht auch beschrieben, fast wie so ein Flugzeughangar? Also wirklich
krass
riesig.
Eigentlich, ja. Und der ist wirklich vollgestellt, ist voller schauriger Exponate, von alten mystischen Wesen. Ne,
die und das Erste, was wir sehen, ist eine 12 Meter lange Seeschlange, ein Ogopogo.
Ja, ich muss auch echt sagen, ich habe diesmal mir auch alle mal ergoogelt, ne? Ich habe mir diesmal alle mal angeguckt, weil ich dachte, ja, so unter dem Namen kannte ich es jetzt nicht. Aber
Ich
wenn man
auch
dann die
nicht.
Bilder sieht, denkt man sich, jo, alles klar, gut, das hat man doch schon irgendwo schon mal gesehen, ne? Auch wenn man jetzt
Und
die.
Ogopogo ist wirklich also das, also wie gesagt, ne, falls ihr mal gefragt werdet bei Günther Jauch, was ist ein Ogopogo, dann könnt ihr sagen, das ist ein Seeungeheuer. Und das ist dieses Klassische, was wirklich ziemlich lang ist und da gucken immer zwischendurch mal so Dinger von dem hinten aus dem Wasser raus und oben kommt so ein komischer Schlangenkopf raus. Und
Genau.
genau, und den sieht man so als erstes und 12 Meter ist schon eine ordentliche
Das
Länge.
ist irre, irre groß. Also wenn ich mir überhaupt vorstelle, die sind dann in dieser Villa, in diesem, ne? Und dann gehst du da in irgendeinen Raum, Seitenraum rein und dann hast du auf einmal so einen riesen Hangar. Ich finde das immer total so, hä? Okay, krass, das hätte man sich jetzt nicht vorstellen können, dass da so ein Raum jetzt existiert. Und wir lernen jetzt so ein bisschen was über Kryptoiden und über Kryptozoologie, also über die Wissenschaft von Wesen, deren Existenz nicht tatsächlich bewiesen ist. Also es geht wirklich so um so kryptische, mystische Wesen, ne?
Ja. Und das ist super, weil also die ersten Viecher, die man halt so sieht nach dem Ogopogo, ist zum Beispiel der Jersey Devil, der kommt später noch, aber auch das Bigfoot kennen wir, Nessie, also das Monster von Loch Ness, das Monster von Gévaudan, ganz schön, habe ich, da mochte ich einen Film, ich glaube aus, weiß ich nicht, wie lange ist der her, 20 Jahre, Pack der Wölfe, ganz cooler Film mit Monica Bellucci und Vincent Cassel, da geht es halt auch um diese Geschichte der Bestie von Gévaudan, das war so ein Raubtier und es gab Angriffe im 18. Jahrhundert irgendwo in Südfrankreich und diesem Monster sind hunderte Frauen und Kinder zum Opfer gefallen und die Bestie wurde wirklich gejagt auch. Das ist nicht nur eine Geschichte, sondern diese Bestie wurde gejagt. In der Zeit sind auch sehr viele Wölfe dann halt getötet worden, weil die Leute halt dachten, das ist bestimmt irgendwie ein Wolf, daher auch Pack der Wölfe. Also falls ihr euch mal einen coolen Film angucken wollt, guckt euch mal Pack der Wölfe an. Genau. Und da weiß man halt nie genau, also die Bestie von Gévaudan, das wurde auch nie aufgelöst.
Das ist so spannend, ne, wenn man solche Sachen hat. Ne? Viele behaupten irgendwie, mal was gesehen zu haben. Ne? Und dann ist es ja auch alles, also das hat ja Herr Buchner auch gut recherchiert und auch gut reingenommen. Ne? Alles
Ja.
so Sachen, die, wo du immer so auch so einen örtlichen Bezug hast, ne? Wo auch immer wieder welche behaupten, das mal gesehen zu haben und das nie wirklich bewiesen ist. Oder wie hier Reinhold Messner, der ja auch den Yeti da im Himalaya gesehen haben, zu haben glaubt. Ne? Also alles so Sachen, wo man eben einfach nicht weiß. Ne? Der
Genau,
spielt
und
ja auch noch
immer
eine
da, wo
Rolle,
es
unser Yeti. Ja.
genau, wo es halt irgendwie Legenden gibt, wo es Folklore zu gibt. Es gibt immer irgendwie, wie du gerade sagst, so Augenzeugenberichte und Fußspuren und verschwommene Fotos. So ganz
Genau,
klassisch natürlich das Ungeheuer
genau.
von Loch Ness, was ja immer mal
Ja.
wieder auftaucht, dass man da irgendwas
Ja.
schwummrig auf dem Foto sieht. Aber insgesamt finde ich das Thema halt schon super geil.
Total, total
So.
spannend, auch mega gut, ne? Und das mal so einzubetten hier. Und der Ronny natürlich mit seinem Bezug zum Film als Stuntman, der hat natürlich ja auch in solchen Filmen da auch mitgewirkt und hat natürlich dann immer so als kleine Trophäe immer nach den Dreharbeiten
Genau.
die Dinger abgekauft, ne? Und sich da eben sein eigenes Reich quasi, oder ja, das Reich der Ungeheuer, sich geschaffen und die alle gesammelt. Kann man sich auch gut vorstellen. Haben wir wieder einen, der sammelt, ne?
Ja.
Jetzt aber großräumiger und natürlich auch ein bisschen großflächiger als Mrs. Flagstaff, ne? Aber
Ja,
noch so ein
stimmt.
Sammler,
Zwei
ne?
Sammler ins genau. Und es gibt auch noch eine kurze Reminiszenz an einen Fall, der noch gar nicht so weit zurückliegt, weil Bob und Peter erinnern sich kurz an ihren Fall am Black Lake, wo ich dachte, was?
Ja.
Hab dann noch mal geguckt und dachte, oh, okay, ja, Folge 193, also sie ist nicht wirklich weit weg, sind sie wirklich am Black Lake und haben eine Begegnung mit einem Plesiosaurier, meinen sie jedenfalls. Da wird da irgendwie am Anfang der Folge wird ein Angler ins Wasser gezogen und sie sehen irgendwie ein Monster von weitem. Kann man sich auch noch mal anhören, habe
Ja.
ich mir jetzt noch mal angehört, die Folge, die war auch okay.
Wie hieß die?
Die heißt Schrecken aus der Tiefe.
Ach, Schrecken aus der Tiefe. Ja, stimmt. Das ist ja auch auf dem Cover auch dieser Plesiosaurus da drauf. Ja,
Genau.
alles klar.
Genau, als ich
Ja.
dann zurückguckte, dachte ich,
Ja.
ach ja, stimmt. Ach, so stimmt. Aber erstmal dachte ich, was? Was ist das denn für ein Fall?
Was
Da haben
denn?
sie doch was, da hat er doch was erfunden. Und ich denke,
Ja.
ah, nee, hat er
Nee,
nicht.
nee, der Henrik Buchner macht immer schöne Reminiszenzen, toll. Mag ich. Finde ich so kleinen Nuancen hier. Das ist ja anders als bei, wie du hast vorhin hier Schwingen des Unheils erwähnt, ganz am Anfang von ihm, wo er ja tatsächlich so eine ganze Textpassage reminisziert hat von dem unheimlichen Drachen. Ne? Da hat er ja komplett die eine Szene umgeschrieben, wo er da kommt mit "Ich hasse Hunde und ich knall hier auf alle Hunde" und da hat er es eben auf die Vögel bezogen und dann wirklich da die ganze Szene nochmal genau so reingenommen, nur eben mit anderen Tieren. Ne? Also auch wieder so einen exzentrischen Typen. Ne? Also da ist die Reminiszenz dann sehr, sehr, sehr deutlich. Ne? Und so immer so mal ein bisschen so angeteasert, finde ich das halt immer ganz nett, wenn das nur so kleine Rückblenden sind quasi. Genau, auf jeden Fall erzählt auch die Charmaine, dass der Mr. Robertson auch sie mit erworben hat nach einem Dreh. Also schön, dass es im Buch, genauso wie im Hörspiel, finde ich ja ganz niedlich. Ja, er hat mich da auch gekauft. Ja, also nicht, dass er mich jetzt hier bezahlt hat und so. Aber ich bin dann halt bei ihm geblieben. Wir haben uns halt hier kennen und lieben gelernt. Und so haben die beiden sich kennengelernt, berichtet sie, weil sie irgendwie auch da Maskenbildnerin oder also zumindest irgendwie für die Sachen verantwortlich war.
Szenenbildnerin, sagt sie.
Szenenbildnerin, tatsächlich, ja. Genau, und dann haben wir wieder so einen kleinen Schreckmoment. Die gehen dann schon so weiter. Peter bindet sich noch den Schuh und wird irgendwie so von irgendwas angestreichelt. Und ist denkt, das ist voll süß, denkt doch, es wäre Bob. So wie total knuffig. Und dann sind die aber schon weitergelaufen und von der anderen Seite wird er irgendwie gestreichelt und man hört dann nur so ein gieriges Schnauben und so wird man erstmal aus der Szene entlassen. Und ich denke, alles klar, armer Peter.
Wer ist denn da wieder unterwegs? Aber ehe wir da drüber nachdenken können, sind wir schon wieder bei Mrs. Flagstaff in der Summi-Brummi-Wohnung. Und sie sagt wieder so, ich brauche jetzt hier aber 3 Fragezeichen, das geht ja wohl nicht.
Weil das ist jetzt echt, geht ja gar nicht und Justus zählt inzwischen 12 Verdächtige. Das wird halt auch irgendwie auch immer mehr, es wird immer unübersichtlicher.
Der
und
Friseur, der Supermarktkassierer, der Pfarrer, also huiuiui.
Und sie kommt irgendwie noch mit einem Namen um die Ecke auf Erde. Ja, Terry Barnsworth, den habe ich ja total vergessen. Ich dachte, ja, wer, was? Der wohnt wohl über ihr und der scheint irgendwie nach der Trennung irgendwie sich an sie ranschmeißen zu wollen. Sie ist aber überhaupt nicht amused, der hat einen riesen Zinken ein Gesicht wie ein faltiger Orang-Utan, also der ist, glaube ich, nicht so ihr Typ und der wollte sie irgendwie letztens hier einladen und bedrängen und so und das hat sie aber dann irgendwie abgeschmettert und geht ja gar nicht und Justus guckt sich nochmal das Foto an, was da ihr als Drohung geschickt wurde und kommt dann zu einer Erkenntnis, von der wir jetzt auch noch nichts wissen dürfen.
Genau, er hat seine Lupe rausgezogen und sieht da irgendwas auf dem Foto, was irgendwie das alles in neuem Licht erscheinen lässt. Und sehr schön auch, während er so zu diesem Foto hingeht, muss er an diesen ganzen Zeitschriftenstapeln vorbei und bezeichnet sich selber so ein bisschen wie Godzilla, der durch die Gegend läuft. Und ich denke mir, ja, haben wir gleich wieder den Verweis auf den anderen Fall. So.
So geil, das ist richtig gut gemacht und man kann es sich auch richtig vorstellen. Also wenn man wirklich mal auch mal so irgendwo war oder weiß nicht, manchmal die Kinder, die bauen eben manchmal hier so Lego bei uns im Zimmer und auch die riesen Türme und so und dann gehst du dann irgendwie mal nachts nochmal da durch und dann trittst du auf so ein Lego-Teil, ist schon schlimm genug und dann reißt du das alles um und dann fühlt man sich halt auch so wie Godzilla in Tokio, ja, so geil, ja.
Und auch da habe ich wieder den Eindruck, also dieses Kapitel macht auch wieder mehr Druck. Es wird sich langsam aufgebaut und so.
Und ja, und sie will halt wirklich hier, hol deine Freunde jetzt hier. Ist hier so Spaß vorbei, ne?
Naja, es wird ja auch immer mehr Arbeit für den armen Justus, wenn wir jetzt mittlerweile 12 Verdächtige haben, das überhaupt alles schafft.
Genau, weil der überlegt ja auch, der sagt ja auch hier, naja, also das ist jetzt okay, das kommt glaube ich später erst, wo er überlegt, wie er die alle abklappert, gell, wo er dann auch an Morten denkt und er hat ja gar kein Auto, ob sie nicht ein Auto hat, aber ich glaube, das kommt dann erst später. Jetzt hat er erstmal eine Erkenntnis, was das Foto angeht. Wir kriegen aber jetzt eine Attacke aus dem Hinterhalt. Wir wissen ja, Peter bindet sich gerade den Schuh und wird hier von irgendwas gestreichelt und jetzt heißt die auch noch Attacke aus dem Hinterhalt. Was passiert denn mit dem armen Peter?
Ja, der Terrorvogel, der hinter Peter steht, ist nämlich elektrisch und der hat ihn irgendwie gestreift, weil der irgendwas macht. Die Viecher haben nämlich alle eine Zeitschaltuhr und können sich teilweise halt bewegen und je nachdem, wie die so eingestellt sind,
genau, es muss auch irgendwie so 3 Modi geben, ne? Also das gibt da so 3 verschiedene Einstellungen, ob die sich wenig, viel oder mittel bewegen, ne? Und das erzählt halt Charmaine. Und genau, und sie hat ganz vergessen, das auszuschalten. Das wollte sie dann noch übernehmen. Genau. Weil,
Weil? Weiß ich gar nicht, weil.
Naja, sie erzählt doch dann schon, warum sie da sind, oder?
Ach so, ich bin noch dabei, dass sie ihren Mann halt die ganze Zeit irgendwie so betüttelt und Peter findet es fast so ein bisschen unangenehm, wenn die ihm irgendwie die ganze Zeit so knuselt und streichelt und so. Und ich finde das Bild ganz gut, was er so im Kopf hat, an so eine Katze und so ein Bernardiner und die Katze sich die ganze Zeit immer so ranschmeißt.
Das ist richtig gut beschrieben, wirklich. Und da kommt schon so ein bisschen, also da hatte ich beim Lesen schon ein bisschen auch komische Gefühle.
Ja.
Ganz ehrlich, also ohne, dass ich die Geschichte jetzt schon kannte, habe
ich
so
gedacht, aber da denkt man so, ist da was im Busch?
Genau, das ist doch irgendwas komisch. Warum ist der so wortkarg, der Wally, ne?
Und warum ist sie so sehr, sehr freundlich und so zu ihm, dass man an der Stelle mit Peter vielleicht so, da wird der erste Zweifel gesät.
Nee, also und sehr, dann sehr gut gemacht.
Das ist richtig gut gemacht. Und du hast ja gerade schon gesagt, so endlich, ach, es klingelt zwischendurch, genau. Und die Jalousien sind auch unten, das macht den Kasten halt insgesamt noch sicherer. Und es soll halt auch keine, es sollen sich die Schaulustigen halt auch nicht draußen drängeln. Und es klingelt wieder jemand und endlich fragt mal Peter, was sie eigentlich machen sollen.
Genau, ne? Und es geht irgendwie darum, dass Charmaine dann sagt, ja, sie hat jetzt mal diese ganzen Figuren hier geputzt, weil sie wollen natürlich die Sammlung, wie der Wally ja auch immer noch weiter erweitern und es sollen irgendwie 2, 3 Exponate abgeholt werden. Und er hat sich dann wieder neue beschafft und sie muss wohl ihr Smaragd-Collier beim Putzen in einer der T-Figuren, also sie befürchtet, das verloren zu haben. Jetzt müssen die diese ganzen Dinger filzen und sie kann halt nicht in diese Tiere klettern, also sie ist halt auch zu groß. Und sie hatten auch gesehen, also sie haben einen Zeitungsartikel von den 3 Fragezeichen gesehen und haben halt gesehen, dass der Bob so schön schmal ist. Und dann haben sie sich gedacht, naja, dann kann man den doch mal holen, damit der mal in die Viecher reinklettert.
Genau, und sie haben auch nicht so viel Kontakt in die Nachbarschaft, wo sie sich vielleicht sonst ein Kind hätten ausleihen können. Ja, und ich denke mir, so Charmaine, Charmaine, langsam wird es ein bisschen komisch. Und letztendlich, klar, ich putze auch immer meine Wohnung mit dem Granatschmuck meiner Oma Ella, genau wie sie halt, ne, das mit dem Smaragd-Collier, Familienerbstück aus dem Bürgerkrieg. Nee, ist klar.
Na klar.
Aber was also, so reiche, splenige Leute halt so.
Man stellt es nicht in Frage. Ne? Man könnte zwar auch denken, wow, Henrik, das ist natürlich jetzt echt eine krasser...
Doch, ich stelle das schon in Frage, aber trotzdem.
Ja, ne, aber ich denke, also manchmal gibt es dann solche exzentrischen Menschen, die dann in Hollywood, wie du schon sagst, hier clever und sowas. Ich putze eben auch in meinem super Kleid und habe da auch meinen teuersten Superschmuck an und dann verliere ich den eben auch mal. Ne? Also man würde es doch der Hollywood-Welt ein Stück weit abnehmen.
Ja, ich putze aber auch selber übrigens, weil sonst, das können ja diese ganzen Angestellten, ja, die machen das alles nicht richtig.
Genau. Und und auf jeden Fall kriegen wir, also wissen wir jetzt, was die Jungs machen sollen und
richtig.
Nehmen die erstmal so hin und wir gehen.
Das ist spannend. Du sagst ja auch, die nehmen das hin. Ich hätte jetzt vielleicht gedacht, dass Bob ein bisschen angesäuert ist, so nach dem Motto, die wollen hier gar nicht meine hervorragenden Recherchekenntnisse, sondern die wollen mich einfach, weil ich so klein bin. Ja,
aber das macht er auch ein bisschen. Also er sagt dann auch, na toll, ich habe eigentlich gedacht, ich kann hier mal ein bisschen recherchieren und jetzt sagt er dann auch so, ach, sie haben jetzt nur uns wegen meiner Statur hergeholt. Also so ein bisschen so zweifelnd fragt er, aber dann denkt er sich auch, okay. Ne? Also
okay,
es kommt ganz, ganz kurz auf, aber er nimmt es dann doch auch so hin. Ne?
Er ist nicht wirklich beleidigt. Nee. Also da war ich eher erstaunt. Ja. Und sowohl im Buch als auch im Hörspiel, dass er das eigentlich so findet, ist ganz richtig. Gut eigentlich.
Ja, man hätte ihn noch so ein bisschen mehr, also auch wenn es auch nur gedanklich gewesen wäre, noch mal ein bisschen schimpfen lassen können. Ne? So, dass er sagt, oh, na toll. Ne? Jetzt, ich dachte hier, es geht nicht um meine Figur. Ja. Und da kam aber auch kein in Gedanken, weil manchmal haben die ja auch in Gedanken hier so Fettshaming-Justus-Momente, wo sie dann sagen, na gut, dass der nicht da ist, der wäre eh zu fett, um da reinzuklettern. Das wird ja komplett weggelassen, was ich sehr schön finde. Ja.
Stimmt, da gehen die gar nicht drauf ein.
Genau, wir haben wieder einen Szenenwechsel, wir sind wieder bei Justus und Hera und der hat nämlich mit seiner Lupe einen Aufkleber entdeckt auf dieser Aufnahme des Fotos, weil er hat sie ja mal gefragt, ob sie es so zeitlich einordnen kann, wann dieses Foto aufgenommen wurde. Ja, woher soll ich das denn wissen? Bist du bescheuert? Ich trage die Jacke immer und ich trinke jeden Tag meinen Moccacino da in diesem Café. Sie ist halt so geil, wie sie abgeht. Und er sagt aber, nee, das ist ja President's Day Aufkleber da Rabattaktion und da kann man das so auf Februar eingrenzen, was jetzt da ein halbes Jahr ungefähr her ist. Und er versucht das dann irgendwie so ein bisschen da, zeitlich zu begrenzen, also keine Kurzschlusstat, ne? Also es muss schon auch länger geplant gewesen sein. Und das Erste, was ihm einfällt, ist jetzt wirklich mal die Nachbarn zu fragen. Ja, sie geht in ihr Badezimmer, um da jetzt Fernsehen zu gucken, ihre Quizshow da. Und dann soll er einen Zweitschlüssel mitnehmen. Also Justus kriegt Schlüssel zur Wohnung, auch total ulkig, ja. So, nimm Schlüssel mit, weil ich will sowieso hier wieder nicht gestört werden, dann muss ich ja wieder aufstehen. Hat ja auch alles in ihrem Badezimmer, gell? Sessel, Fernseher, alles.
Es ist auch relativ groß, das Badezimmer, das muss man noch dazu sagen. Und er will auch noch Bob und Peter anrufen. Das macht er auch kurz. Die können da aber nicht weg. Und deshalb macht er sich auf den Weg zum Nachbarn erstmal und hat schon mal die Idee, falls er gefragt wird, warum er denn kommt, macht er irgendwas mit einem Schulaufsatz. So.
Ja, das geht ja immer. Ja.
Das funktioniert in der Tat immer gut. Und Justus trifft aber keinen an und guckt dann aber durchs Schlüsselloch.
Genau. Und dann hört man nur, wie dann jemand sagt, was machst denn du da? Oh, das ist auch so ein Jumpscare, ja. Also dann wird man da auch wieder rausgelassen. bleibt erstmal so stehen. Aber man merkt schon an diesem Satz, dass es also der Wohnungseigentümer sein muss.
Gehen wir mal von aus. Also er wird sofort erwischt. Und
Genau.
ehe wir da aber wissen, wie das da mit dem Erwischen weitergeht, machen wir bei Bob und Peter weiter, die mittlerweile auf der Suche nach dem Collier sind. Bob innen und Peter außen.
Genau, da hat es
Beziehungsweise
dann nämlich
vorher gibt
schon so
es
eine.
Es gibt noch Häppchen. Also Charmaine sagt so, ihr könnt euch auch hier stärken. Und ich denke mir auch, okay, irgendwie haben die beiden es auf jeden Fall besser als Justus erwischt diesmal.
Genau, der wurde ja nur zugequalmt, der hat nichts zu essen gekriegt. Und ja, und bevor sie eben da reingehen, hören sie auch nochmal Geräusche von oben, ne? So aus den oberen Stockwerken, wo dann nochmal so ein bisschen in Erinnerung gerufen wird, dass ja dann noch so eine Mutter gibt, die bettlägerig ist, wo dann auch nochmal die Charmaine sagt, ja, die will man mal auf sich aufmerksam machen, dass sie noch da ist und so. Und
Gute Erklärung auf jeden Fall, ne? Finde ich.
total, ne? Also, wo du dann auch sagst, klar, nimmst du erstmal so hin. Klar, gibt es, hat man ja schon öfter mal gehabt, dass da jemand war, der da so ein bisschen rumgepoltert hat, ne? Wo man einfach nicht stutzig wird, wer ist da noch so mit im Haus, ne? Genau, Bob klettert hoch zur ersten Figur, hofft dann, dass er vielleicht noch auf dem Sockel doch noch mal irgendwie was sieht und nicht rein muss, aber nee, nix da. Also, er muss wirklich direkt rein ins erste Tier.
Genau, denn diese Viecher haben
Das ist aber
alle so
der, ist das schon der
Wartungsklappen.
Ogopogo? Ist
Das ist
das
noch
schon
der
der? Ja, gell?
Ogopogo,
Ja.
also diese
Ja.
große Seeschlange. Und diese Viecher haben halt alle auch Wartungsklappen, das erklärt Charmaine auch, eben weil die so eine Elektrik und eine Mechanik haben. Und ab und zu, ne, muss man da halt mal irgendwas, muss man da mal. Also die sind eigentlich nicht wirklich zum Reinklettern gedacht, aber so Wartungsklappen haben die halt alle.
Ja. Genau, aber er muss rein und dann gibt es einen Szenenwechsel. Also bevor der Bob da reingeht, sind wir wieder bei Justus, der jetzt Terry kennenlernt, also den Nachbarn von Hedra. Und der sofort, also gar nicht bedrohlich ist. Ne? Also Justus, also er hat erst die Angst, weil er sagt, er hat ihn hier gestellt, was machst du da? Und sagt, okay, ja, Angriff ist die beste Verteidigung. Gell? Also er sagt dann, ja, die Mrs. Flagstaff hätte hier gesagt, er hätte sie irgendwie dubios, angemacht und da
Nee,
sagt er aber,
nee,
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 also,
nee,
ah nee,
nee.
genau, das sagt er ja gar nicht erst.
Sagt
Er
er
ist erst
gar
noch
nicht.
nett, gell, und sagt, Mensch, sagt er gar nicht. Nee, er will einfach nur sagen, er macht Nachbarschaftsumfrage, gell, und
Richtig,
dann
und er war
ach,
schon
du
bei Mrs.
Behedi. Also
Flagstaff.
der ist gleich so lieb, ne, und sagt, ach, Behedi,
Also der
du
findet
wolltest
die
doch zum
richtig
Mikroclub
gut.
einladen, das hat die aber
Ja?
missverstanden. Ja.
Und Justus soll doch mal ein gutes Wort bei ihr einlegen für ihn. Und du denkst so, okay, der findet die wirklich gut. Naja. Und Justus kann, während Terry in die Wohnung geht, mal kurz in die Wohnung gucken.
Genau, und sieht da auch etwas sehr Interessantes. Ne? Also der sagt dann, du kannst morgen wiederkommen, ich bin verabredet und jetzt geht er erstmal dann rein und dann sieht Justus irgendwas. Was er sagt, aha. Bleib mal aber erstmal im Dunkeln.
Genau, im
Wie Bob,
Dunkeln
der
ist
jetzt
auch
in die
Bob.
Riesenschlange geht.
Genau, der steckt mitten im Monster und auch das Bild ist schön, was Bob auch selber anbringt, ne? So als Schlangenmensch in der Riesenschlange oder als Tablette im Hals, so
Geil.
fühlt er sich in diesem Viech drin.
Genau, und es ist tatsächlich auch, dass er da auch trotz wirklich fast stecken bleibt, ne? Und gar nicht weiß, so hier muss ich jetzt schon gleich um Hilfe rufen oder komme ich hier noch gut runter?
Und noch schlimmer finde ich, dass er auch wirklich ja kurzen Panikanflug bekommt, weil da sind halt
Ja.
Spinnenweben drin und die hat er dann nicht nur im Gesicht, sondern auch im Mund. Und
Auch
da,
im
hallo
Mund,
Sebastian, hallo,
richtig.
wo ich mir
Ja.
denke so, das fände ich jetzt, also der Gedanke, ich bin da in sowas Engem und da wohnt noch was anderes drin.
Ja, und dann, also ich meine, wie gesagt, ich habe also wirklich nichts gegen Spinnen und so, aber wenn ich dann so halt die Spinnenweben im Mund habe, also da gehört es dann irgendwie auch auf, ne?
Ja, und stell dir mal vor, da wären jetzt noch
Piet.
so ein paar Krabbeler unterwegs und dann fängt dieses ganze Ding halt auch, weil er da zwischendurch auch anfängt
Ja.
zu wackeln, dieses ganze Ding, die ganze Schlange
Ja,
wackelt halt.
genau. Nee, das will man nicht so nicht tauschen mit ihm,
Ja.
ne? Und Peter beobachtet auch so ein bisschen den Hayward, der da so heimlich im Saal rum, also am Saal rumschleicht, da so reinguckt und so. Und auch, ihm fallen irgendwie auch weiße Handschuhe auf und er fragt sich, ob er die vorher schon getragen hat. Also Peter wird so ein bisschen stutzig, was der Hayward dafür für eine Rolle spielt. Er könnte nervös, er könnte wütend sein, also so wie er guckt, so ertappt, ne? Und Bob wird dann kurz von den Spinnen-Ekel-Sachen, hat da kurz diesen Moment, wo sie alle sagen, was ist denn los? Und dann fragt er noch eine ganz wichtige Frage, weil er findet noch was anderes in der Schlange und sagt dann, ob da irgendwie mal sich mir jemand drin verletzt hätte beim sauber machen oder irgendwas oder mal drin war oder so. Weil er irgendwie das Gefühl hat, dass er getrocknetes Blut gefunden hat.
Wah, 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 wah. Ja, und dann wechseln wir und sind wieder vor der Tür der Nachbarwohnung und wir sehen, was Justus sieht.
Und dann habe ich mir hier falsche Folgen, also hier Titel aufgeschrieben. Das heißt, der folgenschwere Fotos und merkwürdige Monster Megan. Und ich habe mir Monster Mängel aufgeschrieben und dachte, hä, was für Mängel? Das ist echt doof.
Ja, genau, egal. Wir sehen nämlich ein gerahmtes Foto von Mrs. F. In der Wohnung von dem Terry stehen.
Ja.
Also wissen wir oder Justus weiß, der Nachbar ist nicht nur interessiert, der will vielleicht auch mehr. Da frage ich mich, ist das jetzt eher verdächtig oder unverdächtig?
Ja, er findet es eher unverdächtig, ne? Weil er sagt, okay, er hat jetzt, also sie sagt ja, der hat mich angemacht, ich habe ihn abgewiesen und seitdem ist der pissig zu mir, ne? Also den hat sie ja auch im Verdacht, weil der hat jetzt die Abfuhr schlecht aufgenommen. Und er sagt aber Justus, na, wenn der aber ein Foto von ihr noch auf seinem Nachttischschränkchen hat oder auf seinem Telefonschränkchen, scheint er jetzt gar nicht so zornig zu sein. Man würde ja wahrscheinlich, wenn man einen Hass auf jemanden hat oder jetzt den doof findet, das Foto vielleicht aus Wut wegstecken. Oder wenn es jetzt irgendwo zerbrochen gelegen hätte, vielleicht hätte man es, glaube ich, verdächtiger gefunden, im Sinne von, der will ihr vielleicht doch nochmal ans Leder.
Mhm, das stimmt. Aber irgendwie fragt man sich ja auch irgendwie, warum hat Justus diesen Fall übernommen?
Ja.
Ist ja auch so eine Grundsatzfrage, da muss ich dich halt fragen. Gab es schon mal so einen Fall, also diese Frage, müssen wir alles annehmen, nur weil das jemand von uns verlangt? So, ja, die sagen zwar, wir übernehmen jeden Fall, aber...
Genau, also das würde ja wieder zur Firmenphilosophie ja passen, worauf ja Justus immer mal Fähnchen im Wind mal drauf rumreitet und mal nicht, ne? Aber die meiste Zeit eigentlich, ja auch gerade, wenn er Peter losschickt, ne, sagt, wir übernehmen jeden Fall. Und es ist egal, wie absurd oder wie, also worum es da letztendlich geht, wenn sich da ein Fall auftut, dann müssen wir den bearbeiten. Ne, und es war halt sehr überraschend, dass er es halt selbst gemacht hat. Ne? Also das hat sonst so nicht zu dem Justus gepasst, der ja sonst sagt, wir übernehmen jeden Fall, jetzt gehst du dahin, Peter. Ne? Also
ich merke gerade, ich finde die Firmenphilosophie ein bisschen doof. Wäre jetzt nicht meine. Also ich glaube, ich möchte mir schon, aber oft haben sie es doch so, weil sie, das ist ja auch oft Thema, das müsste ich erstmal mit meinen Kollegen besprechen. Ja, also wenn das immer so wäre, machen sie manchmal aber auch einen großen Tanz mit, das kann ich nicht alleine entscheiden, das müssen wir erst nochmal hier durchexerzieren und ja, sie übernehmen es dann immer, aber eigentlich, also...
Na, am Ende entscheidet aber trotzdem Justus, finde ich, ne? Also weil man hat ja manchmal, wenn sie auch so hadern, machen wir es nicht, er sagt ja, ich muss es erst besprechen und dann sagt er aber immer wieder, ja, aber ihr wisst doch, was unser Motto ist, ne? Also er beruft sich ja wirklich immer wieder auf diesen einen Satz, den sie da auf ihre Karten geschrieben haben, wo ja Peter ja irgendwann dann dafür plädiert, hatten wir, glaube ich, auch schon ja die Folge, wo er dann draufschreibt, wir übernehmen fast jeden Fall, ne? Weil wir wollen nicht mehr alles machen, ne? Weil manchmal ist es eben auch einfach nur bescheuert und genau, aber ich glaube, das ist jetzt in dem Sinne, bereut Justus vielleicht gerade, dass er das gemacht hat. Aber er sitzt halt nur einmal jetzt da drin, ne?
Das stimmt, aber ehe er da länger drüber nachdenken kann, ist er wieder bei Mrs. Flagstaff und guckt dann mal kurz, was die da so im Badezimmer macht und sieht dabei, dass da auch unter anderem noch ein Drucker steht, zum Beispiel in ihrem Badezimmer. Also sie ist komplett ausgestattet in ihrem Bad.
Wirklich. Ja, und da findet er klar, dass das Papier, also es war auf so einem vergilbten Papier, war dieser Drohbrief da geschrieben aus diesem Schnipsel. Und eben so ein Papier befindet sich nun jetzt auch im Drucker, ne? Und dann natürlich 1 + 1 = 2. Und dann Justus überlegt jetzt, okay, also bei dem Ganzen, was ich mir jetzt gerade hier anhören musste, was hinten und vorne alles irgendwie nicht zusammenpasst, könnte es doch aber auch sein, dass die das alles selbst inszeniert hat. Und um dann noch einen draufzusetzen, fällt ihm natürlich auch ein Fotokalender an der Wand auf, der selbst geklebt ist, wo ein Foto von ihr und einem Mann drauf ist. Und er guckt sich so die Gesichter an und es gibt so ein paar markante Gesichtsmerkmale und identifiziert ihn dann schon wahrscheinlich als ihren Bruder, den Mann. Und dann fällt ihm natürlich dieser Betonklotz ins Auge, vor dem die natürlich praktischerweise stehen. Und er hat die Villa natürlich sich im Internet ja angeguckt, die Robertson-Villa. Ja.
Und so ist es im Hörspiel auch, nur ohne die Badezimmergeschichte. Also da wird jetzt nicht erzählt, dass Mrs. Flagstaff da noch im Badezimmer sitzt, aber Justus entdeckt auch da den Drucker und dieses Schwester-Bruder-Foto. Also auch da ist die Erkenntnis, die er da gewinnt, die gleiche.
Ja, es gibt also einen Zusammenhang, ne, zwischen dem Robertson-Fall und ihrem Fall, in Anführungsstrichen. Ne? Also er kommt da jetzt doch auch dahin, dass das inszeniert sein muss. Also irgendwie scheint sie ja weglocken zu wollen von dort.
Na, das wissen wir noch nicht unbedingt, denn wir sind jetzt erstmal wieder bei Peter und Bob und Charmaine. Und Peter versuchen erstmal diese Bluttheorie zu entkräften, die Bob da hat. Und Bob im Buch ist jedenfalls ziemlich sauer.
Ja,
sagt, warum glaubt ihr mir nicht? Ich sitze doch hier drin und so.
Das finde ich ziemlich gut, ne? Also, weil die dann sagen, ja, das kann ja auch Farbe sein, vielleicht haben sie den nochmal umlackiert und sagt, ja, die ist aber grün, falls ihr es nicht gesehen habt. So, also es ist eigentlich ziemlich geil, dass er da so,
ja,
so pisst schon darauf sagt, ey, ist, Leute, ich sehe doch, was ich sehe, ja.
Aber auf jeden Fall entpuppt sich es dann doch, weil er findet nämlich noch einen Stiel und dann kommt er dazu, dass er denkt, okay, das sieht doch eher nach einem Cola-Lolli aus und das.
Und zum Glück leckt er nicht dran, gell? Also nicht so wie im Dämon der Rache, wo er an dieser Pfütze leckt, ja, und sagt, oh, das ist Salzwasser. Ich sage, ja, alles klar, Bob, leck doch mal an ein paar Pfützen, gell? Vielleicht ist das aber auch nochmal eine Anspielung drauf, wie absurd das bitte war, ja? Also wenn Dämon der Rache davor spielt, finde ich das geil, wenn Henrik Buchner gesagt hat, ihn dann sagen lässt, ja, keine Angst, ich werd diesmal nicht dran lecken.
Also nicht alles, was man sieht, nicht sofort an allem lecken, aber da letztendlich der Stil gibt ja dann schon auf Schluss, dass es sich wohl um einen Lolli handelt, der da irgendwie reingekommen ist. Wie, können wir auch nicht erklären. Stimmt. Aber die Auflösung fand ich ganz gut.
Ist super, ja. Und Justus ruft an und fragt so ein bisschen über noch die Personen, die da so mit im Haus leben und dann erstaunlich mit treffender Beschreibung von Hayward, wo er sagt, ja, also das, den du jetzt gerade hier beschreibst, das ist hier der Verwalter. Und das ist ja schon sehr verdächtig, warum der jetzt der Bruder von Hedra Flagstaff ist und warum die, ne, da die angerufen hat. Und Justus sagt, okay, ich spreche das an der Stelle ab, ich komme zu euch und die sollen erstmal noch weiter die Tiere untersuchen und dann hören wir nur einen Hilferuf, ja, der den Bob dann aus dem Inneren der Schlange hört.
Ich glaube, Bob ist zu dem Zeitpunkt schon wieder raus. Wir hatten noch eine kurze
Ja, ja. Aber der erzählt aber doch in der Schlange mit Justus, ne?
Ja, genau. Ja. Und auch da haben wir noch eine schöne Reminiszenz an den geheimnisvollen Schlüssel. Denn Bob bezeichnet sich selber als Schlupfkrabbler.
Ja, der Geheimschlüssel, das war toll. Genau, ich bin hier als Schlupfkrabbler da drin. Das fand ich auch ziemlich süß.
Ja, und es ist auch, ich glaube, auch im Hörspiel ist es so, dass es zwischendurch für Bob ganz schön eng wird in dem Viech. Und da merkt man auch so, huiuiuiuiui. So, also das ist jetzt auch, also wo man sich denkt, so, der kann sich ja auch nicht umdrehen. Also insgesamt, also da kriegt man auch schon so, insgesamt hat Bob da schon einen sehr beklemmenden Job. Genau, und am Ende des Kapitels hören wir, nachdem wir noch beim Urzeitvogel und beim Riesenwolf waren und die Kette noch nicht gefunden haben, dann einen Hilfeschrei.
Genau. Und dann kriegen wir aber erstmal wieder einen Szenenwechsel zu Justus, der jetzt die Gewissheit hat, dass hier Hedra ein falsches Spiel spielt und auch gleich sofort sie damit konfrontiert und die alles auch gleich sofort zugibt und sagt, ja. ich hab dem gleich gesagt, das ist eine Bumsidee, was will der überhaupt? Der hat mich einfach angerufen und hat gesagt, hier, ruf die drei Fragezeichen an, lenk die ab, er hat dir aber nicht verraten, warum. Und er war auch der Anrufer, der sich dann letztendlich, den sie als Buchmacher dann tarnen sollte und so. Und er hat gesagt, hier, hallo, du hast hier nur einen, also hier, die zwei sind immer noch da, du hast irgendwie nur einen gekriegt, sieh mal zu, dass die anderen beiden auch noch verschwinden hier.
Genau, und da hat sie auch nicht wirklich gefragt, wo das herkommt. Sie hat halt ihrem Bruder vertraut, der hat halt auch ordentlich Druck gemacht und da musste sie halt aus dem Stegreif irgendwas erfinden.
Okay, du warst jetzt kurz weg. Kannst du noch mal die letzten 10 Sekunden noch mal wiederholen? Danke.
Du warst auch eben kurz eingefroren. Ja, also ihr Bruder hat wohl ordentlich Druck gemacht. Sie hat auch nicht wirklich nachgefragt, warum, sondern sie hat einfach reagiert als Schwester. Und sie hat halt auch relativ gut aus dem Stegreif mal irgendeine Räuberpistole ausgedacht. Also deshalb passte da auch nichts zusammen. So, und deshalb wurde das halt auch immer größer und größer.
Ja. Genau, das also war so dieses Typische, ne? Also das ist wahrscheinlich auch so diese, man lernt so ein bisschen was über die Geschwisterdynamik, ne? Wenn die dann sagen, hier, ich rufe dich an, mach das mal und sie hinterfragt das gar nicht, so, sondern ich denke mir jetzt irgendwas aus ganz schnell und dann kommt er noch um die Ecke und sagt, hier, jetzt hast du aber nicht alle gekriegt, jetzt mach noch mal ein bisschen mehr Druck, denk dir noch was anderes aus oder irgendwas, ne?
Was aber auch wieder gut, also können wir uns als Weisheit oder als Tipp mit eigentlich so für den Alltag mitnehmen. Selbst wenn man irgendwie, wenn man genug Druck macht, dann funktionieren so Sachen auch so. Weil sie lässt Justus ja auch am Anfang nicht wirklich Zeit, um nachzufragen, sondern durch ihre Art macht sie ja einfach so viel, dass sie den Druck so erhöht, dass vielleicht wäre ihm sonst da schon eher was aufgefallen. Aber weil sie ja immer noch einen Verdächtigen präsentiert und noch einen.
Richtig. Richtig, genau. Und das war eigentlich auch ziemlich gut, ne? Weil sie hat ihn ja die ganze Zeit nur beschäftigt und er konnte erst mal gar nicht drüber nachdenken. Aber jetzt ist die Katze aus dem Sack und sie ist auch gleich raus und sagt: Hier, dann ich mache jetzt das Telefon raus, mir ist alles egal. Wehe, du nimmst den Schlüssel mit, den legst du mal schön hier auf meine Zeitung und ich gehe jetzt schlafen. Also tschüss. Also der ist jetzt gleich weg vom Fenster, Justus. So schnell wie er
Das ist so
kam,
eine
kann er
Marke.
gehen.
Genau.
Die ist
Und dann sind wir
großartig,
wieder bei
wirklich.
Peter. Wir sind wir wieder bei Peter und Bob, beziehungsweise nur bei Peter. Der rennt nämlich zu diesem Schrei. Bob will hinterher. Der ist mittlerweile aus der Schlange rausgekrochen, aber er stolpert und nur Bob und nur Peter kommt draußen an. Und da liegt jemand im Kies und Hayward hat sich gerade über denjenigen drüber gebeugt.
Genau, und es sieht erstmal so aus, als wäre derjenige bewusstlos und dann geht Peter auch so ein bisschen näher ran und auf einmal springt er wie so ein Kastenteufel auf und schreit dann nur, der Mond wird von dem Himmel stürzen und trägt eine Gummimaske, die so wie so ein Puppengesicht mit so roten Lippen, also richtig gruselig eigentlich. Ja, ich hasse Puppenmasken. Und dann rennt er weg und das ist, finde ich, schon ein bisschen gruselig. Das ist genauso wie Clown, aber den kriegt man ja später noch. Und rennt dann weg und ist dann erstmal ja nur kurz da gewesen, ne? Und dann sagt der Hayward aber ja, oder sagt das Jermaine, dass immer mal welche kommen, so Jugendliche, die hier gegen die Hollywood-Maschinerie protestieren wollen und da alle so ein bisschen gängeln und nerven. Und also das scheint schon irgendwie auch
Ja.
ein bekanntes, also die sucht dann gleich eine Erklärung, wer das sein könnte, ne? Wie vorhin auch hier vom Paparazzi.
Hayward macht das,
Ah,
genau,
Hayward
indem,
macht das, ne? Ja.
beziehungsweise Peter will eigentlich hinter dem Typen her und Hayward hält ihn dann zurück und sagt, sei
Ja.
vorsichtig, ne, der wahrscheinlich ist das ein Junkie-Jugendlicher
Ja.
und dann gehen sie auch schnell zur Tagesordnung über, so nach dem Motto, wir müssen aber nach der Kette suchen, so, mach doch mal.
Genau.
Und im Hörspiel ist es, dass es, glaube ich, Charmaine eher übernimmt, die sagt, lass uns doch wieder reingehen und
Ja,
hier
hier, ich
gibt
will
es noch
meine
viel zu
Kette wieder
tun.
haben. Genau. Und dann wollen sie aber weitermachen und dann lernen wir noch jemanden kennen. Also da streicht noch jemand rum, weil Bob wird auf einmal angegriffen und gekratzt von etwas Weißem. Und dann muss ich auch wundern, also ist hier doch nicht alles abgeschaltet und dann rennt da aber eine weiße Hauskatze rum, die Lilly. Also Jermaine kommt dann
Genau.
gleich und sagt, ah, das ist die Katze hier, die versteckt sich immer gerne mal und die heißt Lilly und ja.
Und netterweise hat die sich im Marozzi versteckt. Das ist ein Löwe mit Flecken, so ein bisschen wie beim Leopard. Der soll angeblich in Kenia leben. Und da war die Katze in der Katze. Das war ganz lustig, aber auch wieder so ein Schreckmoment. Und
Ja.
vorher haben wir noch einen Riesenbär kennengelernt.
Oh ja.
Der heißt Irkulyn und der soll auf der russischen Halbinsel bei Kamtschatka leben. Und übersetzt heißt das übrigens Irkulyn. Einer mit heruntergelassener Hose. Und das bezeichnet die Fetttaschen, die dieser Bär an den Hinterbeinen haben soll. Also nur, falls dich mal einer fragt.
Ja.
Ein berühmter Riesenbär. So. Ach so, und dann haben wir noch so ein anderes Viech. Während Bob mit der Katze beschäftigt ist, sieht man auch noch so einen Schatten. Wahrscheinlich ist Hayward da wieder irgendwie unterwegs. Sind wir noch bei der Mokele-Membre?
Ja.
Das ist wiederum so ein mythologisches Wesen, mal aus den Urwäldern des Kongo, sieht so ein bisschen aus wie ein Sauropode, also so ein pflanzenfressender Dino, die man so kennt, mit langem Schwanz, langem Hals. Und da muss Bob eigentlich als nächstes rein, aber vorher sagt er weiserweise, ich gehe noch mal aufs Klo.
Ja, sehr gut. Besser ist. Ne? Und er geht dann auch und verarztet dann auch seinen Katzenangriff. Und als er gerade zum Bad geht oder wieder kommt vom Bad, wird er irgendwie stutzig an der Treppe. Also irgendwas kommt ihm da in den Kopf. Er kann es aber noch nicht wirklich zuordnen. Also er hat nur so einen fixen Gedanken. Irgendwas passt hier nicht ins Bild. Und er hört dann Geräusche aus dem Keller tatsächlich und wird von Hayward aber auch beobachtet, was er aber nicht mitkriegt. Also es ist tatsächlich so, dass er ihn da aus dem Hinterhalt beobachtet, Bob das aber gar nicht mitbekommt.
Und er aber auch dann wieder zurückgeht und diesem Gepolter auch nicht nachgeht, denn er denkt, ja, wahrscheinlich ist es die Mutti, aber naja, gut,
Ja.
Keller. Also wir merken auch bei den Robertsons stimmt irgendwas nicht. Also der Hayward, der da rumschleicht, der ja irgendwas mit der Flagstaff zu tun hat als Bruder, aber auch dieser komische Überfallschrei vor der Tür und aber da will
Ja.
auch so keiner so sich so richtig drum kümmern,
Nee.
sondern so schön mal Kette suchen.
Genau, immer wieder zurück zur Aufgabe, ne? Und im Kapitel 10 sind sie endlich wieder vereint, so heißt es auch. Justus ist da. Also Bob kommt quasi vom Klo zurück und Justus ist da und sagt, ich habe gar keine Klingel gehört. Naja, hey, Bob hat mich reingelassen, der hat mich schon kommen sehen mit dem Taxi. Er hat ein teures Taxi bezahlt hier, weil alles andere hätte zu lang gedauert. Und Genau, dann gehen sie, untersuchen sie gemeinsam das nächste Monster und dann fällt Justus auf einmal ein, er hat mal hier in der Zeitung was gelesen über einen Francis Talbot, einen Schauspieler. Das fällt ihm
Genau,
einfach aus dem Nichts ein, gell? Was soll ich
nee,
denn
weil
so,
er, nee,
hä?
nee, nee,
Wo,
er, weil
wo
der
kommt das
dieses
her?
Mokule-Ding sieht und das hat er auf einem Foto gesehen. Und in dem Zusammenhang fällt ihm
Ah,
ein,
okay.
dass da es um so einen verstorbenen Schauspieler
Ah,
geht.
okay, ja.
Also das hatte, also dieses Monster, was sie jetzt als nächstes untersuchen sollen, da, das löst es bei
Ah, okay, das
Justus
finde ich gut,
aus.
ja.
Und daraufhin ruft Bob mal eben bei der LA Post an, wo ich denke, geile Idee, Bob, und so, finde ich super, auch mit deinen Connections so, über deinen Papa irgendwie zur Zeitung. Aber plötzlich haben wir wieder so ein Mega-Handy-Empfang. Also wir sitzen in so einem Viech, in so
Ja.
einem riesen Granitkasten,
Ja.
aber da ist der Handy-Empfang tippitoppi.
Zu Handys habe ich sowieso dann nachher noch was. Das ist auch noch mal eine gute Sache. Aber ja.
Okay, aber für die Geschichte geschenkt, aber sonst,
Ja.
ne, immer wenn wir es brauchen, haben wir keinen Handy-Empfang und immer wenn wir ihn brauchen,
Und er kriegt er
alles
dann
gut.
durch den Anruf raus, dass der vor wenigen Tagen in Buenos Aires gestorben ist, ja?
Ja.
Und dass auch Wally an dem Stunt, an dem Film auch beteiligt war, ne? So,
Genau, und der Film hieß Die Insel der 1000 Ungeheuer. Und dieser Tolbert soll irgendwie ins organisierte Verbrechen verwickelt we gewesen zu sein. Und während des Filmdrehs ist er plötzlich verschwunden und
verschwunden.
nie wieder aufgetaucht, weil er
Genau.
die Verhaftung drohte wohl. Und dann war
Ja.
der irgendwie ewig weg. Genau, und jetzt, und deshalb auch dieser Zeitungsartikel, Tod in Buenos Aires. Und bei diesem Film, Die Insel der 1000 Ungeheuer, hat Wally die Stunts gemacht.
Genau, ne? Und da hat sich natürlich dann wie üblich dann das Viech danach dann auch geholt, ne?
Genau.
Genau, Justus,
Und
der,
da ist die Frage, geht es
ja.
wirklich um die Halskette, sondern geht es nicht vielleicht um diesen Talbot? So.
Genau, das ist ja zumindest erstmal ein Gedanke, der ja auch Justus jetzt kommt oder den er da aufwirft und dann anfängt jetzt den Hayward nochmal ein bisschen mehr zu beschatten und die Lupe zu nehmen, der auch zunehmend nervöser wird. Also man, der merkt ihm auch an, dass der irgendwie ein bisschen sich noch merkwürdiger verhält als sonst und sie finden die Kette nicht. Und es wird jetzt auch schon langsam spät und jetzt versuchen sie die Charmaine so langsam dann auch zu sagen, hier, du, es ist jetzt schon echt spät, wir müssen jetzt langsam mal nach Hause, unsere Eltern, die ja, sind zum Abendbrot kommen. und man merkt schon, dass die jetzt so langsam so, oh, und es druckst dann so rum, ach, das ist doch aber jetzt ganz wichtig und das wird doch, und ich gehe mal kurz telefonieren. Und geht dann
Genau,
so ein
sie
bisschen
kriegt auch,
abseits, ne?
genau, sie kriegt nämlich plötzlich einen Anruf, stiller Alarm, so und so. Und plötzlich sind die drei Fragezeichen und Wally
Der
alleine.
angeblich ja schläft, ne? Also der scheint irgendwie in seinem Rollstuhl weggeschnarcht zu sein und so, ne? Und sie, Charmaine geht so ein bisschen weg und während sie weg ist, dreht er sich, das finde ich auch total gruselig eigentlich, der dreht er sich so ein bisschen zu denen so um so und tut weiter so, als ob er schläft und sagt dann nur so, wegbleiben, verschwindet.
Haut
So,
ab!
ja, also der sagt dann hier, ja, ihr müsst schnellstmöglich gehen, ihr könnt nicht hier bleiben. Und dann sagt, meinte noch Justus, ja, aber wir können doch mal ihre Frau, das ist nicht meine Frau, ich habe die noch nie gesehen. Und man denkt sich so, what?
Genau,
Macht ja
also
Sinn
es ist
in
super
dem
Kapitel,
Moment.
ne?
Ja.
Wir tappen total im Dunkeln, wir wissen gar nicht mehr, worum es geht, scheinbar nicht um nur so eine Kette und am Ende wird dann Wally aktiv und also es ist schon
Also,
spannend,
das ist
finde
schon
ich.
krass. Also, das ist aber dem, also, meine Blut, man hat das irgendwie schon so ein bisschen geahnt, gell? Es wurde so ein bisschen gedroppt, ne? Warum ist sie so schmeichel und umgarnt ihn da so? Er ist eher so, ja, nee, ich sag jetzt lieber nichts und ich tue so, als wäre ich eigentlich gar nicht da und eigentlich finde ich es alles da unangenehm. Also, man nimmt ihn schon diese Geiselrolle, dann jetzt, wo dieses so gedroppt wird, gell? Nimmt man ihm das total ab und denkt, ah, na klar, deswegen war der immer so wortkarg, deswegen hat er sich nicht gerührt, nicht Mühe, nicht Möff gemacht, ne? Und das ist jetzt erstmal so eine krasse Erkenntnis, wo du so sagst, okay, die ist also die Böse. Okay, alles klar, wie geht's jetzt weiter? Wie kommt die jetzt aus der Nummer raus, ne?
Ja, und Wally erzählt halt also diese Frau und da sind auch noch Männer und die hätten ihn in ihrer Gewalt und den Hayward hätten die bestochen und seine
Genau.
Frau sei im Keller eingesperrt. Also die eigentliche Charmaine sitzt im Keller.
Im Keller. Und das macht dann natürlich ja wieder auch Sinn, weil da haben wir ab und zu ja mal was gehört und so ein Klopfen. Also da hat ja schon auch jemand auf sich aufmerksam gemacht. Das ist alles konsistent. Also das kann man alles nachvollziehen, ne? Und das müssen die
Genau.
das erstmal so hinnehmen.
Und er bittet sie auch, sie müssten es unbedingt finden. Und außerdem hätten die Gangster auch irgendwas unter seinen Rollstuhl gebastelt. Also Polizei und so ist auf jeden Fall keine Alternative. Die drei müssen jetzt es finden, was auch immer es ist. Und
Genau.
die überlegen sich jetzt irgendwie eine Ausrede für ihre Eltern, dass sie halt noch ein bisschen da weiter rumsuchen dürfen.
Genau, ne? Die sagen einfach, sie übernachten bei irgendeinem Freund, ne? Und das bleibt auch klar und sie bleiben im Haus und suchen weiter. Weil sie sagt, ja, ich habe gerade den Anruf gekriegt von dem Typen, der die Dinger kaufen will, der kommt morgen aber schon 7.30 Uhr und oh, so schnell seid ihr doch dann nicht wieder da und macht dann halt da nochmal Druck und sie spielen jetzt weiter die gute Miene zum bösen Spiel und tun eben, also lassen sich nichts anmerken, ne? Also, dass sie das jetzt wissen, dass sie gar nicht
Genau,
die
sie
echte
haben halt auch
Schande ist.
Angst, um Hilfe zu bitten, weil sie sind natürlich mit unter Druck. Da sind
Ja.
irgendwie Gangster, die man nicht einschätzen kann und ne, die haben
Ja.
da unten noch eine andere Geisel. Also so,
Richtig.
da fällt mir jetzt auch nichts ein, was man hätte anders machen
Nö,
können als
nö.
mitspielen.
Genau. Du willst ja erstmal da bleiben, du willst ja erstmal in Sicherheit wiegen, ne? Du weißt ja nie, wenn die so unberechenbar sind, ne? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich hatte ja auch mal schon so eine Begegnung mit einem, der mal hier an der Tür hausierte, ne? Hat geklingelt und hat ja manchmal so unlichte Momente, ne? Und dann habe ich den halt, also hab die Tür aufgemacht und der sagt, er will eine Umfrage machen an Drogen, an Schulen. Und ich habe mich noch so an meine Schulzeit erinnert gefühlt, wenn wir mal so Umfragen machen wollten, wie schwer das war, Leute zu gewinnen. Und dachte, ja, ich kann dir ein paar Fragen beantworten. Ja, ehe ich mich verguckt habe, saß ich mit dem allein in der Wohnung, ne? Und dann habe ich mir auch gedacht, und dann hat er natürlich dann die Katze aus dem Sack gelassen und hat gesagt, er verkauft die Zeitungsabos. Und ich habe dann auch nur gedacht, gut, ich unterschreibe hier was, ich nehme das, Hauptsache du gehst wieder, ne? Weil ich auch nicht wusste, wie reagiert denn der, wenn ich jetzt ablehnend reagiere oder ihm jetzt rausschmeißen will oder so, ich hier als 19-jähriges junges Mädchen, gell? Ja, und deswegen, also kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass du in so einer Situation erstmal gute Miene zum bösen Spiel machst, weil du einfach sagst, okay, jetzt hier keinen aufhuschen, erstmal beobachten und dann schauen, wie man das dann zu seinem Vorteil nutzt, dass man eben weiß, dass das Verbrecher sind, ohne dass die Verbrecher wissen, dass die wissen, dass sie welche sind. Ja.
Und auch im Hörspiel ist es so, die drei Fragezeichen bleiben und suchen halt weiter und knipsen dann auch so ihre Fröhlichkeit wieder an. Das ist schon ein
Ja.
bisschen drüber im Hörspiel, aber das machen sie ganz gut.
Ja, das ist so dieses typische, so, ja toll, jetzt gehen wir in das nächste rein, jawohl. Ja, aber das ist halt Hörspiel, gell, das ist halt schön. Also, das
Ja.
müssen sie ja so ein bisschen überinszenieren, gell. Im Buch ist es auch toll, weil dann hadert Bob auch so sehr mit sich und sagt, oh, eigentlich fühle ich mich gerade gar nicht gut, wenn ich jetzt hier auf diesen Jersey Devil hochklettern muss, der wirklich sehr weit oben ist. Also, er hat jetzt wirklich noch den Endboss eigentlich, den er angucken muss, weil der echt in schwindelerregender Höhe ist. Ja, also,
Der
da habe
sitzt
ich
nämlich
auch
auf so einem Baum, ne?
richtig mitgelitten mit Bob, ne? Auf dem Baum, wo noch Peter noch, also die sichern aber gut, das finde ich auch schön, dass das auch eine Rolle spielt, ne? Dass sie
Ja.
mit Kabeln und so versuchen, so eine Sicherungskonstruktion an den Bob dran zu binden und Peter dann wirklich da oben das an den Ast hängt und er da halt hochklettert und diesen Jersey Devil, der übrigens auch sehr cool aussieht, also den musste ich mir auch nochmal angucken, mag ich ja sehr, ne? Also das ist so
Beschreib den mal.
teufelsmäßig, oh, wenn ich es hinkriege. Der hat so Hörner an den Schläfen, wirklich so eine Teufelsfratze, ledrige Flügel, ja, großen langen Körperkrallen, ne? Also auch so ganz so Reißzähne, also richtig gruselig, so Gargoyle-mäßig eigentlich, ne? So mit Hörnern noch und so ledrige große Flügel, also so richtig eigentlich das gruseligste Vieh, finde ich, von allen, die sie da bisher hatten. Und genau, den er jetzt da untersucht. Und ihm geht es also eigentlich gar nicht gut, aber er sagt, okay, komm, jetzt bin ich einmal da und jetzt mache ich das.
Und er ist wirklich tough, weil er da
Ja.
raufklettert und ist auch wirklich so der Macher der Folge. Also erst muss
Ja.
er auf den Baum klettern und von da aus dann irgendwie auf diesen Devil dann halt drauf.
Ja.
Und dann ist es im Buch auch noch richtig dramatisch,
Ja.
weil er stürzt dann halt noch irgendwie ab, hält sich am Horn fest, was noch abbricht, aber zum Glück ist er ja gut gesichert durch Peter, durch dieses Seil oder dieses Kabel,
Kabel.
was sie da genommen haben und
Genau.
so. Und auch im Hörspiel bricht Bob sogar beide Hörner von diesem
Ja.
Devil ab.
Ist schon
Und
geil.
sie können ihn auf jeden Fall mit vereinten Kräften irgendwie am Absturz hindern.
Ja.
Und ehe sie sich dann halbwegs versehen, rennt plötzlich der Schneemensch, der Yeti rennt irgendwie plötzlich rum.
Ja, also wenn er auf einmal, sind Sie sicher, dass Sie das abgestellt haben, Charmaine? Nee, und dann redet der Yeti auf ihn zu. Und geil, wenn dann auch Justus, das ist glaube ich im Hörspiel genauso, wo er sagt, Bob, der hat's auf dich abgesehen, lauf, lauf. Und der mit dem Horn, das er noch schnell weggesteckt hat, rennt dann einfach weg, ja. Also man kann sich's echt zu gut vorstellen. Es wird aber auch alles dunkel. Also einmal die Mechanik ist wieder an. Alle Tiere machen jetzt hier ihren Zinnober, wahrscheinlich auf Stufe 3, ja. Also hier volle Eskalation. Dann bricht jetzt echter Terror los und der Yeti rennt auf Bob zu und das Licht ist aus. So,
Ja.
und er hat aber eine Taschenlampe, weil er noch sagt, nutz die Taschenlampe, dass du dir irgendwie einen Weg bahnen kannst. Finde ich aber auch witzig, dass nachher Justus und Peter dann sagen, ja, unsere Handy-Displays haben noch ein bisschen Licht gemacht. Habt ihr vielleicht auch eine Taschenlampe am Handy? Vielleicht hat das aber nicht jedes Handy, gell?
Du,
aber hat das nicht
ich
jedes
suche
Handy?
Immer, nee, ja, du musst schon die App haben. Und ach, ja. Wenn das immer heißt, mach die Taschenlampe an, bis ich finde dann immer, die App ist irgendwo, keine Ahnung. Ich kriege bei mir die Taschenlampe nicht richtig an.
Aber bei mir ist das gleich so eine Voreinstellung. Ich habe das gleich, wenn ich einfach nur runterziehe, wo ich leise und laut machen kann, ist auch gleich die Taschenlampenfunktion mit dabei.
Das Seniorenhandy meiner Mutter, da gibt es extra ein Knöpfchen, ein mechanisches Knöpfchen, wo man die Taschenlampe anmachen kann. Das ist eine gute Idee und nicht, dass ich erst nach dieser Drecks-App suchen muss und so. Naja, auf jeden Fall. Also ich weiß, wie es ist, wenn man die Taschenlampe nicht schnell genug ankriegt am Handy. Ich bin da voll bei Peter und Justus.
Aber jetzt kriegen sie das noch so hin, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber diese Szene ist schon gespenstisch oder gruselig, wenn jemand rennt schreiend hinter dir her. Drumherum ist richtig, alles bewegt sich.
Ja.
Und dann ist auch noch das Licht aus und ich weiß gar nicht, wo Bob hin will. Ich glaube, der will zum Ausgang,
Der will zum
oder?
Ausgang, ja. Der rennt erstmal zum Ausgang und es ist tatsächlich auch, dass er es auch schafft, weil der Yeti verfolgt ihn ja. Also das ist immer schon im nächsten Kapitel wieder. Und dann schmeißt er das Horn einfach nur nach dem, weil er denkt, okay, wenn ich den irgendwie abschmeiße, dann ist der kurz verwirrt. Und dann knallt er auch die Tür zu und weiß erstmal nicht, wo er hin soll. Ne? So, und dann
landet er aber alleine in der Eingangshalle.
Genau. Und dann haben wir nochmal einen kleinen Szenenwechsel, so einen kleinen Mini-Szenenwechsel, habe ich mir sogar hingeschrieben, Mini-Szenenwechsel, weil wir ganz kurz bei Justus und Peter sind, die ihm helfen wollen und dann auch nach Charmaine und Mr. Robertson gucken und die weg
sind.
Und Justus überlegt noch, dass das Chaos jetzt aber nicht von der falschen Charmaine stammen kann. Das ist also noch eine zweite Gegenpartei gibt, ne, die jetzt irgendwas da vom Bob wollen, weil die vielleicht glauben, dass er irgendwas da gefunden hat an dem Jersey Devil.
Das stimmt.
Und dann rennt Bob aus der Tür, genau, wirft das Horn und versteckt sich dann unter der Wendeltreppe.
Richtig.
Ja.
Und hört dann nur Geräusche, auch von oben.
Mhm.
Und dann sieht er den Yeti, aber auch den ein Clown, der aus dem Kleiderschrank kommt,
genau, der kommt
und das Puppengesicht von dem Hilfeschrei von drei Szenen vorher und die unterhalten sich
hast du's?
über das Ding
genau.
Und am Ende sehen sie plötzlich Bob unter der Treppe.
Ja, oh, furchtbar. So, und dann, der Puppenmaskentyp, ne, der leuchtet dann auf Bob und der Yeti kommt erstmal an, schüttelt erstmal Bob ordentlich durch.
Und will das Band.
Gib mir das Band! Ja. Und er hat es aber nicht. Und dann kommen dann die anderen so langsam da so angefahren und angerannt. Ne? Also Charmaine und Justus und so. Und,
erst findet Peter Bob und Justus kommt zusammen mit Charmaine
und
Wally.
Genau. Also genau, Peter kommt angerannt und dann lässt dann der Yeti Bob fallen und die rennen alle weg, die drei Gestalten. Genau, und Peter kommt erstmal an. Ich finde das aber auch geil, wie das beschrieben ist hier. Ach genau, das kommt also, als dann Justus mit der Charmaine zusammenkommt und dann Justus ja weiß, Charmaine ist eine Verbrecherin. Er will sich jetzt nicht zu viel anmerken lassen, wenn er sie jetzt fragt nach bestimmten Sachen. Also er hat dann so diesen inneren Konflikt und dann sagt, okay, ich muss sie jetzt nach der Polizei fragen, das würde sie jetzt erwarten als Detektiv. Ich darf jetzt aber auch nicht zu viel fragen, nicht, dass sie stutzig wird, dass ich schon mehr weiß. Und dann hat es der Hendrik so mit Tanz auf der Rasierklinge so beschrieben. Fand ich geil, ja. Also finde ich schön beschrieben, weil du bist dann jetzt so als Verhandlungsführer oder als, er weiß ja schon mehr, als Charmaine weiß, musst du das clever machen, dass die jetzt nicht Lunte riecht, ne? Also das ist schon
anstrengend
cool.
Ist das, dass man die ganzen Sachen, was weiß ich, was darf ich wissen, so im Hinterkopf haben muss. Und auch Charmaine improvisiert hervorragend. Also alles, was Justus sagt, da hat sie immer irgendwie eine Antwort drauf.
Hammer.
Also sie meint irgendwie, ach, das seien jetzt Paparazzi gewesen, die ja immer, ne, wahrscheinlich wollten die Wally im Rollstuhl irgendwie ablichten und keine Ahnung. Also sie hat immer eine Antwort.
Ja.
Ein bisschen wie die Flexdev am Anfang.
Ja, genau.
Also irgendwie, ne, die schlägt halt immer, also egal welche Haken, sie geht da auf nichts ein und das macht sie im Hörspiel auch gut. Also sie hat immer eine Antwort.
Ja. Ja, das ist sehr, sehr gut gemacht, ne? Also wo du wirklich sagst, okay, sie lässt sich da halt überhaupt nicht in die Karten gucken und dann sinnieren sie aber so ein bisschen, also sie gehen dann doch irgendwie, also ziemlich schnell wieder zur Tagesordnung wieder, gehen wieder zurück zum, weil sie das sehr plausibel denen dann weiß macht in dem Moment, obwohl sie natürlich wissen, dass es absolut gelogen ist und dann gehen sie wieder zurück und dann unterhalten sie sich noch so ein bisschen und sinnieren auch drüber, dass es halt auch ein Ablenkungsmanöver da war, als der Puppenmann draußen lag, damit die anderen eben reinkommen ins Haus, weil sie auch überlegt haben, wie sind die reingekommen? Da hat sie ja auch eine geile Lösung, total bescheuert, ne? Super klimatisiertes Haus, draußen sagt, ne, wir haben vorhin mal gelüftet und dann müssen die bestimmt reingekommen sein, die Paparazzi. Ich sage, ja klar, ist natürlich geil, so unter der Prämisse, dass die anderen natürlich genau wissen, dass sie hier übelst rumlügt, ne.
Und Justus vermutet ja, dass während der Hilfeschrei-Aktion der Yeti und der Clown irgendwie reingekommen sind, während Bob irgendwie Peter da abgelenkt war, während da einer schreiend
rumlag. Ja, vollkommen richtig, ne? Und ja, jetzt wollen sie aber erstmal weitersuchen und dann hat Bob natürlich plötzlich die Erkenntnis, warum ihm das bei der Treppe so seltsam vorkam, ne? Und sagt dann, es muss dringend ein neuer Plan her.
Und das ist ein schöner Kniff. So, sie gehen dann wieder, in den Saal und die drei Fragezeichen wissen was ich als Leserin aber noch nicht weiß. Ja. Und das gefällt mir ganz gut.
Ja. Ja, das finde ich auch schön, ne? Weil das ist so, du kriegst es nicht gleich auch serviert, sondern wird eben nochmal so eine Dramatik aufgebaut, ne? Wo du sagst, okay, die müssen jetzt irgendwie ihren Plan umswitchen, weil jetzt irgendwas noch dazugekommen ist. Und die untersuchen jetzt noch so ein Reptil, gell, der Brosno-Drache. Ne, das ist aber auch so nochmal so ein Schlangenvieh, wie auch der Ogopogo, so ein bisschen ähnlich, gell?
Ja, genau, aber diesmal ein bisschen russisch angehaucht. Genau, das ist so ein russisches Seeungeheuer.
Und da findet er tatsächlich dann auch, dass das Tonband, oder, ne, also man weiß ja gar nicht, ob es ein Tonband oder. Nee, es ist ein Tonband, das ist eine Audioaufnahme, wo dann auch die Buchstaben IDTU draufstehen, Insel der 1000 Ungeheuer. Und da wird es dann klar, jetzt haben sie es gefunden.
Bist du auch sofort drauf gekommen, ne?
Doch klar, super, natürlich. Schön, dass es gleich mit daneben steht. Danke, Herr Buchner.
Aber irgendwie, ich denke, was? Naja, gut. Aber Justus fordert Bob dann auch auf, das Band in seinen Klamotten zu verstecken.
Ja.
Und dann am Ende des Kapitels steht plötzlich Wally Robertson auf dem Podest.
Ja,
okay.
Genau, und sagt so, jetzt mal her damit, wa? Ah, dann wissen wir es nun auch. Alles klar, hier stimmt irgendwas gewaltig nicht.
Noch ein Spitzbube. Und Wally küsst dann seine Frau, die er eben noch als die Schlange und die er nicht kennt bezeichnet hat und sagt, er will das Band. Okay.
Genau. So, und jetzt kommt alles auf den Tisch. Also jetzt haben sie irgendwie, also sind alle lose Enden tatsächlich, also für Justus schon klar. Ja, und jetzt konfrontieren sie die mit allem, was sie herausgefunden haben. Hayward, der die Hedra kennt, kein Treppenlift, also wie es war klar, wie soll er da in den oberen Stockwerken da mit seiner Frau wohnen, wenn die da keinen Treppenlift haben, ja, oder überhaupt keinen Aufzug, keine Möglichkeit, den Rollstuhl da hochzukriegen, ja. Genau, sie haben aber schon konfrontieren auch damit, dass sie die Polizei schon alarmiert haben, ne? Also es kommen ja noch ein paar mehr Sachen, also es kommt irgendwie alles. Bäm.
Ja, und vor allen Dingen, also da muss ich übrigens dazu sagen, im Hörspiel bin ich da schon längst ausgestiegen. Ich glaube, ich wusste aus meiner Erinnerung noch, dass alle ein falsches Spiel spielen.
Ja.
Das wusste ich noch, aber die komplette Auflösung, da habe ich, glaube ich, immer schon geschlafen. Das war jetzt auch sehr neu für mich, als ich das auch nochmal in der Inszenierung sowohl im Hörspiel als auch im Buch hatte. Aber ich frage mich halt auch so, die haben überhaupt keine Angst und dröseln mal in aller Ruhe den Fall auf,
Hammer,
die drei.
Das, ne? Ist schon. Also es war noch nicht ganz so ausführlich, gell? Also, sie konfrontieren ja wirklich erstmal nur die Gangster mit den ganzen Sachen. Dass sie sagen, okay, wir wissen, sie sind eine Betrügerin, sie sind gar nicht der Mr. Robertson. Dann haben
Weil sie haben das und das falsch gemacht, daran haben wir es gemerkt.
Genau, und die sind eigentlich auch im Urlaub, die Echten und sowas. Das haben wir nämlich dann später durch Recherche mitgekriegt, weil der Bob ja mit dem mit der LA Post telefoniert hat und sowas, ne? Und dann sind die aber gleich schon im Angriffsmodus auch, also der Mr. Robertson und Justus, Peter kickt den dann halt um, ne? Also der, damit der stolpert und so.
Wally stürzt sich erstmal auf Bob, weil er meint halt, Bob hätte das Ding.
Genau.
Und dann gibt's, genau, wie du sagst, von Peter gibt's einen Knietritt.
Ja, Hammer,
gell? Gegen Wally.
Kriegt das mal schön weg, aua. Ne, so. Und dann.
Und dann kriegt Justus noch einen Magenschwinger von Charmaine. Genau. Also die beiden sind nicht mehr wirklich charmant, sondern da geht's richtig hart zur Sache und sie will wegrennen. Das finde ich ja auch, das ist im Buch anders, im Hörspiel haben sie es weggelassen.
Ja.
Und dann macht Bob einen Western-Stunt mit einem Kabel, weil er das ja da irgendwie noch hat. Denn er wirft's ihr erst in den Nacken.
Ja, und dann fesseln sie den mit dem Kabel.
Und sie stolpert, genau. Und ich denke nur, okay, sorry, das ist wieder so, das ist ein Kinderbuch, ein Kinderhörspiel. Aber wie lange, bitteschön, muss man üben, damit man sowas lasso-mäßig werfen kann? Gut, Peter musste das auch nicht üben. Der hat ja in der gefährlichen Erbschaft, ja, hat er ja das Hausboot mit Hilfe eines Lassowurfs, ja, hat er sie ja gerettet, damit sie nicht den Wasserfall runtergehen. Mhm. Aber ich denke mir, hallo, also entweder bin ich einfach nur sehr unbegabt, was sowas angeht, aber ich könnte jetzt nicht mal eben, also ich würde, glaube ich, irgendwie alles möglich, ich würde wahrscheinlich eher meine Kollegen oder mich selber treffen.
Ja, alle dann gefesselt liegen, sondern so als Knäuel auf dem Boden und die Verdächtige rennt weg.
Genau, also so wäre meine Fassung.
Nee, aber er hat es tatsächlich geschafft. Er hat sie ja dann halt quasi damit dann noch unschädlich gemacht und hat sie erstmal verschnürt. Und dann, ja, haben die Polizisten schon längst zugegriffen. Die haben sich da alle schon positioniert
und jetzt,
so. Die
ihr hört es wahrscheinlich, ja, ihr könnt es ja nicht hören, dann, ihr hört ja nur Stille. Jetzt ist Jenny gerade eingefroren. Gefasst. Wahrscheinlich müsst. Ah, Jenny.
Oh nein.
Ich überbrücke kurz. Nein, ist nicht so schlimm. Ich habe gerade erklärt, dass du kurz eingefroren warst.
Ach so, ich hab in der Zeit weitererzählt. Witzig, das wird bestimmt lustig beim Zusammenlegen. Ich bin wieder da, ja.
Ich lasse das einfach so weiterlaufen.
Aber du stockst. Also jetzt sehe ich auf dein Bild nicht
pass
mehr.
Pass auf, spring noch mal eine Minute zurück.
Wollen wir kurz vor Ende noch mal eine Pause machen?
Na, es ist hier weiter eingefroren. Vielleicht müssen wir an der Stelle mal ganz kurz unterbrechen.
Leute,
für euch geht es ja sofort wieder weiter. So, wir unterbrechen mal hier und gleich geht's weiter. Wir müssen ein bisschen unsere Technik vielleicht abkühlen lassen.
Vielleicht komme ich ja noch mal wieder.
Jenny?
Ich warte jetzt einfach mal.
Hörst du mich?
Meine Verbindung ist getrennt worden. Jetzt habe ich schon wieder Internetprobleme.
Hallo,
das gibt's doch nicht. Dieses Internet ist für uns alle Neuland. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt muss ich nur wieder rein ins ganze Geschehen. Überbrückungsmusik, Überbrückungsmusik. Hat der mich komplett rausgehauen? Komm zurück. Ey, das Internet macht mich fertig. Was bin ich schon wieder dreimal
drin? Oh, Jenny, du bist wieder zweimal da. Oh, jetzt ist mein Kopfhörer wieder umgestellt. Hörst du was? Siehst du
was? Ich höre nur. Ich bin jetzt schon wieder zweimal drin hier, aber das macht ja nichts. Jetzt ist eins wieder raus.
Ja,
ja, aber ich höre dich. Das finde ich immer gut noch. Was meinst du, wollen wir kurz eine Pause machen oder noch vom Resümee oder ziehen wir es jetzt noch durch?
So, wir hoffen, wir haben jetzt alle technischen Probleme erstmal beseitigt. Wir haben alles nochmal runtergefahren, haben uns einen Kaffee geholt, ich jedenfalls, einmal zum Klo und Hände waschen und jetzt sind wir wieder da.
Jawohl, welcome back.
So, Jenny, können wir uns noch erinnern, was vor 5 Minuten geschah? Also ich glaube, wir haben den Fall bis dahin erstmal in dem Reich der Ungeheuer erstmal zu Ende gebracht. Also die Bösewichte sind dingfest gemacht. Also der eine liegt mit dem Knietritt da nieder. Charmaine wurde auch niedergestreckt mit einem Kabelende.
Und die Polizei hat die anderen aufgegriffen, genau. Und nimmt die jetzt alle fest. Und wir kriegen dann quasi, als dann alle dingfest gemacht sind, noch eine Heimfahrt im Käfer, wo die drei Fragezeichen nochmal alles aufarbeiten und aufdröseln.
Sind sie denn im. Also eigentlich ist es ja so, Moment, so hatte ich das verstanden. Sie fahren zur Polizei.
Oh ja,
und kommen am nächsten, also ist der Morgen graut schon, also die Besprechung hat wohl die ganze Nacht gedauert. Ja, genau. Sie fahren zum LAPD und da kommen sie morgens raus und da, während sie da rauskommen, und so ist es im Hörspiel auch, ne, im Morgengrauen verlassen sie dann irgendwie ziemlich übernächtig die Polizeistation von Los Angeles und fassen da nochmal zusammen, weil
genau.
Es ist nett. Ja. Peter ist so auf meiner Seite, ich habe so ein bisschen den Überblick verloren und Peter sagt, boah, ich bin so groggy, kann mir jemand nochmal, ich bin irgendwann ausgestiegen, wer kann es mir nochmal erklären?
Genau, richtig. Und jetzt wird nochmal alles aufgedröselt, wie es eben dazu kam. Und das ist wirklich echt krass, weil da kommen jetzt Sachen und Namen und Personen ins Spiel, die wir vorher überhaupt noch gar nicht gehört haben, bis auf den Talbot. Mhm. Ich habe seinen Vornamen gerade vergessen, aber egal. Dieser Schauspieler war, der im Reich der 1000 Ungeheuer mitgemacht hat, der Dreck am Stecken hatte. Der hat sich nämlich mit einem gewissen O'Malley zusammengetan. Desmond O'Malley, der ein Chirurg ist. Und der hat sich, nachdem er dann seine ganzen Machenschaften aufgedeckt wurden, einer Gesichtsoperation unterzogen. Dass er
also
ihn
der
halt
Talbot.
Verändert. Der Talbot, genau. Hat sich von dem O'Malley umoperieren lassen, damit er untertauchen kann. Und als sie das alles so besprochen haben, hat ein gewisser Galveston dessen Vornamen habe ich mir irgendwie auch nicht aufgeschrieben, habe zumindest hier nicht in meiner über Floyd Galveston hat eine Tonaufnahme zufällig gemacht.
Der war Tontechniker und hat das zufällig gehört und hatte halt Angst und hat das schnell aufgezeichnet, wie man das so macht, wenn man am Set von so einem Film, plötzlich irgendwie Leute wispern hört, dann nimmt man das ganz schnell auf und merkt so, okay, der eine ist Chirurg und Berater hier in Hollywood, der andere ist Schauspieler und hat Probleme und ist scheinbar Ganove und die reden über neues Gesicht und eine neue Identität.
Face off, genau. Und auf jeden Fall hat er dann gesagt, gut, ich verstecke das jetzt mal schnell in dem nächstbesten Viech.
Das Band,
war eben
genau.
Genau, das war eben gerade das Monster, ne, was sie da zum Schluss untersucht hatten und dieser Brosno-Drache, genau. Und dann ist es erstmal in Vergessenheit geraten.
Und genau, das ist nämlich spannend, weil eigentlich jahrelang hat dieses Tonband da in diesem Brosno-Drachen da vor sich hin rumgestaubt. Und irgendwann erinnert sich dieser Tontechniker, als er nämlich auch liest, oh, Talbot ist tot. Also komme ich dann auf die gute Idee, ich könnte doch mal diesen Arzt jetzt erpressen.
Genau, weil der hat nämlich auch mal Geldnot. Also der Galveston hat nämlich auch immer ein bisschen Geldprobleme und so.
Du, Tontechniker werden leider wirklich extrem schlecht bezahlt. Das ja. ist leider so. Die sind gut ausgebildet, das sind wichtige Leute, aber leider
Genau, also sein Motiv ist auf jeden Fall das Geld und er will den O'Malley erpressen und der ist natürlich gar nicht blöd und sagt, ja, dann zeig mir doch mal dein Tonband, du kannst ja hier viel erzählen, wenn der Tag lang ist, ich will ja auch Beweise. Jetzt weißt du natürlich nicht, wie er an das Tonband rankommen soll, der Galveston. Und der denkt sich dann die Charade, wie ist denn
nee,
der
nee,
jetzt?
Nee, es war anders. Also ja, das stimmt, der Tontechniker will dann den Arzt erpressen. Jetzt müssen wir zu dem Arzt wissen, der will sich A nicht erpressen lassen und B hat ja noch anderen schweren Jungs auch schon neue Gesichter verpasst. Also der hat halt auch so, A ist der ziemlich reich und B hat der auch ganz viel auf dem Kerbholz. Der will natürlich, dass dieser Tontechniker zum Schweigen gebracht wird. Deshalb lässt er den schnappen, ausquetschen, doch der weiß nicht mehr, in welchem Viech er es versteckt hat. So. Und deshalb nimmt dieser Arzt Kontakt zu Hayward auf, weil also sie wissen schon, dass dieses Viech im Besitz von Wally Robertson ist.
Ja.
Und deshalb fangen sie an, irgendwie den Hausmeister oder den Butler Hayward zu bestechen. Und dann?
Ja, genau. Und dann ist nämlich das die Frage, wie jetzt die falsche Charmaine und der andere da reinkommen. Sie arbeiten die jetzt für den
Die arbeiten auch für den, ja. Und aber sie haben dann festgestellt, dass sie alle viel zu groß sind. Und so sind sie dann auf die drei Fragezeichen gekommen. Da, ne, die wissen, wie man was sucht und die sind klein genug. Das sind ja Kinder oder Jugendliche. Und dann, also von daher, also alle Bösewichte waren eigentlich von diesem Arzt dahin geschickt worden. Und wir wissen mittlerweile halt auch, dass die Robertsons in Neuseeland sind. Die sind im Urlaub, deshalb ist das Haus leer. Also deshalb sind die gar nicht da.
Genau.
Und jetzt hat der im Yeti-Kostüm gesteckt hat, der hat ein doppeltes Spiel gespielt. Der wollte also sich nicht nur von dem Arzt dahin schicken lassen, sondern der hat gedacht, ach, dann klaue ich doch das, was auch immer und erpress auch noch mal.
Genau, der wollte sich das auch selbst unter Nagel reißen, genau. Aber das war alles die Truppe eigentlich von dem O'Malley. Und dann also auch die falsche Charmaine und der falsche Mr. Robertson. Und die Maskentypen haben sich dann quasi noch gegen die gestellt, weil sie dachten, sie können dann noch ein Schnippchen draus schlagen.
Also soweit so verwirrend. Also das ist, also genau, wenn es
ein
sehr infodumpig, also wenn es ein Beispiel für Infodump im Lexikon mal geben sollte, dann nehmen wir doch bitte diese Folge, weil es ist so, du weißt überhaupt nicht mehr, wer hat jetzt was wie gemacht.
Ja, jetzt kommen auf einmal Leute da, von denen waren, also bis auf den Talbot waren ja von den anderen überhaupt keine Rede, ne? Klar, weil das war ja auch jetzt eigentlich gar nicht klar. Also gerade die drei Fragezeichen konnten es nicht wissen. Ne, das kam jetzt natürlich ja alles durch diese ganzen Befragungen und so auf dem Polizeipräsidium, als sie dann jetzt doch geständig waren, raus. Ne? Dass man auch wüsste, okay, wer waren die jetzt überhaupt und was hatten die überhaupt für einen Grund, dahin zu gehen, ne? Und das Tonband quasi zu klauen, ne?
Ja, und
gut, warum der Hayward nämlich seine Schwester dann da mit reingezogen hat, ne, weil der dann doch irgendwie so ein bisschen Gewissensbisse gekriegt hat, dass auf einmal so ein paar Jugendliche kommen, obwohl hier so übelste Schwerverbrecher sind. Also muss man ja auch nochmal dem guten Geist nochmal auch einen guten Geist, also auch wenn er bestechlich ist, wie nur was, gell?
aber er hat zugute
heißen, dass er eben dann auch die drei Fragezeichen ja irgendwie auch schützen wollte.
Genau, und am Ende hat er ja auch noch mitgespielt, weil als als die drei Fragezeichen das falsche Robertson-Paar dingfest machen, hat halt Hayward auch mitgeholfen. Den haben sie zwischendurch nämlich auch noch angerufen im Vorfeld. Und der hat dann die Polizei informiert und reingelassen zum Beispiel auch. Ja. Also der hatte dann, der hat sich dann doch bemüht, so, dass es nicht alles so schlimm ist. Genau, und der hatte halt seine, du hast es gerade gesagt, der hatte seine Schwester dann plötzlich reingezogen. Deshalb dieser zweite Fall, um die Jungs abzulenken und da irgendwie wegzukriegen, damit denen halt nichts passiert.
Genau, weil er konnte ja nicht wissen, ne, wie unberechenbar die letztendlich auch sind. Ne? Und das ist schon ganz schöne.
Aber das waren schon richtige Schwerverbrecher. Und letztendlich aber sowohl die Typen, die da noch durchs Haus geschlichen sind, die alle maskiert waren, als auch das falsche Robertson-Paar, das waren letztendlich alles Handlanger. Also die hatten gar kein eigenes Interesse, bis auf den Yeti, der ja
noch was Eigenes draus wollte. Letztendlich haben sie ja alle ihr Geld dafür, hätten sie ja gekriegt. Ne? Also der O'Malley hätte die wahrscheinlich ja auch sicherlich entlohnt. Also es waren halt einfach Auftragsverbrecher.
Genau.
Ja.
Genau. Also so schön kleinteilig, wie es am Anfang ist, wird es nachher halt so ein bisschen huiuiui. Auf jeden Fall der Fall ist geklärt. Alle Verbrecher sind entweder tot oder verhaftet. Und die Jungs finden es ein bisschen schade, dass sie gar keine Fotos gemacht haben da drin. Das finde ich nämlich, passiert mir auch immer. Ich denke noch, wir müssen noch Fotos machen. Wir müssen noch ein Gruppenfoto machen.
Genau.
Habe ich noch auf einer Party am Samstag gesagt. Und wer hat es wieder vergessen? Ich.
Ja, das ist der Klassiker. Und das kann ich so richtig nachvollziehen. Aber das finde ich auch umso schöner, dass sie dann sagen, naja, wenn das echte Robertson-Ehepaar ja wiederkommt, und die wissen ja bisher überhaupt noch gar nichts von dieser ganzen Chose, dann ist es natürlich ja klar, dass die drei Fragezeichen definitiv nochmal eingeladen werden in die Villa und da nochmal ganz in Ruhe sich auch die Schaustücke nochmal angucken können und dann natürlich noch ihre Fotos machen können.
Genau.
Also da ist ja auch noch kein Ende in Sicht. Ja.
Nee, also da dürfen sie wahrscheinlich nochmal hin. Also da gibt es vielleicht nochmal die Chance. Und der Schluss im Buch ist anders als der Schluss im Hörspiel. Im Buch klingelt's nochmal am Handy und Mrs. Flagstaff ist dran und keift wieder rum.
Jetzt hat er wirklich den Verstand verloren. Jetzt will der Terry sie zu einem Nacktpicknick entführen.
In Vladivostok. Und ich denke erst, was? Bis mir einfällt, ach ja, die hört ja wirklich schlecht. Ich habe zwischendurch gedacht, ist das jetzt Rolle? Oder nee, scheinbar hört sie wirklich schlecht. So.
Ja.
Und jetzt, genau, sie möchte, dass sie, da ist dann auch die Frage, würden die drei Detektive das annehmen, wenn sie doch jeden Fall übernehmen, aber das wird offen gelassen. Und das ist schön, dass sie am Schluss noch einen Auftritt kriegt. Im Hörspiel haben sie das anders gemacht, da reden sie halt darüber, dass am Schluss es halt geholfen hat, ne, die Hörner vom Jersey Devil abzubrechen und Bob sagt noch was von Hornochsen. Zu dem Zeitpunkt habe ich irgendwie die Hörner von dem Vieh schon wieder vergessen.
Ja, das stimmt.
Aber das ist halt so, ne, ich bin ja da wie ein Goldfisch. Alles, was länger als 3 Minuten her ist, hat der Goldfisch vergessen. Und dann ist das der Abschlusslacher, dass sie halt sagen, haha, Hornochsen, bla, so.
Ja. Mhm. Ich finde es schön, dass im Buch quasi, also Hetera wirklich das Schlusswort hat.
Ja.
Ne, nochmal so in ihrer Rolle und so finde ich das halt wirklich toll, weil im Hörspiel kommt sie halt wirklich viel, viel zu kurz dann letztendlich. Ja. Ne? Also eigentlich auch im Buch, ne, weil sonst ist ja auch später dann gar keine Rede mehr davon.
Aber da hätten wir auch gar keinen Platz mehr gehabt, wenn es dann wirklich, wenn die drei zusammen sind, da hätte sie jetzt, und sie hatte bis dahin ihre Rolle ja dann auch ausgespielt.
Ja,
aber ich finde es ganz wichtig, dass sie am Schluss nochmal kommt.
Ja.
Man könnte das so jetzt nicht umsetzen, weil das Hörspiel hat den Nachbarn, den verliebten Nachbarn weggekürzt und deshalb würde man das.
Genau, richtig.
Aber es würde ja reichen, wenn sie am Schluss rumkeift und sagt, ich will euch engagieren.
Ja, genau, wegen irgendwas ganz Dringlichem. Ne? Also man hätte sie ruhig nochmal anrufen lassen können, ne? Und hätte nochmal sie nochmal auftauchen lassen, wäre auch cool gewesen.
Und
hätte
da auch
einen guten Abschlusslacher gebracht, wenn dann noch irgendjemand was gesagt hätte von den dreien oder so. Oder Justus einfach nur so, oh nein.
Ja, genau, besser als diese Hornochsen, weil also das ist so ganz nett, aber ich finde schon, dass sie da noch, um die Klammer einfach zu schließen und sie noch einen Auftritt kriegen sollte, weil so ist sie so ein bisschen vergessen, so ein bisschen wie unsere Bergfrau, nee, Höhlenfrau.
Ah ja, die Babette, ja, richtig. Richtig.
Die auch nicht mehr, aber auch wieder so eine schrullige Frau.
Genau.
Also Wahnsinn. So, und also das ist also Nacktpicknick-Einladung nach Vladivostok.
Ich bin gespannt, was er eigentlich gesagt hat. Was
ja, so es wird immer besser, je länger man drüber nachdenkt eigentlich. Von daher, aber insgesamt bin ich mal von dem Infodump am Schluss, sowohl im Buch als im, da tut sich Hörspiel und Buch tut sich nicht viel, weil das ist auch da wirklich so auf die 12 und ich habe wirklich wie Peter so, mein Gott, das war eine lange Nacht. Und was erzählen die da?
Aber es ist so schön, weil es ist so humoristisch auch, also dass der Autor ja auch selbst merkt, okay, klar, Ich muss das so machen. Ich habe halt nur diese 140 Seiten. Ich kann jetzt hier nicht noch ewig das noch aufdröseln. Ich muss diesen Infodump bringen. Und wie geil mit so einem Augenzwinker dann die Protagonisten das eben genau das sagen lassen, was eben auch die Leser empfinden, ne? Wo du sagst so, was? Und das finde ich klasse. Also ich finde das toll, dass die Autoren irgendwie ja auch selbst dann das so ein bisschen noch mitquittieren. Und letztendlich die drei Fragezeichen auch diese Rolle übernehmen, ne? Genau wie diese, auch diesen unwissenden Leser, ne? Der Peter ja auch immer spielt, ne? Wie, was heißt dieses Wort, ne? Das muss jetzt für den Leser erklärt werden, aber das wird übernommen von einer Rolle. Und in dem Fall halt auch, dass man sagt, okay, sorry Leute, ich muss euch jetzt hier diesen Infodump bringen, ich lasse das auch meine Protagonisten quittieren, dass wir wirklich sagen, kann das jetzt auch mal jemand zusammenfassen, mir raucht hier der Kopf, ne, so, ich bin zwischendurch mal weggenickt, hat er ja, glaube ich, sogar gesagt, dass Peter, weil ich mir das richtig vorstellen kann, weil ich weiß, so jeder, der schon mal auf dem Polizeipräsidium war und eine Aussage machen musste, weiß, wie langwierig das ist und wie langsam die Protokolle schreiben, wo ich schon fünfmal gesagt habe, kannst du mich mal kurz daran lassen, dann schreibe ich meine Aussage selbst auf, dann bin ich dreimal schneller fertig. Wenn du jetzt noch deinen Döner vorher essen willst, dauert es noch länger. Es ist,
okay, du hast da ja. Erfahrung, über die verfüge ich nicht. Ich habe bis jetzt erst eine Anzeige bei der Polizei einmal aufgegeben, weil mir jemand meine Nummernschilder vom Auto geklaut hatte. Und dann, ja, das war auch relativ.
Ja. Wir hatten mal hier eine Verfolgungsjagd durch Erfurt, das war sehr lustig. Ui. Mit einem Besoffenen mitten am Tag. Wir kamen gerade vom Essen von der Schwiegermutter und dann sind wir so abgefahren und dann haben wir auf einmal gesehen, okay, der fährt extreme Schlängellinien und dann haben wir die Polizei angerufen und haben gesagt, also hier vor uns, der ist stark alkoholisiert, fährt aber hier in einem Affenzahn in die Stadt rein. Ja, bleiben Sie mal dran. Und dann sind wir dem die ganze Zeit die Polizei am Telefon gehabt. Ich sagte, der fährt jetzt über Rot, sollen wir jetzt dranbleiben? Ja, bleiben Sie dran. Ich so, ja,
da fahren
wir jetzt auch über Rot. Ja, fahren Sie nur. Ich so, ja, wir fahren jetzt über Rot mit Ihrer Genehmigung. Also sind wir dem hinterher und dann hat er irgendwann an der Bushaltestelle angehalten. Dann habe ich dann auch gesagt, ich so, ja, der hält jetzt hier an, der muss bestimmt mal pullern. Und dann habe ich gesagt, mein Mann würde jetzt mal hingehen und ihm die Schlüssel abnehmen. Naja, wenn er sich zutraut, soll er es machen. Okay, dann ist er hingegangen, dann habe ich weiter kommentiert. So, ja, er geht jetzt hin, er ist jetzt am Wagen, jetzt rangeln Sie, jetzt hat er ihn weggestoßen, jetzt rennt er wieder ins Auto, er fährt weiter. Ja, bleiben Sie dran. Dann sind wir dem hinterher. Und mit dem Affen, wir hatten nur so einen kleinen Smart, so einen Zweisitzer-Smart und mein Mann hier schön mit 80 Sachen durch die Stadt dem hinterher gerast. Der ist dann richtig schnell gefahren, der andere. Und dann haben wir dann irgendwann schon die Polizeiautos gesehen, die wollten die dann den Weg abschneiden und da ist er über den Bürgersteig, ist er den Polizeileuten noch ausgewichen und dann nach, weiß ich nicht, einer halben Stunde oder so, haben sie ihn dann wirklich eingekesselt an so einer großen Straße und haben sich dann zu sechst auf ihn, also der wollte, ist aus dem Auto ausgestiegen, der Besoffene, ist dann noch weggerannt und dann haben die den zu sechst niedergerungen und wir mittendrin, ja, es war echt aufregend.
Ich bin schockiert.
Und der hatte, glaube ich, die hatten den dann Alkoholwert gemessen, der hatte auch, weiß ich nicht, 2 Promille oder sowas, dass der überhaupt noch stehen konnte, war ja. Wunder.
Du musst mir aber versprechen, das dürft ihr nicht nochmal machen, ihr lasst den einfach fahren, weil der hätte auch bewaffnet sein können.
Ja, also das war letztendlich, haben wir dann am Ende auch gedacht, ne, oder hätte ein Messer gezückt oder irgendwas, gell, wo ich auch sage, ey, also eigentlich hätten wir nicht aussteigen und nochmal zu dem hin, sondern einfach nur verfolgen, durchgeben, wo der ist und so, gell, also das war schon nicht ohne letztendlich, ne, und dann, ist aber zum Glück alles glimpflich ausgegangen, ja, aber man weiß es halt immer nicht. Also Leute, gell, also wenn ihr das jetzt hört, das ist nicht zum Nachahmen geeignet.
Nein.
Es gebt den Notruf Bescheid, wir haben das gemeldet, wir haben gesagt, wo der langfährt.
Merkt euch vielleicht noch das Kennzeichen.
Genau, Kennzeichen merken, aber nicht nochmal hingehen. Nein. Genau, ja.
Genau. Und dann hat es sehr lange gedauert, das Protokoll. Ja gut, da war auch viel zu erzählen.
Also wirklich, und dann hat er, ich muss erst mal essen und dann hat er erst mal seinen Döner ausgepackt und wir kamen natürlich gerade vom Essen, gell? Also wir waren ja gerade vom Mittagessen gekommen. Aber es hat dann wirklich noch Stunden gedauert, bis der das dann mal, und dann wirklich hier so 2-Finger-System. So. Und ich sage, oh Mensch, soll ich es nicht schnell für dich schreiben? Aber ich habe mich nicht getraut, ihm das anzubieten.
So was Ähnliches erzählte eine Freundin aber letztens auch, da war es nicht so hochdramatisch, sondern sie hatte AirPods für ihre Tochter zu Weihnachten bestellt. Die sind aber nie bei ihr angekommen. Keine Ahnung, wo dann irgendwie. Und sie wollte dann auch noch den Briefumschlag mitbringen, sagte, da haben die nie reingepasst, da war nur so ein Flyer drin, der sie dann letztendlich erreicht hat. Aber um es überhaupt bei der, du musst halt Anzeige erstatten. Und du musst also selber aktiv werden. Und sie hatte da auch, also es war noch aufregend, sie hatte ihren kleinen Enkel dabei und der wollte auch mal bei der Polizei gucken, aber der ist auch eingeschlafen. Bis da dieser Polizei-Azubi dann mal fertig war mit Protokoll schreiben, dachte sie auch so.
Kann man Peter echt nachvollziehen, ne, dass er da zwischendurch mal kurz weggenickt ist und so, wenn du da nicht mehr so aufmerksam bist, dann ist halt auch vorbei, gell? Ja, aber das Hörspiel ist damit zu, das Buch ist damit zu Ende. Und war echt ein Ritt. Also super schnell, aber super konsistent durcherzählt. Also ich finde es sehr sehr cool, weil so viele schrullige, also eine schrullige Charakter von der Frau Flexzelfner halt vorkommt, aber auch die Charmaine ist ganz spannend, ne? Erst in ihrer wirklich freundlichen Rolle, wo du ihr das echt abnimmst, so das ist so die sorgende Mrs. Robertson und die sucht wirklich ihre Kette. Und klar, es ist natürlich ein bisschen over the top, ne, dass die dann in ihrem schicken Schmuck da putzt, aber ja, geschenkt, dann suchen sie halt diese Kette, aber am Ende geht es um was ganz anderes und auf einmal sind es Verbrecher und es sind beides Verbrecher. Und also
ja, die, er dann auch.
Ne? Sagt, genau, also nochmal diese Wendung, ne? Das war ja schon die erste Wendung schon krass, wo er sagt, haut ab, ja, und dann auf einmal so, ich bin aber auch ein Verbrecher, ne? Und klar, die Rollstuhl-Inszenierung, genauso hat man auch noch gar nicht gesagt. Ja klar, der ist halt 2 Meter groß, gell, der konnte jetzt nicht da als kleiner Mann, der war nur 1,80, gell, konnte der jetzt nicht hier, das ist ja auch groß, ist, gell, aber konnte der jetzt auch nicht da so auftreten, ne? Weil das wusste man ja schon, dass das ein großer Mann ist, der Mr. Robinson. Und da war diese Finte mit dem Rollstuhl ja eigentlich eine ganz nette Idee. Da hätten sie sich doch gleich ins Erdgeschoss einquartiert, dann wäre das vielleicht auch gar nicht so aufgefallen. Ne? Ne, wenn er gesagt hat, die bewegen sich nur auf der Erdgeschossebene, dann aber irgendwie muss man ja so ein bisschen so kleine Zweifel säen. Ne?
Also wenn wir das genauer durchdenken, ich meine, Peter und Bob haben sich nicht das komplette Haus angeguckt. Es könnte ja auch sein, dass es im hinteren Bereich einen Aufzug gibt.
Richtig, richtig.
Das muss man, also man müsste ja so eine schöne Treppe jetzt nicht so durch so einen Treppenlift verschandeln. So. Ja. Also wenn man da weiterdenkt.
Also wenn es so eine große Hangarhalle gibt, ne, dann ist ja vielleicht auch noch in den hinteren Bereichen dann auch nochmal andere Sachen einfach da. Ja, richtig. Ja, aber irgendwas braucht es ja immer, ne? Dass man irgendwie Zweifel hat, damit sie drauf kommen und so. Es ist ja ein Kinderbuch.
Ja, und das mal geschenkt, also das würde ich, also das fand ich auch ganz gut, wie er da dann draufgekommen ist.
Kann man überhaupt nicht ankreiden, nee, um Gottes Willen. Also die Story an sich ist total konsistent. Ne? Also
genau, also da würde ich eher das Lasso, diese Lasso-Nummer irgendwie ankreiden, ne? Aber insgesamt so passt alles ganz gut. Auch wie Justus so seine Schlüsse zieht bei Mrs. Flagstaff und wie das zusammengehört. Und es hat halt auch, wie du schon sagst, es hat sehr viel Dynamik die ganze Zeit. Nicht nur durch die Szenenwechsel, sondern weil halt auch das Tempo immer weiter angezogen wird, auch durch die Bösewichte.
Ja.
Und wie gesagt, hinten der Infodump, der ist, während alles vorher eher langsam und Stück für Stück erzählt wird, ist da dann plötzlich so puh, 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 puh.
Genau, bam, bam, bam und jetzt ist zu Ende, ne? Aber es ist eben so schön, dass die auch die 3 Fragezeichen an sich auch so jeder für sich seine Rolle hat. Bob natürlich wieder ein bisschen mehr, ne? Der ja da wieder jetzt der Akteur ist und da in die Dinger reinklettern muss und sich auch in Gefahr begibt und, ne? Und Peter, der mal wieder jemanden verfolgen darf, aber kein, den schnapp ich mir, sagt, ne? Aber Justus, der alleine losgeht und nicht schickt, ne? Und nicht sagt, ja, Peter, du machst das, ne? Sondern das ist halt auch schön. Also da gefallen sie mir auch wieder als die 3 Fragezeichen, wie ich sie kenne und mag, auch wie sie miteinander agieren und umgehen, auch sehr liebevoll miteinander sind und aufeinander aufpassen. Ne, den Bob sichern, sich wirklich Sorgen machen, als er da abstürzt, geht's dir gut, ne? So solche Sachen, ne? Einfach da wertschätzend gegeneinander, also füreinander sind.
Ja, ich finde, das zeichnet die Geschichte aus und eben die auch die Charaktere und auch die Umgebung. Also ich finde ja diese Halle mit diesen Monstern, finde ich wirklich, also da ist wirklich Platz für Fantasie auch und auch wie es geschrieben ist. Also da muss ich auch Henrik Buchner ein Kompliment machen. Alleine so Bob in diesen Viechern und mit seiner Gedankenwelt und wie klaustrophobisch das da ist und dass man irgendwo hängen bleibt oder die Nummer mit den Spinnenweben oder mit dem Lutscher. Das ist schon, also da, das ist auch nicht für jeden was, da so reinzukriechen. Mhm. Und das beschreibt er wirklich gut. Dann auch noch die Katze, die da rausspringt. Ja. Also da ist passiert halt wirklich viel, was mich auch so dabei bleiben lässt. Also da gibt es viel zu miterleben, auch die Wohnung von Mrs. Flagstaff, wie die so aussieht. Und das im Hörspiel, da mag ich auch die Fliegen. Das finde ich super.
Das ist krass, ja. Das sind gar nicht viele Schauplätze, gell? Es ist ja doch so ein bisschen sich kammerspielartig, aber es ist zumindest irgendwie die Schauplätze sehr begrenzt. Ne? Wir haben ja eigentlich nur kurz die Zentrale, dann haben wir den Hangar und dann haben wir noch Mrs. Flagstaff Wohnung, kurz die Wohnung von dem Nachbarn. Ne? Aber es sind so recht wenig Schauplätze und da spielt sich halt wahnsinnig viel ab. So. Und das ist ziemlich cool. Also wo sie nicht, und auch nicht über mehrere Tage. Also eigentlich ist es ja auch so zeitlich komplett begrenzt. Ja. Ne? Dass sie jetzt nicht sagen, ja, wir treffen uns dann morgen wieder oder erst in 3 Wochen oder irgendwas. Gell? Und
knapp 24 Stunden. Ne? Ja. Also morgens kommt, glaube ich, der Anruf von Wally ganz am Anfang in der Zentrale, irgendwie so um die Vormittagszeit. Und dann am nächsten Tag im Morgengrauen tappern sie da raus. Ja.
Das ist tatsächlich so Echtzeitatmosphäre. Hat so ein bisschen so Nacht- und Angst-Vibes, was ich ziemlich geil finde. Weil das mag ich, wenn das so ein Zeitstrang ist, der so in in Echtzeit spielen könnte quasi.
Und es ist auch gut in Echtzeit gemacht, weil diese Dinge, die da passieren können, durchaus in dieser Zeit passieren. Weil manchmal hat man das und dann denkt man, also das passiert doch in keiner, also das ist doch im Idealfall so.
Da Justus eine halbe Stunde nach Kanaima braucht mit dem Flugzeug.
So zum Beispiel. Also das ist durchaus alles glaubwürdig. Mhm. Wie gesagt, die Lasso-Nummer ziehe ich jetzt mal ab und nachher dieses ganze der fiese Schauspieler und der fiese Chirurg und dann die anderen, die da auch noch alle Kohle haben wollen und alles sind ja da irgendwie nur fiese Leute, aber von daher.
Ja, nee, es war ein schönes Buch. Also habe ich sehr genossen zu lesen und auch das auch mal auseinanderzunehmen. Ne?
Ja, und auch das Hörspiel lebt halt auch durch diese beiden Frauen und ihre Stimmen, finde ich.
Ja.
Also das ist super besetzt, das ist super umgesetzt. Also die Buchvorlage, die wir schon haben, dann halt wirklich durch diese beiden wirklich guten Stimmen.
Ja, großartig.
Die auch so unterschiedlich sind, toll.
Ja, nee, wirklich perfekt besetzt. Also man nimmt das denen so total ab, ne? Also so wie sie auch angelegt sind, richtig, richtig gut verkörpert nochmal. No.
Also wir sind durchaus positiv gestimmt und wir versprechen euch ja manchmal immer, dass wir auch noch mit dem Autoren Kontakt aufnehmen und das haben wir wieder gemacht, Jenny.
Ja, der Henrik war so lieb und hat uns ein paar Fragen beantwortet und uns auch noch kleine Extra-Bonbons noch mit auf den Weg gegeben. Und und dann wollen wir euch doch gerne das kleine Interview, das wir jetzt für euch quasi einsprechen. Also er hat uns schriftlich geantwortet, das geben wir euch jetzt quasi als von uns gesprochen wieder, ja.
Genau, wir lesen es euch vor. Jetzt hat sich es in der Zeit, wo wir vorhin angefangen haben zu sprechen, schon wieder zugemacht, aber das ist kein Problem. Ich öffne das nochmal. Nein, das ist deine Mail.
Genau, also wir haben ihn drei Fragen gestellt und ich denke, ich werde die Fragen vorlesen, Katrin, du übernimmst den Henrik.
So machen wir das.
Jawohl. Also die erste Frage, die wir gestellt haben, ist, woher stammt die Inspiration zur Figur der Hedra Flagstaff? Lässt du da persönliche Erfahrungen einfließen, wenn du solche außergewöhnlichen, ja schrulligen Charaktere entwickelst?
Seine Antwort? Es geschieht in der Tat immer wieder, dass ich bei der Entwicklung von Figuren auf persönliche Erfahrungen zurückgreife. Mitunter sind es aber auch Bücher, Serien oder Filme, die mich inspirieren. Im Fall von Hedra Flagstaff hatte ich von Beginn an die großartige amerikanische Schauspielerin Anne Ramsay vor Augen, die im Herbst ihrer Karriere vor allem mit grantigen Rollen in Filmen wie Die Goonies, Schmeiß die Mama aus dem Zug oder Die Geister, die ich rief, brillierte. Sie ist für mich quasi der Prototyp einer schrulligen, aber überaus durchsetzungsstarken alten Dame. Wer also wissen möchte, wie Hedra Flagstaff in meiner Vorstellung aussieht, kann sich ja gerne mal ein paar Bilder von Anne Ramsay ansehen. Bei der Hörspielumsetzung bin ich übrigens von Herzen froh und dankbar, dass die wunderbare, inzwischen leider verstorbene Sabine Hahn gewonnen werden konnte. Sie hat Mrs. Flagstaff in all ihren schrulligen Facetten, skurrilen Facetten, wahrlich kongenial verkörpert. Ein echter Glücksfall.
Ja, und das ist tatsächlich, wir können ja gleich mal dazu Bezug nehmen, oder? Ja. Zu jeder Frage, weil ich finde das klasse. Ich habe mir tatsächlich Bilder angeguckt von Anne Ramsay. Mhm. Und sag mir ja. Und auch bei Alf hat sie tatsächlich ja auch mitgewirkt. Ja. Also was wieder so die Alf-Reminiszenz wieder nochmal widerspiegelt. Total geil. Und das finde ich eben gerade gut, weil das war mir auch wichtig, mal zu wissen, ne? Wie entwickelt man so eine Figur? Und dass man dann natürlich so eine Figur oder so eine Schauspielerin als Vorlage hat. Es passt wie Arsch auf Eimer tatsächlich. Ich habe sie angeguckt und dachte, ja, so kann man sie sich vorstellen. Na?
Und auch wenn ihr sie nicht vor Augen hattet, wenn ihr die Fotos seht von dieser Schauspielerin, das passt. Und die hat auch in der Synchronisation halt auch immer so eine knarrende Stimme, also schon wie auch im Hörspiel. Und also auch im Original ist sie halt auch für ihre Stimme sehr berühmt gewesen. Das war halt sehr rauchig, sehr knarzig, sehr...
Genau. Na, das ist richtig cool und das ist auch so schön, dass sich der Herr Buchner da auch so gefreut hat, ne, dass seine Figur, die er ja angelegt hat, dann auch noch von Sabine Hahn so wunderbar verkörpert wurde. Und das ist ja auch das, was wir ja auch so empfunden haben. Ne? Also, dass ja auch selbst der Autor auch mal wirklich richtig dankbar und froh sein kann, dass man so eine tolle Stimme dann für seine Figur gewonnen hat. Also, da freut man sich dann einfach mit für Herrn Buchner, ja.
Also, da hat diesmal alles gestimmt und viel, viel gepasst. Das, ja.
Klasse. Ja, wir haben hier noch eine zweite Frage gestellt und noch eine dritte sogar. Jetzt kommt erstmal die zweite. Bob nimmt hier wieder eine besondere Rolle ein. Hast du da ein besonderes Verhältnis zum dritten Detektiv?
Er antwortet: Alle drei Detektive üben auf mich in ihrer ganz eigenen Weise eine besondere Faszinationskraft aus. Deshalb liebe ich es, ab und zu ein individuelles Schlaglicht zu setzen. So steht in meiner Dreitag-Folge Der Fluch der Sheldon Street vor allem Justus im Fokus und die Kurzgeschichten Der graue Dämon und auch Immer und immer wieder sind quasi vollständig Peter gewidmet. Den vermutlich bösesten Streich habe ich aber wohl tatsächlich dem dritten Detektiv gespielt, als ich in der Kurzgeschichte Bobs schwerste Stunde sein komplettes Archiv verschwinden ließ, natürlich nur vorübergehend. Auch künftig werde ich also bestimmt hin und wieder gewisse Solo-Akzente setzen.
Cool. Finde ich cool, weil es ist ja so, dass man, ich frage mich das immer, ne? Haben die so einen bestimmten, haben die auch einen Lieblingsdetektiv, ja, die Autoren, ne? Und lassen immer mal den einen immer mal wieder. Und ich finde das total cool, dass Hendrik sagt, er hat halt auf alle, ne, sah so den Bezug. Klar, wenn man es auch rausliest, dass er Peter schon mal mehr in Fokus genommen hat, könnte man vielleicht erahnen, dass er vielleicht doch da so nochmal so eine Lieblingsrichtung hat, ne? Aber das finde ich natürlich toll, weil ja gerade die drei Fragezeichen in ihren Facetten ja auch immer irgendwas geben, was mit denen nochmal extra, ne, wo man sagt, oh, jetzt gebe ich denen mal das oder ich setze die jetzt mal in diese Situation rein, ne? Und es ist mir auch aufgefallen, dass ich mir diese ganzen Kurzgeschichten mal wieder zu Gemüte führen muss. Ja.
Ich hatte nämlich auch jetzt nicht zu jedem irgendwie eine Idee, von daher, da ging es mir jetzt ähnlich bei dieser Antwort. Und ich glaube, es macht auch, ist auch sinnvoll, nicht immer alle in den Fokus zu rücken, sonst wird es vielleicht ein bisschen viel. Und vielleicht kommt in dieser Geschichte Peter ein bisschen zu kurz. Dafür haben Justus und Bob mehr zu tun. Aber dann ist es halt, man darf vielleicht, man muss es dann ja auch im kompletten Kanon sehen, ne? Mal ist es so, mal ist es anders. Und also ich finde, richtig zu kurz gekommen ist Peter auch nicht. Der hatte da durchaus auch seine Momente.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben noch eine dritte Frage gestellt. Das Reich der Monster steht hier im Mittelpunkt. Hast du einen persönlichen Favoriten in der Monsterwelt?
Zu Monstern jeglicher Art habe ich tatsächlich eine ganz besondere Beziehung. Schon in jüngsten Jahren, weit bevor ich schreiben konnte, habe ich Familie und Freunde mit ausgedachten Geschichten beglückt. Der Hauptdarsteller war meist ein kleiner Junge, der vom 25. Stock eines Hochhauses aus in die wildesten Abenteuer verwickelt wurde. Die Schauplätze waren Geisterburgen, Saurierdschungel und Monsterinseln. Harmlose Szenerien lagen mir wohl noch nie. Oft habe ich auch Bildergeschichten gemalt, bei denen meine Eltern dann nachträglich den von mir erzählten Text ergänzten. Viele von ihnen haben in sogenannten Erinnerungskartons überlebt, sodass ich auch heute noch hin und wieder darin blättern kann. Was das Reich der Ungeheuer betrifft, so liegen auch hier die Wurzeln in meiner frühesten Kindheit, in der ich immer wieder eindrucksvoll illustrierte Dinosaurierbücher verschlungen habe. Später kamen dann Sagen und Fabeltiere hinzu, gefolgt von der Kryptozoologie. Es fällt mir deshalb schwer, einen einzelnen Monsterfavoriten zu nennen, aber ganz oben rangieren auf jeden Fall der legendäre Bigfoot und das nicht minder berühmte Ungeheuer von Loch Ness. Weiterhin alles Gute und sonnige Grüße aus Rocky Beach, Hendrik.
Ja, cool, danke. Also das ist natürlich auch cool, diesen Einblick nochmal zu kriegen aus seiner Vergangenheit. Wie cool ist das denn bitte? Ja, also ich dann als Hochhausbewohnerin, wir wohnen leider nur im 14. Stock, Hendrik, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich jetzt so meine Jungs mal so angucke, wenn die hier so coole Geschichten in dem Haus erleben würden, dann wäre es doch echt mal total spannend. Also jetzt wäre ich natürlich total neugierig, was du dir da als junger Mensch da ausgedacht hast, ja, es ist natürlich genial, also als Szenerie, ja.
Und ich ziehe auch gerade meinen Hut vor Hendrik Buchners Eltern, dass die das aufgehoben haben und dann auch noch ergänzt haben, also zu seinen Bildergeschichten dann noch die Texte dazu geschrieben haben. Das ist einfach, das finde ich schon sehr großartig. Und dass er da jetzt noch ab und zu mal reingucken kann und das.
Ja, cool. Vielleicht sich auch heute noch so eine kleine Inspiration vielleicht auch noch holt, ne? So Sachen, die man vielleicht so im Kindesalter schon mal entwickelt hat, die man jetzt vielleicht noch transferieren kann auf jetzt die Kinder- und Jugendbücher, die er ja jetzt nun schreiben darf, ne? Also wie toll ist das, diese Wurzeln einfach mal emporzuheben und zu sagen, da hat es angefangen, ne? Also als junger Mensch schon angefangen, solche Geschichten zu schreiben, als Kind, so für sich erstmal oder auch für andere Kinder. Und jetzt selbst dann letztendlich drei Fragezeichen-Autor am Ende zu werden und dann noch Geschichten zu schreiben. Und ja, also auch wenn er dann schreibt, so harmlose Szenarien lagen ihm wohl noch nie. Klar, er ist natürlich so in dieser ganzen Gruselszene da unterwegs und das macht auch Sinn. Und da fühlt er sich auch wohl und das merkt man auch den Büchern an, ne? Also ja, dass die da auch, ne, oder schreiende Nebel und sowas, ne? Das sind ja auch so geile Ideen, wo du sagst, so, wow, ja, krass, Grusel, ja, bitte, mehr davon, ja.
Ja, und auch da, also für meine Verhältnisse ist es ja ein Fall, der nicht wirklich mystisch ist, ne? Also es gibt ja nichts, ne, also es ist schon eher ein handfester Kriminalfall, aber durch diese Monster, die da halt rumstehen und wie die beschrieben werden und vielleicht auch noch dadurch, dass wir uns jetzt noch Fotos dazu angeguckt haben und noch ein bisschen mehr Beschreibung. Also es ist halt auch eine tolle Location, um sowas zu machen und in diesen Viechern rumzukriechen und dass die sich halt auch noch bewegen. Ist jetzt zwar elektrisch, aber egal. Und das ist schon cool. Und deshalb ist dieser Fall auch relativ zeitlos, finde ich, weil mal abgesehen davon, dass die Handys benutzen, ich weiß nicht, das ist jetzt egal, ob ich den vielleicht vor 10 Jahren gehört habe oder noch mal in 20 Jahren, weil ne, da ist ja was verloren, die müssen was finden, besprechen sich halt, wie gesagt, mit dem Handy. Aber sonst, da ist jetzt nicht viel technisches Equipment da.
Sie müssen halt wirklich wenig Ermittlungsarbeit, ne? Also, ja, also wirklich ein bisschen, ja klar, mal ein paar Telefonate führen und Justus, der dann eine Befragung da versucht, ja, aber es ist ja auch nur ein Fall, der ja gar nicht existiert bei Justus jetzt, ne? Es gibt ja da gar keinen Fall, was er da, es ist ja auch nur einfach reine Beobachtungsgabe und auch bei Peter und Bob, ne, da auf den auf die Schliche zu kommen, ist ja auch nur reine und ist auf dem Silbertablett serviert zu bekommen von dem falschen Mr. Robertson, ne? Dass die jetzt da die Verbrecherin ist letztendlich als auch nur als Finte, damit die nicht gehen, ne? Also damit die halt weiter suchen, ist da natürlich nicht viel zu ermitteln gewesen, ne? Sondern sie waren einfach in den Fängen der Verbrecher. Und das ist auch an sich auch gut, ne? Also dass da jetzt nicht noch extra noch irgendein Ermittlungsstrang konstruiert wurde, weil es hätte dann wieder, wäre wieder zu viel gewesen oder hätte es dann auch undurchsichtig, also oder unübersichtlicher gemacht, ne?
Ja. Ja. Und eigentlich gefällt mir auch diese Ansammlung von den Monstern und dass da nicht, also eigentlich, es ist ja nicht so, dass ein Fall jetzt nochmal eins von diesen Monstern aufgreift, sondern also alle so als Kulisse dienen lassen. Und also wirklich spannend, was Henrik uns da noch hat sagen können, ne, mit seinen Antworten. Ja. Also es lohnt sich immer, ne, den Autor nochmal zu Wort kommen zu lassen. Vielen Dank an dieser Stelle.
Ja, danke, danke, danke wieder mal für die tatkräftige Unterstützung. Und ja, und für die Hörer ist es natürlich auch immer wichtig, also für euch, dass ihr bis zum Schluss dran bleibt, damit ihr eben solche Bonbons noch kriegt. Genau, weil dann immer nochmal was ans Tageslicht kommt. Wir erinnern uns ja noch so ein bisschen ans Blaue Biest.
Ja, da ist es ein gutes Stichwort, denn da haben wir jetzt quasi zu dem Bonbon noch ein Bonbon. Oder kann man ein Bonbon noch toppen?
Tja, ein Bonbon mit leckerer Füllung.
So ist das, genau. Und diese leckere Füllung verraten wir euch nämlich auch, denn Henrik hat uns in seinem PS nämlich noch was verraten, was uns ja seit dem Blauen Biest so umgetrieben hat. Da gibt es ja die Szene mit Bob und Alyssa. Also es gibt nicht nur das Blaue Biest, was sich in diesem Vergnügungspark rumtreibt, was sie halt suchen, sondern Bob ist ja auch bei einer Befragung unterwegs und trifft ja in einem Garten ein Mädchen mit einem Karton, die Alyssa. Und die finden ja viele von uns ein bisschen grenzwertig anstrengend, verzichtbar, wie auch immer. Ich auch fand das lange, bis wir dann das Blaue Biest besprochen haben. Und vielleicht doch da auf die Idee gekommen sind, so, ach, vielleicht hat die doch eine größere Bedeutung, als wir so bis jetzt dachten.
Ja, und wir hatten uns ja gefragt, ob sie dann irgendwann wieder auftaucht. Und da hatte uns ja damals Henrik ja schon angekündigt, dass er sie irgendwann mal wieder auftauchen lassen möchte. Und
jetzt dürfen wir euch exklusiv verkünden,
dass wir gar nicht mehr lange warten müssen. Genau. Also doch in näherer Zukunft wird eine Rückkehr von Alyssa da sein. Und da sind wir natürlich schon ganz gespannt und freuen uns und reiben uns schon die Hände nach diesem Buch und sind schon wirklich ganz gespannt, wann es dann doch soweit sein wird. Also seid mitgespannt, aber jetzt ist es wirklich definitiv nicht mehr lange hin.
Flucht oder freut euch, je nachdem, wie ihr zu Alyssa steht, aber vielleicht werden wir sie auch bald mögen. Ich bin sehr gespannt.
Ja, das wird auf jeden Fall noch zu besprechen sein. Also ich denke, wir haben da schon so eine Aussicht so.
Ja,
schön, auch klasse.
Ich find so, das Bonbon mit Füllung lässt sich jetzt schwer toppen.
Ja, so ist es.
Und eigentlich haben wir auch eigentlich alles gesagt. Ne? Also wir haben viel gesagt, weil jetzt, ja,
Genau, Resümee war auch super und es war ein tolles Buch und es war eine geile Besprechung. Ich danke dir, Katrin, für diesen wunderschönen Vormittag, den wir jetzt hier verbracht haben. Und freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal. Und ihr könnt natürlich ganz, ganz fleißig weiterhin kommentieren und also auf Instagram und bei YouTube und auch uns eine E-Mail schreiben, dgdb@freenet.de. Wir freuen uns da riesig über Feedback und lobende Worte. Ja.
Genau, abonniert uns, besternt uns, beherzt uns. Genau, wenn ihr uns abonniert, dann kommen wir halt auch da in so Ranglisten und so. Also nicht, dass das wirklich wichtig wäre, aber.
Aber es streichelt es eh.
Es genau.
Genau, empfiehlt uns weiter. Ich habe jetzt öfter auch nochmal, immer wenn welche da mal von drei Fragezeichen reden, sage ich dann immer so, und da habt ihr schon mal in den Podcast reingehört. Na, also dürft ihr uns gerne weiterempfehlen und einfach dabei bleiben und dann euch auf die nächste Folge freuen.
Ja, die erscheint am 1. Juni und noch ist es ein Geheimnis, was wir da machen. Auch für uns.
Ja, richtig, wollte auch gerade sagen, wir müssen jetzt auch nochmal in der Nachbesprechung uns einigen, was wir als nächstes machen wollen. Sehr schön. Aber es wird wieder schön, das kann
es
ich jetzt schon mal verraten.
Schön.
Es kann nur schön werden.
Genau. Denn wir lesen auch den nächsten Fall.